Hallo Leute, wir sind heute auf dem Jungbauernhof. Zu entdecken gibt's ja vieles für klein und groß. Hohe Tannen, bunte Blumen und ein sattes Grün. Bis im Winter dann am Fenster die Eisblumen blühen.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Große Augen, große Ohren, einen Futtergang. Dazu besondere Luft, ich glaube, ich bleib nicht lang. Doch dann ein treuer Blick, ein liebevolles Mu. Ich fühle mich hier zu Haus, ich gehöre dazu.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Am Morgen frische Milch, ein tolles Hühnerei. Das schmeckt besser als der olle Einheitsbrei. In der Räucherkammer hängt der Schinkenspeck. Der duftet fein, dazu ein Brot mit Schleck.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Beim Grillen wird's gemütlich, wenn das Feuer brennt. Lachen, singen, quatschen in der Kota exzellent. Tiere streicheln, füttern, auf dem Traktor sitzen. Dass er altert, jung und alt, bringt jeden zum Schwitzen.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das Hofhuhn.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Das zeigt's nun.
Talk, talki, talki, talk, talk.
Falls noch irgendwer ein Argument für Soylent Green braucht, ne? So ist er, der deutsche Bauer. Ja, während du gackerst, mache ich mir mal ein Bier auf, fällt ja keiner aus hier. Stell dir mal vor, deine Eltern...
Diese geilen Hühner!
Stell dir mal vor, deine Eltern machen sowas mit dir. Was? Sagen, komm, wir machen jetzt mal hier so ein Video.
Film.
Wir machen jetzt mal hier so einen Film.
Ja, ja.
Machen wir jetzt mal virale Werbung für einen Jungbauernhof.
Na, hm? Ich meine, kannst du von Glück sagen, immerhin sind sie keine Zeugen Jehovas geworden.
Das stimmt.
Ja.
Aber wer weiß.
Du meinst...
Vielleicht sind das auch Zeugen Jehovas.
Oh Gott. Nee, ich glaube, da, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil da gibt es irgendwie so viele Regeln, was man alles irgendwie nicht tun darf, zu welcher Uhrzeit. Das...
Ja, aber haben die das nicht irgendwo? Irgendwo müssen die das doch herhaben. Das doch, muss doch auch sich an irgendwas orientieren. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
Ja, naja, du weißt ja, wie das ist.
Morgenlatte, Abendlatte, was sie so haben halt, die Zeugen Jehovas. Ne?
Mehr haben sie ja nicht.
Mehr haben sie nicht. Morgens eine Latte, abends eine Latte. Abends koffeinfrei, damit man nicht...
Ja, ne? Da siehst du mal, das ist der Prenzlauer Berg ganz weit vorne, der hat den ganzen Tag Latte.
Prenzlauer Berg des Christentums. Sind die Zeugen Jehovas eigentlich Christen?
Naja, also
naja.
So Gott-Menschen halt.
Ja
so.
Gut, aber da kannst du jetzt auch, es gibt, kannst du ja auch sagen, ja hier Moslems sind, also die haben ja, ja auch
aber das
Gott.
Ist doch, das ist doch so ein Betriebssystem, Religionskrieg.
Christen Jehovas.
Der eine fährt halt Linux. Gentoo und der andere fährt irgendwie Ubuntu.
Genau.
So, und im Wesentlichen in dem Bereich bewegt sich das Ganze ja auch.
Ja, und egal was du fährst, der Realplayer buffert ständig.
Ja. Ja. Du sollst.
Ich soll nicht ins Mikrofon.
Du sollst deine Festplatte dich aufräumen morgens zwischen 7 und 10.
Genau.
Irgendwie sowas.
Das außer wär du hast eine Latte.
Wäre vielleicht sowieso mal ganz gut, dass man einfach mal so diese Religionsaffinität der Betriebssystemler anpasst, auch so eigentlich an die normale menschliche Tradition.
Ja, oder?
Dass man in zunehmendem Maße einfach bestimmte Regeln auferlegt, ja, so was der Apple-User nicht tun darf, zum Beispiel.
Ja. Ja?
Also, und zwar dann eben so zu bestimmten Zeiten. Ne? Mhm. Also dann gibt es halt so einen Klick-Schabbat. Da darf dann halt einfach nicht geklickt werden, sondern da musst du das halt irgendwie mit Gesten und Tastatur lösen.
Schöne Idee.
Ne? Und dann hast du dann aber auch noch irgendwie so einen Karfreitag, da sind dann Tastatureingaben nicht erlaubt, da musst du dann halt sehen,
wie du klarkommst.
Die anderen dürfen nicht tanzen, die anderen dürfen nicht tippen. Ich finde, das ist dann irgendwie auch, entspricht sich dann auch in gewisser Hinsicht ganz
und
gut.
Software
so.
Gibt's beim Heilpraktiker.
Ach ja. Oh Gott, der Wahn bricht sich Bahn und zwar hier bei Not Safe for Work, Ausgabe 54. Wir sind wieder da. Ich bin vor allem wieder da, denn ich war weg.
Wo warst du denn?
Und wenn man weg war, ist es immer gut, wenn man mal wieder da ist.
Da hättest du das Ganze mit einem Grobi-Kostüm hättest du das machen müssen. Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich wieder da.
Naja, ich meine, was weißt du, was ich die letzten zwei Wochen getan habe?
Im Grobi-Kostüm Kinder erschreckt.
Genau. In Sardinien.
Hallo.
Ich war nämlich in Italien, genauer in Sardinien. Und entgegen meiner Tradition war es diesmal...
Hast du diesmal keinen Waldbrand ausgelöst?
Nee, die Waldbrände waren da tatsächlich noch die Woche vorher. Ah. Aber als wir ankamen, war gerade ein Tag Regen angesagt und danach war es halt einfach nur noch heiß. Ohne Waldbrände. Also zumindest habe ich von keinem erfahren. Ich habe auch keine gesehen.
Heiß in ekelerregend, ich höre nicht mehr zu schwitzen auf oder heiß in, och geht so...
Sehr trocken, also von daher nicht so ein Schwitzheiß. Mhm. Aber halt schon so viel UV. Mhm. Ja, gut. Das ist jetzt so für meinen Teint nicht unbedingt immer so das Optimale.
Ach, ja, hast ein paar Sommersprösschen gekriegt.
Ne? Ja, ja, klar. Also die ein oder andere hat sich da schon durchgegraben. Ja. Mhm. Ist auch sehr sexy. Findest du nicht auch?
Ja, im Gesicht. So im Gesicht sind Sommersprossen. Hast du wieder T-Shirt angehabt, ne? Das ist so ärgerlich. Ich finde, dann hinterher denkt man immer, ach, schön braune Arme habe ich dummerweise, hört es genau da auf.
Naja, gut, bei mir dauert das sowieso immer mehrere Monate, bis da überhaupt sich irgendwas tut. Aber reden wir nicht über solche Details. Tatsache war, das Ganze war sehr angenehm und ich kann jedem, der Urlaub machen will, generell Sardinien als solches empfehlen, denn es ist. Also die Abwesenheit von proletarischem Tourismus hat mich geschockt. Also es war einfach, ich bin ja, man fährt ja immer da so hin und denkt sich so, hoffentlich wird es nicht so schlimm.
Mhm. Habt ihr eine Pauschalreise gemacht oder wieso? Hast du gedacht, das wäre so schön? Achso.
Nee. Ganz im Gegenteil. So handgebucht.
Handgebucht?
Ja, so mit so selber Flüge raussuchen.
Mhm. Ferienhaus oder wie habt ihr gewohnt?
Ja, dann so über Airbnb, weißt du, so wie man das heute so macht. Sich was rausgesucht und dann so mit fleißigem Internetkontakt so versucht eben das Richtige zu finden und schön mit Google Earth und guck mal und so, wenn man da jetzt so wäre und dann so hinguckt und so weiter. Mhm. So, dass uns schon vorher klar war, von dem Ort hat man wahrscheinlich einen guten Blick und was soll ich dir sagen?
So man hatte einen guten Blick.
Man hatte einen guten Blick.
Nicht schlecht.
Unverbauter romantischer Blick in schöne Bucht mit irgendwie kristallklarem Wasser und überhaupt. Ja. Scheint auch sich schon rumgesprochen zu haben, also ich war jetzt nicht der Erste da. Erstaunlich war die große Anzahl von Yachten, die da so in den Buchten so vor sich hin buchtete.
Naja, irgendwo muss die Kohle ja hin.
Ja, ja, da war sie dann auch. Ja. Also das sah man schon. Achso, Entschuldigung, ich habe dein...
Achso, meine Räusper hast du noch gar nicht freigelegt.
Ich habe den Apparat.
Den Apparat.
Den Apparat nicht eingeschaltet.
Mal gucken hier, ob es jetzt geht.
Nee, ist noch nicht so weit.
Nee, geht nicht.
Du musst doch mal, solange es blinkt, geht es nicht. Willkommen jetzt beim geht's. Ersten Rülps- und Keuchkonzert von Holger Maximilian mehr. Amadeus Klein.
Viel mehr Furzwettbewerbe machen.
Er trägt es mehrstimmig vor, in vollständiger Präsenz.
So.
Das Higgs-Boson hat auch ganze Arbeit geleistet und dem Vortragenden ordentlich Masse verdienen, die er jetzt in sein Gesangkunstwerk einbringt.
1000 Meisterwerke, ne? Der Podcast
wenn Sie,
und 1000 Berliner wenn
Sie, Meisterwerke. Wenn Sie mitsingen wollen, schlagen Sie bitte in Ihrem Liederbuch nach im Röchelverzeichnis 42.
1000 Berliner Meisterwerke. So, zurück nach Sardinien. Lauter Boote, ja, das ist halt, ja, da siehst du dann halt mal, wie obszön das auch ist, was wir mit Geld machen. Das ist schon echt krass. Ich merke das ja auch immer, wenn ich mal nach Mallorca fliege, da liegen ja auch in den Häfen Boote rum, wo du dich eigentlich wunderst, so, was macht ihr damit? Und die werden halt auch so wenig benutzt, war das da auch so? Dass die einfach nur liegen und keiner ist drauf und keiner macht was damit und niemand fährt damit rum, sondern man hat es einfach nur.
Naja, also ich bin jetzt nicht mit dem Paddelboot rumgefahren und hab mal geguckt, wo jetzt wie viel, also was da so drin liegt. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt so hätte unbedingt sehen wollen oder sehen dürfen oder sehen sollen. Mhm. weil die da sicherlich, keine Ahnung, was sie da so machen. Also ich meine, was macht man schon in so einem Teil? Also ich würde damit dann rumgurken, wenn ich so ein Teil hätte und ja auch, glaube ich, in so einer Bucht festmachen. Mhm. Und da gammelt man dann einfach so rum, sonstig, und ab, genau, und zu springt man mal ins Wasser, fährt vielleicht mit einem Schlauchboot mal raus, kauft sich ein paar Klunker.
Schnauzt den Koch an.
Ja.
Ne? Verzeihung, Smoothie.
Demütigt ihn, mhm, vor versammelter Mannschaft und stößt ihn dann über die Planke. Mhm.
Gestern einen Freund besucht. Mhm. Meine ich, warum steht denn da eigentlich so ein Slipwagen, also ein Bootsanhänger bei dir in der Einfahrt?
Sagt Slipwagen?
Er, ja, womit du die Boote halt so ins Wasser lässt. Ne? So diese Anhängerchen.
Slipwagen heißt das?
Ja, lauter Schlüpper. Schlüpperauto. Dreckschlüpperauto.
Echt?
Und sagt er, ja, meine Frau hat mir zum 40. ein Boot geschenkt. Hab ich auch gedacht, ja, scheiße, hätte ich mal lieber Jura studiert, ne? Weil haben die alle. So lauter Juristen halt.
Ja.
Geld wie Heu. Auf andere Leute kosten sich halt irgendwie Schmarotzer halt. Kennt man ja.
Ja.
Ja. Und dann schenken die sich halt gegenseitig Boote, ne? Diese Juristen. So. Hat der ein Boot? Hm? Hat der ein Boot? Und ich sitze hier.
Kann das wird auch gut
nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, ob man das absetzen will. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ach, das Boot ist wahrscheinlich für den Fall, dass man dann irgendwann nicht mehr alles abgesetzt bekommt.
Nö, damit schippern die dann jetzt
dann
so
auf. Dann setzt man sich damit ab.
Genau. Ist aber noch nicht mal mit Kajüte dran. Also.
Ja, aber da war schon so, in Sardinien, da war dann so auch alle Bootsklassen vertreten.
Ne? Ich habe zum 40. nicht mal irgendwie, also ich habe kein Boot gekriegt.
Nein.
Nee.
Schenk ihm doch mal einer ein Boot.
Genau, schenk mir doch mal einer zum 40. ein Boot.
Bicycle Mark hat ein Boot.
Ja.
In Amsterdam.
Toll. Und was macht er damit?
Rumschippern, was man so macht in
Amsterdam. Achso, der wohnt da nicht drauf. Weil in Amsterdam gibt es ja auch reichlich Leute,
die... Das ist einfach nur so ein kleines Bötchen. Ja, nee, so ganz so luxuriös ist ein Podcast-Geschäft dann doch noch nicht in der Ausprägung. Nee, ist mehr so ein Kahn mit einem Motor hinten dran.
Ja, so reicht ja.
Genau.
Jetzt ist das Ding von meinem Freund
übrigens auch. Ein Elektromotor, glaube ich, da die Elektrifizierung...
Schreitet voran.
Schreitet voran und macht auch vor Amsterdams Bootskultur nicht halt. Was natürlich ganz angemessen ist, wie ich finde.
Mal schön leise, ne?
Ja, aber diese Luxusjachten waren halt auch wirklich solche. Also es gab sozusagen alles, aber vor allem, ich würde sagen, hängt natürlich wahrscheinlich davon ab, wo man hingeht. Ich habe so ein vielleicht so 10% der Küste gesehen insgesamt, so wo ich dran vorbeigefahren bin. Und so gefühlt waren das so 95-98% alles Motor.
Ja, ja, ja.
Boote. Also nicht so, dass man jetzt mal überall so Segelschiffe wären, sondern es ist so ein Motorbootort. So. Und in so einer beliebigen Bucht, wo dann überhaupt sie sich mal so ein bisschen zusammengefunden haben, weil in der Nähe so ein Luxushotel ist, hattest du dann aber auch wirklich so alle Größen so. Normales Motorboot, Eingeschoss, Zweigeschoss, Dreigeschosse so mit irgendwie großen Tamtam oben drauf und so weiter und viel Platz, wo sich dann so irgendwelche Diven regeln können und so. Ja. Also, ne?
Das Interessante an diesen Booten ist, dass die werden ja häufig auch von deutschen Yachten gebaut, von deutschen Werften werden solche Yachten gebaut.
Aber doch nicht nur.
Nee, aber auch. Und die vor kriegen, das wollte ich immer mal recherchieren. Weiß gar nicht, ob man das gut recherchiert kriegt. Ich habe einen Bekannten, der hat mal im Yachtbau gearbeitet. Und der meinte nämlich mal, naja, das ist alles ganz toll, diese Boote, ne? Zahlt übrigens der deutsche Steuerzahler für. Ne? Dass die Reichen sich Luxusjachten kaufen oder bauen lassen, also die Reichen, die es sowieso schon gestopft haben, lassen sich auf deutschen Werften von subventionierten Arbeitern Luxusjachten bauen. Das ist schon echt klasse. Naja, die Yachtbauer, also anscheinend ist da irgendwie, ist es auch so eine Subventionsbranche, also wo sehr viel Steuergelder reinfließen.
Yachtbau,
ja, ja, sagte der, ich weiß es nicht. Darum, vielleicht kennt sich ja von den NSFW-Hörern jemand aus, ein bisschen besser als ich, was nicht schwer ist. Und mag das mal irgendwie verifizieren oder falsifizieren. Naja, Werften sind grundsätzlich ja ein Subventionsgeschäft. Ne? Also Werften kriegen ja aberwitzig viel Steuergelder. Ne? Das kostet ja richtig, also alleine dann so Weser tiefer graben und so, damit da die Schiffe durchfahren können. So kostet ja also ein Schweinegeld. Und ja, sagte er eben. Also ich, wie gesagt, ich muss nur hören sagen. Ich habe es nie recherchiert.
Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt im eigentlichen Sinne den Preis mindert. Sondern es ist ja so, dass wenn sie die Yachten nicht da bauen lassen würden, würden sie die ja woanders bauen lassen, wo sie denselben Preis erzielen können.
Ja.
Aber letzten Endes führt es ja schon dazu, dass diese Yachten letztlich die Aufträge generieren, mit denen dann überhaupt irgendwas läuft. Oder meinst du, dass so viele Subventionen am Start sind, dass man
das wäre
besser
halt,
keine Yachten bauen könnte?
Das wäre halt mal interessant. Das wäre ja wirklich mal interessant. Ne? Ja, das, also ich meine, guck dir den Nürburgring an. Ne? Da hätte man auch die Kohle einfach den Leuten, die da wohnen, in die Tasche stecken können. Und nicht irgendwie... was? Eine halbe Milliarde oder wie viel der Beck da rein subventioniert hat.
Ich habe die Geschichte nur so am Rande überhaupt mitbekommen. Ist das eigentlich, war das, also ich meine, war da jetzt, war das nur schlechtes Management oder ist da generell eine Schnapsidee unterwegs
gewesen? Das ist halt SPD. Das ist halt SPD.
Geht's naja, gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal
heute. Die machen ja gerne mal so Großprojekte, die dann hinterher nicht funktionieren. Vorbereit!
Ach wieso? Das Hartz IV Berlin boomt.
Flughafen! Nee, das war, da gab es halt diese Rennstrecke und die war, ist chronisch defizitär, was Rennstrecken halt so sind. Die kosten halt ein irres Geld im Bau, ein irres Geld im Betrieb. Und dann haben sie sich überlegt, jetzt machen wir hier am Nürburgring, kam dann wieder irgendwie einer, der irgendein guter Verkäufer, hat der Landesregierung unter Kurt Beck halt verkauft. Wir machen hier jetzt so einen Vergnügungspark draus, so mit, ne, Fahrgeschäften und Attraktionen und Rennstrecke und so. Alles ganz, ganz toll. Dafür braucht man natürlich Geld. Da muss das Land jetzt mal bürgen. Mhm. Und also da muss das Land jetzt mal mitfinanzieren, dann muss das Land mal bürgen und dann muss das Land weiß nicht was und ja, im Endeffekt ist dann da irgendwie, ich weiß nicht, über, es ist mittlerweile glaube ich über 300 Millionen, die das Land der Spaß gekostet hat, ne? Ja. Als eine Investitionsruine hat sich wieder mal irgendeiner, hat sich mal wieder irgendein Politiker ein Denkmal bauen wollen und ist dann einem guten Verkäufer auf den Leim gegangen. Also.
Naja, aber du bist ja eigentlich auch ein Freund von Italien. Da dachte ich mir, ja, da könnte ich ja mal Sardinien auch mal erwähnen.
Da bist du schon der Zweite, der dieses Jahr Sardinien erwähnt.
Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Vor allem, also was mich wirklich umgehauen hat, ist die architektonische Homogenität. Und damit meine ich nicht Eintönigkeit, sondern, weißt du, man hat ja so eine gewisse Erwartungshaltung so, ne, im romantischen Bild, so wie das da so aussehen könnte. Und dann fährst du da hin und siehst dann letzten Endes genau die gleichen quadratischen Autocad-Würfel, die du irgendwie hier in der Schönhauser Allee mittlerweile auch irgendwie als Einkaufszentrum hochgezogen bekommen hast. Und ja, nö. Ja, also da ist irgendwie alles so schick in so einem traditionellen sardinischen Style gehalten, alle Häuser und auch so die ganzen Hotels und auch diese Ferienapartments, von denen es jetzt nicht so wenig gibt, die liegen da irgendwie angenehm gedrückt im Gebüsch und ist alles nicht so aufdringlich. Mhm. Und wie ich schon sagte, halt so kein Ballermann-Scheiß. Also jetzt nichts, wo du das Gefühl hast, so jetzt bist du so im Zentrum und hier ist jetzt Flugzeugkolonne und tralala.
Fliegst du da direkt hin oder fliegst du irgendwo hin und musst dann mit der Fähre nochmal rüber?
Von Berlin kannst du da einfach direkt hinfliegen. Oh ja. Das sind zwei Flughäfen.
Erstaunlich. Und trotzdem nicht voll Prolls. Wie lange fliegt man da?
2,5 Stunden so, alles in allem.
Ist es teuer?
Die Flüge meinst du jetzt?
So insgesamt. Also weil die, ich,
es war jetzt, ist ja halt immer ganz interessant, besonders discountig noch besonders teuer.
Rauszufinden, warum die Prolldichte so gering ist.
Ich fand es jetzt nicht so außergewöhnlich teuer.
Okay.
Also man muss natürlich da, wenn man dann so mit Sack und Pack und Familie und tralala ne, sich da ein bisschen Zeit vergeht, dann hast du natürlich auch schon deine Kosten. Aber du kannst ja das ja im Prinzip da deine Kostenklasse auch nivellieren. Das ist ja das Interessante jetzt, durch diese ganze Netzbuchungsgeschichte fallen ja wieder mal so Middlemen weg. Ne? Ja. Jetzt kannst du einfach dir quasi über Airbnb, es mag auch noch andere Portale geben, die ich jetzt nicht kenne, ich will das jetzt gar nicht so hervorheben, vielleicht ist das auch alles total doof, aber es ist ja so eine der erfolgreicheren Plattformen der letzten Zeit.
Vor allen Dingen funktioniert die App auf dem iPhone ganz gut.
Aha, das ist also auch schon mal...
zumindest mal angeguckt, weil wir wollten mal nach New York. Mhm. Aber guck mal, das irgendwie, das ist im Moment ist das außerhalb des Budgets,
ja,
mal eben nach New York, weil wir würden dann auch nicht nur 5 Tage dahin wollen, sondern direkt 14 oder sowas. Ich war noch niemals in New York.
War noch
Udo Jürgens, ne?
Ja, ja. Ich wollte schon immer nach New York, wollte ich gerade singen. War es vielleicht ein bisschen blöd.
Ja, und dann hatten wir eben gedacht, dann, wenn dann willst du da eben, also ich jedenfalls und die Liebste auch. Wir wollen dann da halt nicht irgendwie so das 4 Tage, 5 Tage Schnelldurchlauf machen, sondern einfach mal 2 Tage durch die Stadt laufen.
Ja.
Mal richtig kennenlernen vielleicht. Oder das heißt richtig, aber immer mal intensiver. Und das ist dann doch wieder, auch mit Airbnb ist das einfach ein echt teurer Spaß. Also du bist dann irgendwie trotzdem irgendwie deine 2.500, 3.000 Euro los, wenn du da irgendwie 14 Tage machen willst pro Person. Und das ging gerade nicht. Mal gucken, nächstes Jahr vielleicht.
Gut, man muss halt gucken, ob was dabei ist. Ja. Meine, ansonsten kannst du auch irgendwie Couchsurfen gehen oder keine Ahnung. Ich meine, früher konnte man ja auch irgendwie verreisen, ohne sich komplett zu verausgaben, hat ja immer was mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Und wenn man die anzupassen in der Lage ist,
ja, dann nicht so gut.
Du nicht so gut.
Nicht so gut, nee, da ist leider, leider, echt leider. Also ich wäre ja gerne so ein, so wie Frank Rieger, weißt du, pff, Zelt, raus, egal. Ne? So den beneide ich ja, das ist so der Outdoor-Typ, das ist so, ich kenne keinen, der noch outdooriger unterwegs ist als der bisweilen. Hm. Wenn er dann so zum Rainbow Gathering fährt oder so.
Ach so, nee, was gut, ich ja schon, Rainbow Gathering, da ist ja auch keine andere Wahl.
Ja, aber das finde ich schon, also ich beneide halt immer Leute, die sowas können.
Das macht er aber auch, glaube ich, nur beim Rainbow Gathering.
Ja, okay, aber er kann's. Weißt du? Ich kann's, ich könnte das halt nicht. Ich kann noch nicht mal auf einem ordentlich ausgebauten Zeltplatz zelten, ohne dass ich die totale Krise kriege.
Was?
Ja. Ja, was glaubst du, warum ich auf dem Camp im Hotel geschlafen habe? Ja? Auf dem Camp im Hotel schlafen. Wie scheiße muss man eigentlich sein, auf dem Camp im Hotel zu schlafen, wenn das Hotel nicht mitten auf dem Camp steht? Was übrigens auch noch eine gute Idee wäre.
Auf dem nächsten Camp einfach ein Hotel bauen und das Container, dann so untervermieten.
Containerhotel,
und so.
Genau.
Containerhotel bauen.
Ja.
Und dann so einen ganzen Container.
Nee, das ist dann so wie diese Bürocontainer.
Oder mehrere Container.
Nee, kennst du diese Bürocontainer? Oder?
Ja, es gibt ein da so Bauarbeiter-Container.
Ja, sowas, genau. Und sowas. Ich habe in sowas mal als Büro gearbeitet. Und da konntest du halt, ja, könnte man super irgendwie ein Bett reinstellen.
Ja, also Bauwagen ist eigentlich so immer die Mittelklasse beim Campen. Habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Also als ich noch Orga machte und so weiter. Die Orga, die holt sich eigentlich immer Bauwagen, weil Bauwagen haben die richtigen Voraussetzungen für sowas. Ne? Auch wenn es da irgendwie schifft und schüttet. Du hast halt auf jeden Fall schon mal die richtige Bodenhöhe.
Stimmt.
Da kann dir nicht was reinlaufen. Beim Container musst du das auch erstmal irgendwie aufbocken und so.
Stimmt.
Die Dinger sind halt sehr günstig da hinzuschleppen, weil du musst ja einfach nur eine Anhängerkupplung und dann guckst du da halt mit deinen 25-Stunden-Kilometern mal so ein paar Stunden durch die Gegend und dann hast du das Teil.
Aha.
Oder du lässt es dir direkt anliefern, geht auch.
Eben, machen die Verleiher, machen das doch bestimmt.
Machen die auch, kostet extra, also kommt drauf an, ob du jetzt Geld sparen willst, was auch immer oder Zeit.
Wie sind die ausgestattet?
Spartanisch. Das ist halt einfach ein Bauwagen, das ist halt einfach im Wesentlichen nackt.
Achso.
Dann schleppst du ja halt noch eine Matratze mit.
Feldbett.
Ja. Feldbett, was auch immer, schmeißt da rein. Aber hast du zumindest schon mal so eine trockene Kabine, die entsprechend Deckenhöhe hat, wo du den Tischchen
reinstellen
kannst.
Ich habe sogar gerne auch mein eigenes Bad. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe da so eine Meise.
Ja, ja, Jacuzzi passt natürlich jetzt auch nicht so ohne weiteres rein.
Jacuzzi brauche ich nicht, aber ich gehe gerne auf dem eigenen Klo kacken.
Aha.
Ich gehe gerne überhaupt auf dem Klo kacken.
Ja, okay, lass uns jetzt das nicht so weiter vertiefen.
Doch, ich finde das wichtig.
Nee, das ist mir jetzt gerade zu fäkal.
Okay. Dann, ich dusche gerne in meinem
Kommst
eigenen
Bad.
Kommst
du denn nächstes Jahr auf das Camp?
Habe ich denn jetzt verpasst?
Nach Holland.
Holland?
Ja, Holland.
Nach Holland?
Holland.
Wo denn da? Wohin denn da?
Kann ich auch nicht genau sagen. Ich könnte dir
gibt's den denn schon ein Datum?
Ja, ein Datum gibt's schon.
Weiß ich, das fände ich ja lustig, nach Holland aufs Camp.
Gibt auch schon einen Namen.
Wie heißt es denn? Kekrachte nach...
Ohm.
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 O-O-M. Genau, O-H-M.
O-H-M, genau. Ohm.
O-H-M.
Und wo ist es?
Und
es ist in Renesse auf dem Rondell vor der Frittenbude.
Ohm heißt, warte mal, die Abkürzung.
Wann ist denn das?
Observe, Hack, Make.
Wann ist denn das?
Das ist...
Gibt's da ein Hotel?
Also, meines Wissens ist die Location noch gar nicht festgelegt. So, aber der Termin steht. Lass mich kurz.
Sag doch mal.
Ja. Wasch. 31. Juli bis 4.8.
Mhm.
Also, traditionell sind diese Camps ja eigentlich immer so um die erste Augustwoche herum. Das hat sich hier gehalten. Interessanterweise ziehen die Holländer jetzt auch auf den 5-Tage-Range. Das haben wir ja mal als Goldstandard durchgesetzt.
Oh Mann, ey. Was? 31.7.? Nee, 5. Was?
Wann? 31. Juli.
Ja, bis?
Bis 4.8.
4.8. Ah ja,
also das mehr ist oder weniger genau in einem Jahr.
Ich hab's mir mal aufgeschrieben, mal gucken.
Oh, fuck it, ey. Fuck it.
Ja, apropos Goldstandard, der Kongress ist in Hamburg jetzt, ne? Ja. Wie kommt das denn? Ich habe nur mitgekriegt, dass das so ist. Warum ist das so? Ich meine, mir ist egal, ich kann ja eh nicht. Aber.
Du kannst eh nicht?
Ja, ich kann nie zum Kongress.
Warum nicht? Du willst doch nur nicht.
Ich will nicht. Ich will nicht zum Kongress. Ich will lieber zu, Achtung, meiner Mutter. Meine Mutter. Nee, du musst sagen, deine Mutter.
Nee, ich finde deine Mutter
witzig
scheiße.
Ja, aber weißt du, was der Grund dafür ist, dass ich nie zum Kongress komme? Jetzt musst du sagen.
Dein Komplex.
Nee, deine Mutter musst du sagen.
Ja, ich sag keine.
Meine Mutter hat da Geburtstag.
So. Mutterwitze, Scheißdreck.
Das ist kein Mutterwitz, meine Mutter hat da Geburtstag. Und da fahre ich, natürlich fahre ich. Ja,
dann kann die doch mal den Geburtstag mal auf einen anderen Tag legen.
Ja, genau. Scheiße, immer im Winter.
Ja, nee, ich meine mal ehrlich, ich meine, kann ja wohl nicht angehen. Ich würde ja meinen Geburtstag auch eine Woche verlegen.
Tja, wenn du Kinder hättest. Würdest. Wenn du Kinder hättest, die aufs Camp wollen. Nee, aber meine Mutter hat da Geburtstag. So.
Na, dann nimm sie mit. Ja, zeig dir mal was.
Haben wir eigentlich jemals so früh im Jahr schon angefangen, darüber zu reden, dass ich nicht auf den Kongress gehe?
Ich weiß, dass
bei dir auch Hopfen und Malz verloren ist,
aber...
Nee, früher oder später wird meine Mutter die Ohren anlegen, dann komme ich auch mal zum Kongress.
Okay, soll ich dir trotzdem erklären, warum er in Hamburg ist? Auch wenn es dich eigentlich nicht interessiert. Ja, also... Jetzt weiß ich nicht genau, wie weit ich ausholen soll, aber ich meine, du bist ja
wir sozusagen, haben ja eh keine Themen,
du bist ja generell, sagen wir mal so, mit der Historie des Kongresses vertraut. Der war mal in Hamburg, da ist er halt so gegründet worden, da war das noch eine sehr kleine, überschaubare Veranstaltung.
Was ist denn irgendeine Gaststätte oder sowas, ne?
Nee. Eidelstädter Bürgerhaus.
Bürgerhaus, genau. Hier genau. Bürgerbräu.
Was eigentlich eine ganz, ganz putzige Location ist. Eidelstedt ist jetzt, sagen wir mal, nicht so ein bisschen der Nabel der Welt, aber das war halt irgendwann mal die Wahl und dann ist es irgendwie immer dabei geblieben. Und dann geschah es einfach, dass so 97 war dann einfach, ging es einfach gar nicht mehr, weil Internet- und Computerthemen waren einfach so heiß, dass einfach der Zulauf an Jugend so überhand nahmen und vor allem, dass sie halt alle, da es ja immer gleich nach Weihnachten ist, dann so mit ihren frisch geschenkten Desktop-Tower-PCs dann irgendwie aufliefen und muss ich mal das Klimbim ausmachen und die Gänge waren halt voll und jedem war irgendwie klar, also es war einfach Ende 97, als der Kongress war, das war der 14., war einfach jedem klar, es geht so nicht, also diese Veranstaltung wird im nächsten Jahr hier nicht durchführbar sein. So. Und dann gab es Bemühungen, in Hamburg eine neue Location zu finden, die halt in der Lage war, vielleicht so auf 1000 Teilnehmer oder sowas, keine Ahnung, also auf jeden Fall, die jetzt bei 600 nicht schon anfingen zu schwitzen, die halt da in die Richtung skaliert. Und
Haus am Kölnischen Park war das, ne? Damals, oder?
Naja, zunächst einmal gab es halt die Wahl in, also zunächst einmal ging man natürlich davon aus, dass man was in Hamburg findet, weil der Kongress fand ja in Hamburg statt. Berlin war zu dem Zeitpunkt jetzt eigentlich noch gar nicht gleich in der Diskussion. Es war nur so, dass diese Suche einfach nicht vorankam. Also es gab einfach nichts. Es wurde dann so irgendeine Diskothek gefunden, wo ich mir dann auch dachte...
Pudelclub. Kongress im Pudelclub. Kommt alle. Es gibt auch Bier.
Also es war einfach für so eine Konferenz-Atmo war es einfach nicht das Richtige. Ja, also es hat einfach nicht gepasst. Und da geschah es halt, ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich halt schon eigentlich in Richtung erstes Camp unterwegs. Das war ja Ende 98. Also so im Oktober war halt irgendwie immer noch unklar, was man jetzt eigentlich macht. Oder was, September, ich weiß nicht so ganz genau. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt im Wesentlichen daran gearbeitet, eben dieses Camp im Sommer darauf zu planen, beziehungsweise Leute für die Idee zu gewinnen, das dann eben auch mal zu beschließen. Und ich war halt im Haus am Kölnischen Park mal vorbeigelaufen, weil da so ein Linux-Tag war und da habe ich die Veranstaltung halt so aus dem Augenwinkel mitbekommen und daran erinnerte ich mich und dachte mir so, da gehst du jetzt nochmal hin und guckst mal. Ohne mir groß was dabei zu denken und bin dann halt rumgelaufen, habe halt so Kongress auf diesen Ort abgeglichen und es machte halt nur Klacker, Klacker, Klacker. Ja. Und ich dachte mir so, okay, alles klar.
Das heißt, du hast Hamburg den Kongress weggenommen.
Ja, die Diskussion wurde dann auch
tatsächlich
lange so geführt. Ja, ja. Genau. Die Berliner.
Genau. Die Berliner.
Die Berliner.
Ja, wobei, aber das mag daran liegen, dass ich auch erst, ich glaube, 97, 98, also als ich nach Berlin kam, den Club zum ersten Mal überhaupt richtig wahrgenommen habe.
Einmal warst du doch beim Kongress.
Ich war ein oder sogar zweimal beim Kongress. Ich glaube, 99 war ich beim Kongress. Zumindest am letzten Tag oder sowas.
Im Haus am Kölnischen
Park. Ich meine, das wäre im Haus am Kölnischen Park gewesen. Ich weiß nur noch, dass ich da bei den Hexen die ganze Zeit Super Mario Kart gespielt habe und mir danach einen Nintendo 64 mit Super Mario Kart gekauft habe. Und zwar sofort. Was ich auch heute noch spielen würde, aber das gibt's irgendwie, muss ich mal bei eBay. Ich vergesse immer, mir das bei eBay nochmal nachzushoppen. Ja, da war ich mal. Das war aber, glaube ich, wo der Monolith stand, ne?
Nee, der Monolith war Ende 2000.
Dann war
das war ja zu 2001.
Dann war das da. Dann war das der Kongress.
Mhm, das war der 19. Entschuldigung, der 17 C3 war das.
Dann muss es da gewesen sein. Aber dann war da auch, da waren auch die Mädels oben, oder? In ihrem, mit dem Super Mario Kart. Ich weiß es gar nicht. Da war es jedenfalls nett, weil bei Mädels ist es immer nett.
Ehrlich gesagt, die Raumaufteilung der einzelnen Kongresse kriege ich jetzt nicht mehr so auseinandergehalten. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe das dann vorgeschlagen, lass uns das doch da ausprobieren. Nicht so sehr jetzt, weil wir der Meinung sind, das müsste in Berlin sein, sondern einfach, weil sich in Hamburg nichts findet, die Zeit läuft und dieses Teil ist einfach optimal. Und alle, die sich das Gebäude angeschaut haben, sind einfach komplett zu Steinen, erstarrt.
Erstarrt, genau.
Ja, um sich kurz danach wieder zu bewegen und festzustellen, dass das einfach verdammt gut passt. Und so kam es ja dann auch. Die Veranstaltung hat einfach da aus dem Stand gerockt und sie hat sich ja dann auch aus dem Stand vervierfacht in der Teilnehmerzahl. Also wo wir noch über 600 Leute, also ich weiß nicht mehr die Zahl nicht mehr so ganz genau, vielleicht waren das auch schon 800 oder so. Es war einfach, ich kann mir 800 Leute im Eidelstädter Bürgerhaus, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil das ist so zwei Etagen, 3, 4, 5 Räume in der Aula, wo 200 Leute reinpassen. Also da ist einfach schnell Ende Gelände. Mhm. Und das Haus am Kölnischen Park ertrug natürlich eine ganz andere Dimension und so. Aber es kam dann halt auch gleich über 2000 Leute, was sehr interessant war, weil das lässt sich natürlich nur daraus erklären, dass eben dieses Wachstum, diese Zunahme am Interesse, am Thema Internet, Computer, Hacking, alles etc., was so 97 eingesetzt hat, 98 nochmal viel, viel, viel stärker war und damit auch das Interesse am Club etc. Und dann sind ja auch viele Sachen passiert und dann Tron und Pipapo und das, also das war ja dann auch wirklich so die wilde Zeit, wo es irgendwie abging und dann kam das Camp und dann ist der Kongress natürlich in Berlin geblieben, dann muss das Haus am Kölnischen Park irgendwann schließen und ist ins BCC gegangen, beziehungsweise wir sind den Betreibern des HAKP gefolgt ins BCC. Mit denen uns ja auch immer eine tiefe...
Die Holzbartaste geht nicht mehr.
Was? Drück mal drauf. Blinkt's?
Ja. Nein, es leuchtet.
Ist eigentlich...
Oh Gott, ich wollte jetzt nicht stören, aber ich musste...
Ja, hat sich das schon wieder aufgehängt. Oh Gott,
dann weiß ich das. Dann versuche ich irgendwie flach zu atmen, bis ich ohnmächtig werde.
Was soll denn das? Was? Oh Mann, ey. Dieses scheiß Betriebssystem.
Mountain Lion?
Das ist Laien.
Das ist auch scheiße, also.
Das ist richtig scheiße. Und Mountain Lion ist wahrscheinlich kein Deut besser. Dreck. Ah.
Peak Apple.
Dreck ist das, ja, echt. Dreck. Bing. So, ich probiere es nochmal. Sieht schlecht aus. Naja, kann es gerade nicht ändern.
Die ja, Technik macht nichts.
Kannst ja. Versagt.
Ich hol gleich noch einen Rant ab über Mountain Lion.
Lotrispinning. Ja, ja. So, und dann geschah so über ein paar Jahre eigentlich gar nicht mehr so viel. Es gab dann halt so langsame Steigerungen von so eben so um die 2, dann um die 3000 und dann waren es so um die 4000 und dann waren es irgendwie immer mehr. Mhm. Und es verteilte sich dann aber auch über die Zeit immer anders. Also wenn ich sage 4000, dann war da noch ein sehr hoher Anteil an Tagesgästen.
Ja.
Leute, die so mal reingeschaut haben, während die Zahl an Dauergästen überschaubar war. Und das ins BCC passen ja eigentlich gleichzeitig immer nur so 3000 Leute oder so. Und sodass das irgendwie immer noch halbwegs managebar war. Also du hattest so was weiß ich, 2000 Dauergäste Und dann kamen dann halt immer noch ein paar hundert jeden Tag dazu, so, und dann waren es vielleicht mal 2500 Dauergäste etc. Mhm. Also es wurde irgendwie knapp. Und in den letzten 2-3 Jahren war es dann einfach over the top. So, also das Interesse an der Veranstaltung stieg und stieg und stieg, und es waren dann irgendwie schon 3000 Dauergäste, mhm, weißt du, wo schon gar keine Luft mehr eigentlich war, um noch überhaupt jemanden noch zusätzlich reinzulassen. Und man hat sich da immer irgendwie was einfallen lassen. Und ja, so, und zum Schluss sah es einfach so aus, dass doppelt so viele Leute sich für eine Dauerkarte interessierten, als man eben sinnvoll verkaufen konnte. Oder auch so, oder mehr als doppelt so viel. Ich weiß, ich kenne die Zahlen jetzt nicht so ganz genau, aber es, also man hätte jetzt mit Tageskarten und wenn man jetzt für diese Veranstaltung noch werben würden, wahrscheinlich problemlos 8000 Leute, mhm, anziehen können. So. Was aber einfach in diesem Gebäude nicht mehr ging. Dazu kamen dann eben so Fails, dass man eben gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier Vorbestellungen, weil wir müssen das ja irgendwie reglementieren und bla 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 und alles schwierig. Dann lief natürlich diese Software nicht, weil man immer gesagt hat, um 12 Uhr ist jetzt hier, ist dann die Vorbestellung, alle stürzen sich auf diesen Server, der Server geht in die Knie, so, und nur jeder 12.000. Klick kriegt dann halt wirklich mal eine funktionierende Webseite und kann ein Ticket kaufen, sodass das Ganze so zu einer Verlosung wurde. Was dann im letzten Kongress halt auch schon dazu geführt hat, dass auf einmal so der Anteil an Leuten, die man da noch nie gesehen hat, im Verhältnis zu denen, die man da immer so sieht, irgendwie deutlich gestiegen ist. Und das war noch nicht so im Bereich creepy, aber es war schon so... Jetzt wird's langsam schwierig. Ne? Ja. Dazu kommt, dass auch der Platz, auch organisatorisch, das, was man da irgendwie fahren wollte, also im BCC haben wir traditionell schon immer mehr Platz genutzt, als normalerweise eigentlich mietbar ist. Mhm. Weil die uns halt in alle Räume reingelassen haben. Wir haben sogar die Stuhllager genutzt. Ja, also es gab kein Quadratmeter ungenutzte Fläche und es wurden immer wieder neue Klimmzüge erschaffen und Büros zogen um, mhm, und aus, um einfach noch mehr Vermietfläche zu schaffen, die sie jetzt auch für andere Veranstaltungen.
Das heißt, die hatten auch Bock auf die Veranstaltung.
Ja, natürlich. Also das muss man ganz klar sagen.
Ist halt eigentlich auch das Beste, was so einem Venue passieren kann, dass irgendwie was so derart Modernes da stattfindet. Also ja, inhaltlich Modernes.
Das ist nicht so sehr das Moderne. Das ist so, weißt du, ich sag jetzt mal nicht, wer das gesagt hat, aber das kam halt da schon so ein bisschen so aus diesem Umfeld. So, da ist ja auch die Merkel und die macht da irgendwie ihre Parteitage und tralala, ja, so, und dann muss es halt auch das andere
Gegengewicht.
Genau.
Ah ja, schön.
Und von so einer Freundschaft war das auch von Anfang an geprägt. Also als ich das allererste Mal da auflief im Haus am Kölnischen Park und meinte so, ja, hier CCC, Veranstaltung, wie, vielleicht geht da was so. Mhm. Ja, kriegte ich dann so als erste Antwort so, macht euch keine Sorgen, wir kriegen das hin. Das war das Erste.
Sowas will man doch.
Genau. Das war so der erste Satz. Ist mir egal, worauf wir uns hier irgendwie finanziell einigen müssen, ja, wir werden es schaffen. So.
Ja, super.
Ja, wir werden uns hier einig werden und wir sind uns dann auch einig geworden. Und es war dann eine interessante Doppelliebe, ja. Also die fanden das irgendwie cool, überhaupt erstmal so an uns anzudocken. Und womit sie aber nicht gerechnet haben, ist, was sie dann dafür, also was sie dann letzten Endes wirklich bekommen haben. Also was mich auch nie vergessen werde, ist so diese am ersten Tag der ersten Veranstaltung, also sozusagen alles fing an, alles lief, der erste Tag war rum, so, und es war so ein bisschen meine Aufgabe, so den Überblick zu halten, und dazu gehört natürlich auch den Kontakt da zum Orga-Team zu halten, und ich latsche da so in ihr Glasbüro irgendwie rein, wo so die Mädels, machen ja fast nur Frauen da irgendwie beim BCC, ist echt immer eine super Atmosphäre gewesen. Und kam so rein, also so ein ganz bescheiden, weißt du, so, na, weil ich musste mit einem rechnen, ja, irgendwie so. Na, wie ist? So. Und guckt mich so mit ernstem Blick an, meinen so, wir müssen uns beschweren. Wir haben nichts zu tun. Hier laufen überall irgendwelche 16-Jährige rum und die kriegen ja alles hin. So, die wissen ja alle, was abgesprochen ist, und die wissen ja alle, was zu tun ist. Und uns fragt noch nicht mal einer. Das wären sie nicht gewohnt. Irgendwie normalerweise werden sie so Ärztekongresse gewohnt.
Kommt das Bürgertum und scheitert.
Wo am letzten Tag so eine verpeilte Orga ankommt und fragt, wo der und der Raum ist, der nie bestellt wurde, wo Beamer wären und so, wie Beamer, haben sie das bestellt irgendwie? Wo steht das hier irgendwie? Ja, also so völlig verholzt und verpeilt. Und dann kam dann auf einmal so eine völlig uneinschätzbare Horde, die vollständig selbst organisieren, wie so ein Ameisenschwarm, einfach alle die richtigen Dinge irgendwo hinträgt.
Dabei aber auch irgendwie seltsam aussieht. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja noch so ein Bruch. Ist ja jetzt nicht so, dass dann da irgendwie Leute in Anzügen kommen und das alles gesittet und ordentlich, sondern da laufen dann halt Menschen mit Hoodies durch, die Kabel hinter sich herziehen. Und das sieht Freaks. Ja, prinzipiell sieht das ja schon mal eher bedrohlich aus für jemanden, der Ordnung hält. Das ist ja ein schöner doppelter Bruch.
Genau, aber die haben aber auch sofort gemerkt, dass das halt mit diesem Chaos und der Ordnung, ich meine, über die Dualität von Ordnung und Chaos haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ne? So kreativ und destruktives Chaos und destruktive Ordnung. Das haben die, glaube ich, schon früh gemerkt, weil ich meine, die erste Aktion, die wir gemacht haben, als wir ins Haus am Kölnischen Park reingegangen sind, war, dass wir 2 Monate vorher durch die Zwischenwände gekrochen sind und da erstmal ein Netzwerkkabel verlegt haben. Weil das gab's da halt nicht. Ja. So. Und da waren die irgendwie schon völlig platt. So wie Kabel verlegen. So, weißt du? Und haben dann halt erstmal so ein paar Kilometer gerade 5 Kabel da verlegt. Und das war schon so irgendwie, lange Geschichte, bla bla bla, dann kam ja noch Blinkenlights und Haus des Lehrers dazu, also das war auf jeden Fall immer dicke Freundschaft. So, aber der Kongress war einfach zu voll.
Und es gibt in ganz Berlin...
Es war
Berlin?
Einfach klar, und jetzt waren wir, im Prinzip gab es jetzt zum letzten Kongress dasselbe Ding wie damals in Hamburg. Mhm. Es war einfach so klar, dass es so nicht weitergehen kann und dass man jetzt irgendwie Maßnahmen ergreifen muss. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage mit, da muss es doch noch was anderes geben in Berlin. Jetzt kommen wir wirklich an so ein ganz echtes Problem in Berlin, was meiner Meinung nach politisch auch komplett unterschätzt wird. Es gibt nämlich hier keine großen Veranstaltungsflächen für Veranstaltungen ab 3000 Personen.
Was ist denn mit dem ICC?
Außer dem ICC, aber das ICC, ich meine, warst du da mal drin?
Vor vielen Jahren, das ist eben riesengroß. Ne?
Das ist riesengroß und im Wesentlichen ist der Platz auch nur in Form von diesem Saal 1 und dem Saal 2 bereitgestellt worden. Und ansonsten gibt es da vor allem viel Garderobenflure und Treppen und Geläuf. Ja, aber schon der drittgrößte Saal, das ist so ein piefiger 200-Leute-Saal.
Oh.
Ja, das heißt... Und das ist alles nicht auftrennbar, aufteilbar. Verstehst du, wenn du heute ein modernes Konferenzzentrum baust, dann baust du das in einer Denke, die einfach maximale Anpassbarkeit an möglichst viele Veranstaltungen, die du da gleichzeitig parallel bedienst mit Zuläufen und Gängen und dass du die Essensversorgung machen kannst. Die eine Veranstaltung wird schon mal gecatert, während die andere noch läuft und die haben halt einen großen Raum und die anderen haben einen kleinen Raum und hier noch eine Tür und da noch eine Tür. Und damals war Konferenz immer nur so, ja, der Daimler, der holt jetzt hier seine Aktionäre und dann reden wir nochmal darüber und dann werden noch die Ärzte noch eingeladen so und davon leben die im Wesentlichen auch. Nur das ist einfach heutzutage nicht mehr die Veranstalterrealität. Die Veranstalterrealität ist, du hast Veranstaltungen in allen Größenordnungen, die sehr hohe Anforderungen auch an die Infrastruktur stellen und auch an die Servicestruktur eines solchen Gebäudes stellen. Und dieses ICC, das ist einfach alt. Das ist einfach in den 70er Jahren so ein Raumschiff, was da mal gelandet ist. Okay, sieht ganz lustig aus und so, kann man eine Postkarte von drucken, aber das war's. Ist scheiße teuer irgendwie und jetzt erwägen die halt tatsächlich dieses Ding zu renovieren, was ich einfach für einen Kardinalfehler halte.
Naja, wenn man es entkernt und gleichzeitig eine neue Infrastruktur reinsetzt.
Sprengen. Einfach sprengen das Teil. Ja, bitte dich. Ich meine, klar, da sind so Sachen drin wie die Tiefgarage oder die Parkgarage und so. Das kann man schon irgendwie alles nutzen. Aber im Wesentlichen muss das Ding einfach gesprengt werden.
Warum?
Na, weil das einfach in dieser Form überhaupt nicht mehr nutzbar ist wirtschaftlich.
Ja, aber kann man es nicht innen neu bauen? Also einfach umbauen innen? Anpassen an
moderne? Ja, wie man das jetzt konkret, ich will jetzt keine Architekturratschläge geben. Ich sag nur, man kann jetzt nicht sagen, oh, dieser Saal 1 sieht aber so schön aus, ja, der ist, steht jetzt unter Naturschutz,
ja, nee,
und Denkmalschutz oder was auch immer, uff, und den wollen wir so beibehalten, sondern das hat man einfach alles zu entfernen und man nutzt den Raum und den Platz, der da ist. Man ist ja an sich keine schlechte Idee, direkt neben so einem Messegelände auch, ja, noch ein funktionierendes Konferenzzentrum zu haben. Ja. Und man könnte da mit dem Platz auch richtig was reißen. Nur das wird so nix. Ich meine, die Gegend finde ich darüber hinaus auch noch ziemlich unattraktiv für eine Veranstaltung. Das ist einfach nicht schön da.
Ist halt so ein Unort.
Ja, du kommst da raus, ja, und willst einfach dich sofort in die S-Bahn stürzen oder noch schlimmer vor.
Mhm.
Ja, so. Die andere Alternative in Berlin ist das Estrell Hotel. Das befindet sich am Ende der Sonnenallee, Neukölln, ja. Da, wenn du da irgendwie rausläufst, dann besteht die Infrastruktur aus einem Dönerladen direkt an der S-Bahn.
Und dem Arbeitsamt. Dönerladen, Arbeitsamt.
Genau, so. Und dann,
also Meckes ist da, glaube ich, auch noch in der Ecke.
Ja, und wenn du noch drei Haltestellen weiterfährst, dann hast du halt auch einen Kaufhof.
Ja.
So. Aber ich meine, hallo? So. Und das BCC ist halt Alexanderplatz mitten,
ja,
in der City.
Ist super, ja, braucht man gar nicht drüber reden.
Clubkultur,
ja, ja,
tralala, ja, ja. Siebes um die Ecke und so weiter, ja. Bloß das BCC ist halt zu klein. Ab 3000 Leute geht da nichts mehr. Und wir hätten locker noch die doppelte Fläche bespielt.
Was ist denn mit dem Ding, wo die Republika war? Wie viele Leute waren denn da?
Na, die Station ist zwar groß, aber die Station ist halt eine reine Sommergeschichte,
ah, okay,
weil du es halt im Winter musst du irrsinnige Summen ausgeben, das Ding zu beheizen.
Mhm.
Das können die sich da vielleicht für diese Fashion Week irgendwie leisten, weil die dann nur 2 Stunden lang da ihr Geläuf machen und dann blasen sie halt da mit ihren Gasburnern irgendwie so lange rein, bis alle schwitzen. Und 3 Stunden später ist es wieder vorbei. Aber du kannst ja nicht 4 Tage hintereinander 24 Stunden Hacker am Tisch mit Fußkälte irgendwie auf dem kalten Boden, wo draußen vielleicht minus 20 Grad sind. Das kriegst du nicht geheizt.
Mhm.
So. Und deswegen fällt es leider aus. Für die Republika war es perfekt, aber es ist dafür nicht da. So. Und das ist das Ende großer Veranstaltungsräume in Berlin. Es gibt sonst nichts. 4 Millionen Leute leben hier. Berlin ist die Konferenzstadt Europas Nummer 2 nach Wien. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen.
Aber wo gehen die denn dann alle hin?
Ins BCC oder auch ins ICC.
Nein,
also Konferenzstadt halt, auch die ganzen Hotels haben natürlich Konferenzflächen.
Ja. Und die aber Leute eben nur kommen, für 200 Leute. Ja.
Genau, für so kleinere Treffen, mal einen Tag, hier Workshop und so, 100 Leute, 200 Leute, 400, 500, 600, 1000 Leute können die alle irgendwie abfedern. Aber dann ist dann halt auch Schluss. Ne? Und Berlin ist halt super attraktiv für Konferenzen, weil A, die Leute kommen gerne nach Berlin, weil Berlin ist cool.
Ja.
Und zweitens, Hotel kostet nichts.
Ja.
Und auch sonst kostet die Stadt halt nichts. Und Reisen jetzt halt mit, also wenn wir irgendwann auch mal einen neuen Flughafen haben, ja, also ist ja auch jetzt schon nicht jetzt so schlecht angebunden.
Ja.
So, ne? Also da fliegt schon was hin, da fährt auch was hin. Und von daher ist Berlin wunderbar. Aber die Politik hat einfach nicht verstanden, dass dieses ICC nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist so eine West-Berlin-Romantik, die da gefahren wird mit, oh ja, hier unser altes Raumschiff und das können wir doch jetzt nicht wegächsen. Jetzt reden die da, ich weiß nicht, wie lange die da schon drüber reden, aber als klar war, dass da irgendwie ein bisschen Asbest rumfliegt, hätte ich gesagt, okay, alles klar, holt eure Bulldozer, sprengt die Scheiße. Deutschlandhalle haben sie ja auch gesprengt.
Wir haben es sogar geschafft, den Palast der Republik wegzumachen.
Genau.
Was ich kulturhistorisch viel, viel fragwürdiger finde, als das ICC wegzusprengen. Ja,
ja, gut, andere Debatte.
Ja,
so.
Ja.
Und das ICC, ich meine, da hängt jetzt wirklich niemandes Herz wirklich dran an diesem Klotz.
Doch, Wovereit. Also die Westberliner,
ja, ja, genau.
Taktgeber halt.
Ja, genau.
Ja, deren. Ja.
So, aber das ist meiner Meinung nach ist das ein großer Fehler, weil man muss sich da einfach ein modernes Konferenzzentrum hinbauen, um einfach da auch international mithalten zu können. Also es braucht einfach einen Ort, der bis 10.000 Leute locker skaliert, wo du auch parallel in der Lage bist, vielleicht 20 Veranstaltungen parallel zu fahren. Und also die Zahl habe ich mir jetzt so ein bisschen ausgedacht, aber mehr als 3 oder so. Ja. Wir hätten zum Beispiel, ich hab mir das tatsächlich das ICC mal angeschaut, auch wegen des Kongresses. Ne? Deswegen kann ich das auch so altklug darüber herreden. Ja, da hätten wir uns dann halt so den Empfangshallenteil so mit den ganzen Weihnachtsopern, die da so stattfinden, irgendwie teilen müssen. Also der Gedanke so, Hoodies auf der einen Seite und Nerzmäntel auf der anderen, die fand ich zwar irgendwie auch reizvoll.
Ich wollte gerade sagen, solange es kostenlos so Sekt für alle gibt, ist das doch eigentlich in Ordnung, oder?
Willkommen auf dem Kongress.
Sekt? Ja, Sektchen? Tag, Frau Pelzmann, ein Nüsschen.
Naja, kommen wir zurück auf das eigentliche Problem. Es war halt klar, dass es so nicht weitergeht. Und dann gab es ein Treffen in Berlin, interessanterweise im Estrell Hotel, um einfach auch mal sich das mal als Location nochmal genauer angeschaut zu haben. Wobei das Estrell Hotel im Prinzip genau dasselbe Limitierung hat wie das BCC.
Okay.
Das skaliert so bis 3000 und dann ist irgendwie Schicht.
Vielleicht ist das auch die Standard-Kongressgröße und...
Klar, die allermeisten Veranstaltungen liegen natürlich in diesem Bereich, von daher ist das schon okay, aber es ist halt doof, wenn du jetzt in der gesamten Stadt bei 3000 aufhörst, um dann erst bei 10.000, weil sowas wie das ECC lohnt sich halt auch erst ab einer bestimmten Größe wirklich, wenn du jetzt über mehrere Tage gehst und eben flexible Raumgestaltung brauchst, also es taugt halt einfach nicht. Abgesehen davon, dass es halt so. Oder machst du es halt so wie der Linux-Tag, die gehen dann halt in so Messehallen.
Ja, nee.
Ja, aber so sieht es dann halt auch aus.
Ja, eben. Nee, Messehalle geht nicht.
Nee, geht nicht.
Außer man zieht eine schöne Zwischendecke mit Stuck ein.
Genau. Aber das und du kannst dir vorstellen, dass der Club extrem ratlos war. Über viele, viele Jahre. Weil die Diskussion ist ja jetzt nicht erst aufgekommen. Mhm. Die wird eigentlich seit 3, 4, 5 Jahren wird die in irgendeiner Form geführt. Weil man sich denkt halt so, wie kriegen wir das hin, hier zu wachsen. Und dann hat es das BCC von Jahr zu Jahr immer noch geschafft, nochmal einen Raum frei zu machen, nochmal einen Raum frei zu machen, nochmal einen Raum frei zu machen. Und wir haben es vor allem auch geschafft, diese Veranstaltung, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich halt der Club, ich mache da jetzt seit ein paar Jahren aktiv nicht mehr was. So, aber das Team hat immer sehr klug, wie ich finde, auch Antworten gefunden auf so diese Probleme. Und dadurch, dass man immer gesagt hat, okay, alles klar, wir teilen das jetzt anders auf und das kommt da rein und auch immer wieder Zöpfe abgeschnitten hat, wie durch ein Wunder hat man es einfach geschafft, diesen Platz immer effektiver zu machen. Und so wirkte dieser Kongress am Schluss auch. Eine 150-prozentig durch auf diesen Ort durchoptimierte Veranstaltung, wo wirklich jedes Kabel seinen Platz hatte. Mhm. Ja. Was natürlich auch sehr eingespielt war, weil viele Leute kannten das, man wusste schon, wo man die Kabel reinstecken musste, etc.
Das heißt im Januar werden wir dann hören, dass es ja früher im BCC viel, viel besser funktioniert hat als im CCH.
Oh, bestimmt, weil da wird natürlich erstmal nicht alles so rund laufen, das ist klar.
Wie viele Leute passen, also mit wie vielen Leuten rechnet ihr denn da dann?
Also ich weiß nicht, mit wie vielen gerechnet wird, im Sinne von für wie viele kalkuliert.
Für wie viele ist es ausgelegt?
Also, vielleicht nochmal kurz die Geschichte noch, wie man sich dann für Hamburg entschlossen hat. Dann sage ich nochmal was zu der Veranstaltung, was hat damit eigentlich was zu tun. Es gab also so ein Treffen in diesem Estrell Hotel, also wo man sich erstmal die Location angeschaut hat. Da war auch recht schnell klar, da wollen wir nicht hin, weil irgendwie ein Döner um die Ecke und so weiter ging einfach gar nicht. Und das war auch ansonsten relativ seelenlos. Und dann kam irgendwie einer und meinte so, ja hier, ich habe mir auch mal das CCH angeguckt. Und bis dahin war die ganze Debatte noch eher so in diese Richtung mit, wir wissen, dass andere Städte das auch gerne machen würden, ja, aber wir sehen natürlich auch den Wert von Berlin, was ich schon meinte, ne, billig, attraktiv, lalala, etc. Und immerhin hat dieser Ort es gleich geschafft, diesen Kongress eben in seiner Beliebtheit zu vervierfachen. Das ist ja nicht alles ohne Grund. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir hier sehr davon haben zehren können, dass hier diese ganzen Szenen so übergreifend sind und dass sie einfach auch kulturell, also allein so diese Verbrüderung der Hacker-Szene, der Party-Szene etc., das hat so viel Synergien freigesetzt über die Jahre und diese Veranstaltung auch immer bunter und toller gemacht. Das ist nicht mehr so eine trockene Nerd-Veranstaltung, das ist eigentlich schon ein echtes Festival.
Ich bin fest davon überzeugt, dass so etwas nur in Berlin gehen kann.
Genau, davon bin ich auch überzeugt. Aber jetzt ist diese Veranstaltung ist jetzt einfach erwachsen so und kann mal in seine vierte Ausprägung übergehen. Jetzt muss man da nicht alles, jetzt ist man nicht mehr so viel auf Hilfe angewiesen. Jetzt kann man auch mal was wagen. Und dann kam halt das CCH auf einmal ins Spiel. Und das kam für mich so ein bisschen überraschend, weil komischerweise ich da nie war, obwohl ich selber 3,5 Jahre da gewohnt habe, war ich nie in diesem Gebäude. Und ich schaute mir dann so ein bisschen staunend irgendwie die Raumpläne an und dachte mir so, fuck. So, fuck, dachte ich mir so.
Die haben es verstanden.
Naja, also Hamburg, das ist ja auch relativ alt, aber die haben es halt richtig gemacht. Die haben das Ding halt konsequent ausgebaut. Die haben noch einen zweiten Teil dazu gemacht, der irgendwie frei konfigurierbar ist, pipapo. Mhm. Und die haben aber auch noch so richtig diese geilen, mondänen Großsäle, so mit Schrägbalustrade, wo du halt drauf sitzt und weißt du, wo es richtig schön steil hochgeht, von überall gute Sicht. Und in Saal 1 passen halt schon mal 3000 Leute.
Geil.
Oder 1500, wenn du jede zweite Reihe umklappst, dann hast du 1500 Leute und jeder hat einen Tisch.
Ja.
Ne? Mhm. Oder halt nicht alles umklappen und dann hast du irgendwie 2000 und hinten hast du Tische oder irgendwie irgendwo sowas. Das kannst du auch in einem anderen Saal auch machen. Und dann gibt es noch eine ganze andere Reihe von Sälen, die einfach auch ganz gut dimensioniert sind und dazwischen ist auch noch viel Platz und für Sachsen, also ist einfach Platz, 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 Platz. Der Kongress kann da einfach wunderbar einziehen und all diese 6.000 oder 8.000 Leute, die jetzt Interesse gehabt haben, also ob das jetzt wirklich ja. Personen sind, die alle wirklich auch ein Ticket kaufen würden, weiß man nicht, weil kann ja auch sein, dass die Leute mehrfach angemeldet haben oder was weiß ich, aber man kann schon davon ausgehen, das Interesse ist nicht gering. Wie viel das jetzt werden, kann keiner beantworten. Aber die Veranstaltung ist irgendwie geil. Und dieser Schritt zurück nach Hamburg wieder, da wo die Veranstaltung eigentlich gegründet wurde, finde ich insofern eigentlich auch sehr reizvoll, als dass jetzt eben die Veranstaltung auch als solche behaupten muss. So, die ist jetzt nicht gut besucht, weil sie in Berlin ist, sondern die ist vielleicht gut besucht und eine gute Veranstaltung, obwohl sie nicht in Berlin ist.
Hamburg ist ja jetzt so doof auch nicht. Nein, Hamburg ist so doof auch nicht. Aber ich habe, das mag aber auch natürlich, ich lebe ja auch in Berlin und das mag mit meiner Wahrnehmung des Clubs zu tun haben und wie ich den Club kennengelernt habe und wie ich mit ihm interagiert habe über die Jahre. Ich glaube, das geht nur in Berlin. Ich kann mir das beim besten Willen, das mag auch daran liegen, dass ich alt bin und ein Spießer und so und Angst vor Veränderungen habe oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist halt keine Hamburger Veranstaltung. Der Kongress ist nicht in Hamburg. Der war da auch nie.
Na, der ist da mal gegründet und gestartet worden.
Ja, das
und der
ist, was, auch das, was ihr sagt.
Kulturellen. Naja, also es ist einfach die Realität.
Aber aber es ist nicht, ich hab, das ist so. Nee.
Du auch andere Städte haben interessante Kultureigenschaften.
Ich bin so furchtbar gespannt darauf, was da passiert und was daraus werden wird. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich bin auch sehr gespannt, also weil Location lässt vor allem viel, viel Raum für Experimente. Also das ist wirklich geil.
Wie wird denn da die Orga laufen? Werden dann die Berliner, die bisher die Orga gemacht haben, alle nach Hamburg gehen und da stemmen?
Ich kann dir das so genau nicht sagen, aber auf jeden Fall wird das Kernteam, was das hier in Berlin gemacht hat, das auch dort vorantreiben. Inwiefern jetzt
ich bin so gespannt,
sich das echt. Team um Hamburger erweitert und ergänzen wird, das wird man sehen.
Ich bin so gespannt. Eigentlich müsste ich da hinfahren.
Also die Eröffnungsveranstaltung wird sicherlich cool, weil da irgendwie dann 3000 Leute irgendwie in einem Saal sitzen werden. Und das haben wir noch nie gesehen, weil bisher waren es halt 1000. Und dann sind es halt 3000 und das sind nur die, die sitzen. Ja, da können auch noch Leute im Flur stehen und auch wenn sie das vielleicht nicht dürfen. Ja, und das ist geile Infrastruktur. Du hast halt zum Beispiel noch eine komplette Messehalle noch daneben, wo du irgendwie mit dem Truck reinfahren kannst. Das grenzt sozusagen direkt an. Also die Hamburger haben das gut gemacht, muss man sagen. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung. Wir werden natürlich jetzt mal sehen, wie reibungslos das eben da mit dem Team läuft. Ich glaube, die wissen noch nicht so richtig genau, was sie sich da eingetreten haben. Das bleibt also noch abzuwarten, aber es ist von der Infrastruktur, es ist halt sehr interessant. So, das ist die Geschichte, warum der Kongress nach Hamburg gegangen ist. Und allen, die hier so zuhören, die den Kongress ein bisschen kennen und ein bisschen skeptisch sind, kann ich nur sagen, Mut zur Veränderung. Change is good und ohne Änderung kein Fortschritt, sage ich ja immer gerne.
Da bist du auch irgendwo mit zitiert worden mit dem Spruch.
Bin ich? Ja, gut. Und das muss einfach sein. So. Und ich denke, dass man jetzt den Kongress vor allem an so Stellen erweitern kann, wo bisher einfach nicht dran zu denken war. Ja, dass man so Begleitveranstaltungen mit integriert und so. Und man hat einfach auch jetzt mehr Platz so für Ausstellungsdemonstrationsfläche, die einfach vorher nicht da war. Wenn du da mal irgendwie mit einem Rover rumfahren wolltest, um mal ein anderes aktuelles Thema aufzugreifen, so, dann gab es halt einfach kaum Platz, weil in denen die ganze Zeit über irgendwelche schlafenden Hacker leiten musstest. So,
obwohl das auch mal.
Ja, auch eine schöne Herausforderung, aber es ist halt nur begrenzt lustig. Und deine Quadrocopter konntest du halt auch nur fliegen lassen, wenn dann irgendwie nachts um drei dann die letzte Veranstaltung in Saal 1 auch gelaufen ist. Jetzt gibt es eine ganze Messehalle daneben, die irgendwie nochmal genauso lang und hoch und breit ist wie die ganze Konferenzgeschichte daneben. Und das wird spannend. Und der ICE hält direkt vor der Tür.
Das ist natürlich interessant.
Ne? Ja, du kannst direkt hier. Ja, aber von das Berlin,
ist, wie ist der Termin ist natürlich dieses Jahr dann, glaube ich, auch komplett ungünstig.
Der Termin ist genauso günstig und ungünstig wie er
immer ist. Immer ab dem was? Ab dem ersten Feiertag, ne?
Nee. Danach.
Danach, ab dem 27. dann.
Genau. 27., 28., 29., 30. So. Und wer es vermisst, Weihnachten in Berlin Silvester in Berlin zu verbringen, hat immer noch genug Zeit, dahin zu fahren.
Im Zug rüber zu fahren, genau. Genau.
Tja. Rover.
Ja.
Los,
gab halt nichts zu sehen.
Bisschen Begeisterung.
Ja, ich finde, ich hab wirklich, ich dachte noch, mache ich, tue ich es oder tue ich es nicht und habe dann gedacht, nein, du willst ja auch ein bisschen freundlicher sein.
Gerade so eben rechtzeitig
auch. Weil ja alle immer so, alle, also meinen ja immer so, ich wäre immer so hasserfüllt auf Twitter. Gibt es ja irgendwie Leute, die sagen,
ja
so, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich amüsiere mich ja die ganze Zeit. Das meiste muss man sich mit einem Lachen in der Stimme vorstellen, was ich da schreibe. Also 95% dessen, was ich da schreibe, hat ein Lachen in der Stimme. Dachte ich gestern noch.
Dieses Ironie-Tag.
Nee, das sehe ich halt nicht ein, weil es ist halt nicht unbedingt Ironie. Ironie ist ja nochmal was anderes. Außerdem will ich nicht ironisch sein, weil ich will nicht so ein komischer, Hipster sein.
In Deutschland muss man Witze immer als solche markieren.
Ja, ist doch gar nicht, ich mache ja auch nicht die ganze Zeit Witze. Ich meine Sachen durchaus auch ernst, aber im Wesentlichen lache ich, während ich die sage, weil alles einfach komplett absurd ist. Also ich finde immer, wenn ich vor die Tür gehe, komme ich aus dem mich amüsieren nicht raus,
Das ist jetzt der amüsante Teil in der Vorwendung.
Nee, und ich dachte gestern so, schreibe ich es jetzt, weil ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das klappt. Das ist so eine vollkommen aberwitzige, wahnsinnige Schwachsinnsidee, wie die das Ding landen wollten, dass ich gestern noch geschrieben habe, weckt mich, wenn es abstürzt. Weißt du so irgendwie? Weil ich echt nicht dran geglaubt habe und habe dann aber gedacht, nee, komm, lass mal, ätz mal nicht so rum und bin dann schlafen gegangen und habe dann heute Morgen irgendwie aufgewacht, total gerädert. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen heute Nacht, wieder mies geträumt. Dann war auch noch irgendwie, hatte ich ein Schlafzimmerfenster auf und irgendwie die Tür auf und dann hat der Wind noch den Vorhang weggemacht. Dann war es zu hell morgens und alles war schlimm. So, ganz total schlimm alles. Und das Erste, was ich gemacht habe, war iPhone nachgeguckt. Denkst du, warum schreibt keiner was? Warum schreibt keiner was? Ja, und dann stellt sich raus, ist es gelandet. Nein, da habe ich mich dann schon gefreut. Das fand ich schon sehr spektakulär. Und dann habe ich gesucht, weil du ja sagtest, dass der Orbiter das alles filmen würde.
Der Orbiter? Nee. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist im Skycrane sind noch mal Kameras, die das dann...
Oder so. Und dann dachte ich, es gibt einen Film. Und sofort Rechner hochgefahren, bevor ich mir einen Kaffee gemacht habe, was echt selten vorkommt. Und gab es aber nicht. Etwas enttäuscht. Ich dachte, da gäbe es jetzt direkt schon so einfach die rohen Daten, diese
Bilder. Nee, es gab mal wieder so ein ikonisches Bild, weißt du, so ein
Der
niedrig aufgelöstes Fuß. Teil, so der Fuß.
Im Dunkeln. Im Zwielicht.
Genau.
Ja.
Aber
ja, es ist
fantastisch.
Schon,
und die haben sich da gefreut.
Wenn du sowas gebaut hast, wenn du daran beteiligt wirst, kannst du doch jetzt eigentlich nur noch größenwahnsinnig werden, oder? Mir kann niemand erzählen, also auch die Ingenieure, die das Ding zusammengeknuppert haben alles und sich das ausgedacht haben, mir kann niemand erzählen, dass die restlos davon ausgegangen sind, dass das funktioniert. Kann mir keiner erzählen, ich wette, die haben da gesessen und gesagt, das klappt nie, aber lass es uns versuchen. Ich glaube, so eine Herangehensweise ist das. Ich glaube, auch haben.
So hast du die immer.
Die musst du so haben, ne? Aber stell dir mal vor, du hast so eine Idee und sagst so, ja, pass auf.
Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, weil in dem ersten Moment, wo sie glauben, das würde gehen, würden sie aufhören zu testen.
Ja. Ja. Also das ist schon enorm. Und ich würde,
die Huygens-Mission gerettet. So ein Moment. Diese Cassini-Huygens-Mission, sagt ihr das was? Saturn? Also Cassini um Saturn, im Saturn-System ist immer noch unterwegs und Huygens ist die ESA-Kapsel, die sie dann auf den Titanmond geworfen haben. Ja. Und bei so normalen, lass uns das nochmal testen, Geschichten. Und dann waren sie eigentlich schon alle fertig und alle wollten nach Hause und einer meint so, komm, lass uns das auch nochmal testen. Weißt du? Haben wir das auch nochmal getestet. Ja. Und dann haben sie das auch nochmal getestet und dann so, ups. So. Und hätten sie das nicht gefixt, hätten sie das nicht erkannt, hätten das Teil einfach in die falsche Richtung geschmissen oder es hätte einfach nicht getroffen. So. Und es war halt ein Problem, was sie gar nicht so ohne weiteres lösen konnten, weil es so mechanisch verkackt war an der Stelle und dann mussten sie dann, ich weiß jetzt gar nicht die Details mehr, ich habe es alles im Raumzeitinterview drin, mussten sie auf jeden Fall damit der Software irgendwie kräftig gegenhalten. Und nur weil sie es auch so früh gefunden haben, konnten sie aber was dagegen machen. Hätten sie es erst kurz vorher gemerkt, hätten sie nichts mehr tun können. Naja, sowas rettet die Mission, aber diesmal haben sie wirklich gut gearbeitet und dieses Prinzip, ich meine, das klingt so irre, ne? Mit diesem Kran und so weiter. Ne?
Darum sage ich, du musst eigentlich größenwahnsinnig finden. Wenn du zu den Typen gehörst und zu den Leuten gehörst, die sich das ausgedacht haben, du kannst nur größenwahnsinnig finden. Du musst doch wirklich denken so, okay, wenn ich mir so einen Wahnsinn überlege und das klappt,
ich hoffe, es
dann
gibt
klappt ein anderer Wahnsinn von mir
vielleicht
auch.
Vielleicht kann uns der Chat auch mal weiterhelfen. Ich hoffe, es gibt schon irgendwie eine Aufzeichnung von diesen letzten 7 Minuten, wo dann so die Kamera auf dieses Team gerichtet
sehr
schönes, war.
Sehr schöne In-Your-Face-Bilder von den Leuten im Control Room, die dann einfach wussten, wo die Kamera ist. Und alle, da gibt es ein sehr schönes Bild, wo sie vor der Kamera stehen und so machen, mit dem Finger so in die Kamera zeigen, so in your face! Das sieht sehr, sehr geil aus. Das sieht sehr geil aus.
Ja, aber da weiß man auch mal wieder, was es bedeutet, sich irgendwie alles rauszuschreien. Also die waren was die für eine Anspannung gehabt haben müssen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ja.
Und das könnte oder ist wahrscheinlich jetzt schon auch in die Geschichte eingegangen, als einfach der geilste Stunt, den sich die Raumfahrt je geleistet hat. Also,
zum Mond fliegen kann doch jeder.
Gab dann in der Pressekonferenz, die habe ich mir angeschaut, habe danach nochmal einen Vergleich. Also das Ding war ja irgendwie jetzt... kriegt die Zahlen wahrscheinlich durcheinander, also x 1000 Stundenkilometer unterwegs und musste halt dann in diesen 7 Minuten abgebremst werden und da war so viel Schreierei um mich herum. Ich glaube, der Vergleich war, das ist so, als wenn du 680 Stundenkilometer auf der Autobahn fährst und du musst in 0,2 Sekunden irgendwie zum Stehen kommen oder so. Also, so muss man sich diesen Abbremsvorgang vorstellen. Also das Ding ist wirklich so mit Höllenrittgeschwindigkeit auf dieses Teil zugeknallt und dann so im allerletzten Moment so und dann so noch absetzen und oh. Geil.
Ja, sehr geil.
Wir finden das toll und
ja, ja.
Ist gut.
Was da, was genau messen die jetzt da auf dem Mars? Weißt du das?
Na, das ist ja die Mission, also der Rover heißt Curiosity, aber die Mission heißt MSL, also Mars Science Laboratory. Und es ist halt ein komplettes Labor auf diesem Rover
also die,
drauf.
Also die nehmen einfach weiter Proben, so viel sie können.
Haben da diese
das Beste war ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Schwachsinniger hat dann heute auch gesagt, wenn meine Timeline, wer war denn das? Ich bin fast wieder geplatzt vor Wut. In meiner Timeline Marslandung und Olympia, die Welt scheint ja keine anderen Probleme zu haben. Ich habe gesagt, boah, doch, dass du auf ihr wandelst, du Affe. Mann, ey.
Naja, Marslandung ist all about problems.
Schon geil.
On this planet Earth. Also ich meine, allein um irgendwie ein weiteres Mal die Nicht-Existenz von Gottheiten zu beweisen, finde ich sowas schon mal ganz praktisch.
Stimmt.
Und das ist schon mal echt eins der Hauptprobleme. So, ne?
Auch auf Mars, kein Gott.
Genau. Immer noch kein Gott gefunden.
God still, Pope still dead. Irgendwer meinte mal, die ganzen Gläubigen haben es schon sehr, sehr schwer, weil obwohl wir wirklich so jung sind erst, also Wissenschaft ist ja ein sehr, sehr junges Konzept. Und obwohl dieses Konzept so jung ist, haben wir es schon geschafft, Gott nach hinter den Urknall zu verlegen. Also vor den Urknall zu verlegen. Das ist schon echt faszinierend, ne?
Gott vor den Urknall. Achso, ja. Da müsste er jetzt wahrscheinlich
wenn überhaupt, ist er da nur noch zu finden, weil woanders ist er nicht.
Ja, ja.
Das ist schon echt erstaunlich.
So ist das.
Darum wäre ich ja so gerne unsterblich.
Man braucht mehr.
Ich würde halt gerne mitkriegen, wie das in 1000 Jahren ist. Kann natürlich auch sein, dass wir in 1000 Jahren da sind, wo wir vor 1000 Jahren sind. vor 1000 Jahren waren. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch da.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir auch nicht auch nur
das
im Ansatz
sich,
vorstellen,
das
was
im 9.
in 1000 Jahre ist.
Das, weißt du, die Römer konnten sich auch nicht vorstellen, dass das mit diesen Aquädukten irgendwann mal aufhört. Und 1000 Jahre danach standen die Dinger einfach nur noch in der Landschaft rum und niemand wusste, sie mehr zu benutzen.
Na gut, ich meine.
Das ist schon, also ich denke mal, das fühlt sich natürlich für uns einen immer so an, als würde es immer weitergehen und als würde es immer aufwärts gehen, also mit dem Fortschritt. Aber ich bin mir da halt nicht so sicher. Ich meine, wir sind halt auch in hohem Maße. Ich habe gerade nochmal einen Film ausgegraben, den ich vor ein paar Jahren schon mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. The End of Suburbia. Das ist eine Doku aus dem Jahr 2004.
Mhm.
die sich mit Peak Oil beschäftigt. Mhm. Und die ziehen halt, die konkretisieren das halt alles auf Suburbia und erzählen halt, wie Suburbia in den USA entstanden ist. Und wie es entstanden ist, wofür es steht, was es macht und wie es auch nur funktionieren kann. Und sagen eben auch, das ist Suburbia kann nur funktionieren, solange wir genug Sprit haben, um von da aus in die Städte zu fahren. Mhm. Und kommen dann eben auch so über Wachstum und sagen auch, Wachstum ist nur möglich, wenn wir mehr Elektrizität haben. Also ohne ein Wachstum an Elektrizität kein Wirtschaftswachstum. Mhm. Und im Moment kaprizieren wir uns weltweit, finde ich jedenfalls, so sehr auf Wirtschaftswachstum, dass es sein kann, dass uns das um die Ohren fliegt, weil wir nicht rechtzeitig uns auf was anderes kaprizieren. Also den Fortschritt auf andere Weise finanzieren, sage ich mal, ohne damit jetzt Geld zu meinen. Das ist ein ganz interessanter Film. Kommen wir mal gucken. Ist vor allen Dingen, weil er 2004 ist und sie sagen halt, naja, wir gehen halt davon aus, dass wir Peak Oil um das Jahr 2010 herum erleben werden.
The End of Suburbia.
The End of Suburbia, genau.
War ein Film jetzt.
Eine Doku, ja. Doku. Bin ich witzigerweise drauf gekommen, weil darin auch die Streetcar Conspiracy vorkommt, die Fefe kürzlich nochmal verlinkt hatte, was auch eine sehr schöne Teilverschwörungstheorie ist. Und zwar war in den USA, gab es ja diese Streetcars, also Straßenbahnen,
ja.
Straßenbahnen, Schienenbus, also die hatten etwas größere Dimensionen, wie früher bei uns auch die Schienenbusse hatten. Und General Motors und noch ein paar Firmen haben halt generalstabsmäßig diese ganzen Streetcar-Companies aufgekauft, haben die Dinger verschrottet, haben Busse eingesetzt, die sie selber gebaut haben. Also General Motors, Continental Tires und noch irgendeine, also drei Big Player, die Busse vom Busverkauf leben. Ich hatte halt irgendwie eine Ölfirma oder sowas noch, haben halt diese ganzen Straßenbahnbetreiber aufgekauft, haben die Straßenbahnen alle auf den Schrott geschmissen. Gibt es spektakuläre Bilder von, wo gefühlt hunderte von Straßenbahnwagen übereinander gestapelt sind, haben diese Linien durch Busse ersetzt und dann die Buslinien klein gestrichen und dann den Leuten Autos verkauft, damit sie nach Suburbia fahren können. Und darüber, der Film bezieht sich auch zum Teil auf diese Teilverschwörungstheorie. Darüber habe ich den gefunden. Das ist wirklich sehr interessant. Also dieser ganze Komplex Verkehrsgedöns ist ja da sehr spannend. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Ich war im Theater. Macht man ja selten. Und was ich noch seltener mache, ist ins Boulevardtheater zu gehen, obwohl ich Boulevardtheater sehr, sehr mag. Also ich sehe für mein Leben gerne Schwenke, ja, ein Schwank in drei Akten.
Ach echt?
Ich mag das, weil das ist halt so, das ist halt so schön, es hat so was, es ist so schön harmlos halt. Es ist schön harmlos und es hat trotzdem immer noch hinten raus eine kleine Moral.
Ein Schwank.
Und ich war in der Komödie am Kurfürstendamm, ja, ein ganz klassisches Boulevard-Spielhaus und habe gesehen die Pension Schöller.
Ja.
Ein Schwank in drei Akten von Wilhelm Jacobi und Karl Laufs mit Winfried Glatzeder in der Rolle wie hieß er denn? Warte mal, wo ist er? Wie hieß er denn? Steht nicht dabei. Mit Winfried Glatzeder in der Rolle eines verkappten Schauspielers, der eigentlich auf die Bühne gehört, aber den Buchstaben L nicht aussprechen kann. Und stattdessen immer N sagt, was wirklich wahnsinnig lustig ist. Also, er wird dann irgendwie zwischendurch im Schrank versteckt und da ist es sehr stickig und irgendwann kommt er raus, platzt so aus dem Schrank raus und sagt, Nuft, Nuft! Das ist wirklich lustig. So. Ein sehr schönes Stück, kann ich jedem nur ans Herz legen. Pension Schöller. Also die Rahmenhandlung ist, dass
wenn es mal nicht ganz so tiefsinnig sein soll.
Genau, ein Großgrundbesitzer aus Küritz kommt nach Berlin und will es da mal so richtig krachen lassen und in Küritz in der Kneipe erzählt man sich halt, dass es in Berlin Soireen gibt, die in Irrenanstalten veranstaltet werden und da will er unbedingt mal hin. Also so als, ne? Ist halt so wie heute, ja, hier Geheimparty in der Wohnung von. Ja, und damals hat man sich wohl sowas erzählt. Spielt so in den 20er Jahren irgendwann. Und er will dann halt auf eine Soiree in der Irrenanstalt und sagt zu seinem Neffen, der Geld von ihm haben will, bring mich da mal hin. Und der Neffe kennt halt keine Irrenanstalt, kennt aber die Tochter des Pensionsbesitzers Schöller. Und da wohnen halt nur Bekloppte bei dem. Und darum verkaufen sie dann diesem Herrn aus Küritz diese Pension Schöller eigentlich als getarnte Irrenanstalt. Da rennen natürlich nur Beknackte rum. Ja, sehr schön. Inklusive eines alten Herrn Majors,
Boulevard.
Der die ganze Zeit nur rumschreit, man soll doch Haltung annehmen. Ja, Boulevardtheater, finde ich eine tolle Sache. Nicht wirklich eine tolle Sache. Ist auch eher so meins. Also ich bin ja Kulturbanause. Das heißt, ich tue gar nicht erst so, als würde ich verstehen, was sie da im Hebel am Ufer erzählen. Wie 90% derer, die im Hau sitzen und so tun, als würden sie verstehen, was da passiert.
Verstehe, du meinst Theater, was sich sozusagen der Breite auch öffnet und
andere Bereiche zu sehr,
konsumieren, ist besser als die Kopfnummer.
Besser.
Also auch wichtig.
Sehr wichtig, weil es eben Unterhaltung ist. Also es ist halt einfache Unterhaltung. So, wenn ich unterhalten werden will, gehe ich dahin. Das ist ungefähr so wie Batman im Kino zu gucken.
Ja, oder Batman. Hörer von NSFW zu sein.
Nee, das ist ja ein politischer, das ist eine politische,
was,
ein politischer
Auftrag. Sind wir eine Matinee jetzt hier, oder was?
Nein, das ist eine politische Haltung, NSFW-Hörer zu sein. Das wissen die wenigsten.
Aha.
Aber jetzt haben wir sie am Arsch.
Und ihr seid alle in unserer Partei, NSFW-Partei. Wir schicken euch dann auch die passenden Eintrittsformulare zu.
Genau. Und an unserem Liquid-Feedback dürft ihr auch teilnehmen.
Genau,
lesen. Wenn wir es schaffen, euch rechtzeitig die Zugänge zu kommen zu lassen.
Was ja auch komplett übersehen wurde von uns bisher, ist ja die Tatsache, dass ja gerade Olympia stattfindet.
Das habe ich jetzt nicht so übersehen.
Nee, hast du das mitbekommen?
Ja, ich musste mich beruflich doch intensivst damit beschäftigen.
Das befürchtete ich schon.
Ja. Mhm. Entsprechend reicht es mir jetzt auch.
Hast du die Eröffnungsveranstaltung
gesehen? Ja, die war schön. Also die fand ich ja wirklich, es war ein bisschen, also es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, hä? Also das mit diesem Social Networking Einbindung, das habe ich nicht verstanden. Das musste ich mir dann hinterher erst nochmal erklären lassen.
Mhm. Das ist sowas für Facebooker, ne?
Wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Aber ich fand das, da waren, also es gab Momente, in denen war ich so ergriffen, das klingt jetzt...
Ach, wovon? Von Tim Berners-Lee?
Ja, was da alles so passiert, nee, so dieses alles, die haben da ja doch, war ja doch ziemlich viel Pathos. War ja dann doch eher so mit Pathos. Und ich war streckenweise war ich so ergriffen, dass ich dachte, okay, wenn ich da jetzt sitzen würde, würde ich wahrscheinlich heulen.
Wovon denn?
Ja, diese, ich weiß nicht mehr, welche Stellen das war. Dieses, aber es gab so ein paar
Boy
Momente.
Meets Girl-Geschichte.
Ich weiß es echt nicht mehr. Das die ist auch nicht. Das, ja, das mag sein, aber ich finde das dann auch wiederum so unwichtig, dass ich das auch sofort wieder vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, es gab da Momente, in denen habe ich gedacht,
David Beckham im Boot.
Ja, bestimmt. Wie gesagt, ich kann mich so, nicht mehr daran erinnern.
Heugi weint, wenn David Beckham an ihm vorbeifährt.
Genau. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Weil das sind so Dinge, die gehen mir im Prinzip am Arsch vorbei und die wirken genau für den Moment. Und das habe ich immer, wenn ich irgendwie solche.
Also ich habe ja diese Eröffnungsveranstaltung erstmal nur durch meine Timeline wahrgenommen, weil ich irgendwie in der Mangelung von hochbreitbrandigen Medienzugang da nicht leicht dran teilnehmen konnte und habe es dann später nachgeschaut
genau
in einer Raubkopie, die übers Internet freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, per BitTorrent. Und dann war ich eigentlich darauf eingestellt, dass mir das nicht gefiel, aber ich fand es trotzdem auch cool irgendwie.
Mhm.
Also es war...
Das Schlimmste war...
Erstmal fand ich das rein technisch. Wie sie diese Metamorphose da am Anfang hin, also technisch organisatorisch, wie sie diese Metamorphose da hinbekommen haben von diesen grünen Landschaften in diese Industrie, das war schon wirklich beeindruckend. Also diesen Schornstein und irgendwie sukzessive da diese ganzen Grasmatten irgendwie weggetragen haben, also allein das koordiniert zu bekommen.
Hatten auch fast alle Knöpfe im Ohr, ne? Hast du gesehen? Waren unglaublich viele Leute, die Knöpfe in den Ohren hatten. Und da hätte ich gerne mal gehört, was da gefunden worden ist, die ganze Zeit.
Ja, okay. Ja, good point. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie sie das koordiniert bekommen. Das spricht, ja.
Hatten sehr, sehr viele. Also es hatten so viele Knöpfe im Ohr, dass ich dachte...
Kann ich mir schon vorstellen.
Wow. So viele. Also, ja.
Es wäre wahrscheinlich nicht trainierbar gewesen, das Ganze so zu machen, sondern sie haben dann wirklich das sich mit Kameras angeschaut.
Und ja, die werden
so,
die Gänge trainiert
los.
Haben.
Und dann kriegen sie nur noch ihren Einsatz.
Dann kriegen sie, also die werden die Gänge trainiert haben und dann eben nur halt ohne den Rasen hochzuheben und solche Sachen. Ja.
Genau, was aber bei vom mir Timing
übrigens,
her
ja,
sozusagen.
Was bei mir übrigens total schlimm war, ich habe es auch nicht live gesehen, sondern wir saßen dann auf dem Balkon, weil so schönes Wetter war und haben irgendwie einen schönen Wein getrunken und auf dem Flughafen, in Tempelhof, auf dem Flugplatz, haben sie irgendwie so ein Public Viewing aufgebaut und da so absurd die Lautsprecher aufgerissen, dass du wirklich bei mir, ich weiß nicht, wie weit entfernt ich davon wohne, 500, 800 Meter oder sowas, dass ich das in Zimmerlautstärke auf dem Balkon hören konnte, wie irgendwie so einer von diesen hirnlosen Sportreportern da die ganze Zeit diese Veranstaltung kommentiert und dumm Zeug labert. Und das war so unangenehm. Also ich finde ja sowieso schon, dass die nur dummes Zeug reden, diese Leute. Und da habe ich es auch nur in halben Sätzen mitgekriegt. Das macht es noch schlimm. Hat mich sehr, sehr geärgert. Stimmt, siehst du, jetzt holst du das alles wieder in meine Erinnerung zurück, du Schwein. Mann, hat mich das geärgert.
Sorry.
Ja. Aber es gab dann von der, habe ich dann glücklicherweise gefunden, von der EBU, also von der European Broadcasting Union, von denen gab es eine Aufzeichnung komplett ohne Kommentar. Wo du wirklich nur Atmo hattest. Ja.
Geil.
Also...
Das ist gut, ich habe halt das diesen Original, ja. Diese englische Variante und die haben sich ja extrem zurückgehalten.
Ja, ja, das Schöne bei Englisch ist ja auch immer wieder, auch wenn man es sehr gut spricht und sehr gut versteht, zumindest mir geht es so, ich muss es nicht parsen. Wenn ich nicht will, parse ich das nicht. Ja, dann höre ich da nur jemanden etwas sagen. Aber wenn es auf Deutsch ist, bin ich gezwungen, das zu parsen. Das kann ich nicht ausblenden.
Ich muss gerade mal
im Internet gucken. Warte.
Nee, ich muss auf die englische. Doch,
schon klar. Ich sehe dich gerade
rumsurfen. Ich muss auf die englische Wikipedia wechseln, weil ich gerade versucht habe, den Artikel über die Eröffnungsveranstaltung zu machen. Und jetzt fiel mir wieder ein, dass er natürlich nur in der englischen Wikipedia war.
Weil der für die Deutsche nicht relevant genug ist?
Ja, das muss dann immer alles in einem Artikel zusammengefasst werden.
Also ich habe auch wieder
was. Es kann ja nicht sein, dass man da so ein Detail irgendwie rausnimmt. Die Wikipedia beklagt sich ja jetzt seit einiger Zeit öffentlich
dass
darüber,
mehr mitmacht, ne?
Dass sie immer weniger Administratoren haben und so weiter.
Soll ich drauf antworten?
Ja. Du zuerst?
Oder mach du? Warte, ich mach mal.
Ja, wie kommt's denn wohl, ihr Spassemacken?
Jetzt du.
Ja, ich würde es nicht ganz so formulieren.
Sondern?
Ja. Naja. Kein Wunder.
Während du da was liest, kann ich ja wieder mal einen Schreibwaren. Wir sind doch aufgefordert worden, mehr Schreibwaren zu
rezensieren.
Zu rezensieren.
Ja,
ich habe eine Schreibware dabei,
ja. Okay.
Die auch sehr, sehr nützlich ist diesmal, weil wir das Problem haben, dass ich immer wahllos im Vanderfelde blättere.
Sag mal, schwitzt du eigentlich auch
gerade? Ja, das ist, weil
Schwein?
Das Fenster zu. Nein, nicht wollen wir
das Schwein. Fenster wieder aufmachen?
Wie soll ich mal?
Ja, wenn du das.
Ich mache
das.
Ich komme da ran.
Oh, ein Schauspiel, sage ich euch, entwickelt sich jetzt hier gerade vor mir. Ich berichte live von den Olympischen Spielen beim NSFW. Ja, Summer die Holgi Summer Games sind gestartet worden.
So.
Das war ein hervorragender Einsatz.
Ich leite mal ein. Also wenn ich hier im
Fall. Ich würde nicht sagen, dass es eine Goldmedaille war, aber es immer, war jetzt auf jeden Fall Anerkennung. Also dabei sein war alles in dem Fall,
würde
ich sagen. Ne?
Ich blättere ja immer wahllos im Vanderfelde rum, wenn du im Internet surfst und lese dann so Passagen raus vor. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil wir wollen das Ganze ja auch so ein bisschen kontinuierlich halten, damit die Leute auch wirklich was mitnehmen davon. Und da habe ich jetzt...
Aber lese nicht wieder eine ganze Seite
da habe ich
vor.
Jetzt was... Nein, ich lese jetzt gar nichts vor.
Ah, das ist gut.
Da habe ich jetzt was Schönes gefunden, womit wir markieren können, ja, wo wir zuletzt gelesen haben. Und zwar ist es das hier.
Oh. Richtig.
Das ist ganz hübsch. Das Ding nennt sich Bookdart. Ja.
Ah.
Und ist praktisch ein Bookmark aus Kupferblech.
Ja.
Das ist ein einmal gebogenes Kupferblech. Also ein Drittel, also gesamt, also ein Kupferblech auf der einen Seite abgerundet, am einen Ende abgerundet, am anderen Ende spitz. Das Ende, mit dem wo es abgerundet ist, davon ein Drittel ist einmal umgeklappt, sodass du es auf die Buchseite drauf schieben kannst. Und kannst dann mit diesem Ding zeilenweise, wenn du mal schauen möchtest, markieren,
man zeigt
zeilenweise
sozusagen
markieren, wo du zuletzt gelesen hast.
Ah, piffig.
Schön, ne?
Piffig.
Und es ist ein schönes kleines Kupferblech, das heißt, es ist auch nicht so Plastezeug und sowas, sondern irgendwie nett. Ja. Bookdart heißt es. Nicht ganz billig, habe ich auch bisher nur bei Manufaktum gefunden.
Ja.
Bookdart. Ja, und kostet so ein Blechdöschen mit, ich glaube, 25 oder 50 Stück sind da drin. Ich weiß nicht mehr, was es kostet. Also, es ist nicht ganz billig, aber sie verschleißen halt auch nicht so sonderlich stark. Auch ein ganz tolles Geschenk, wie ich finde, weil. Ich kenne niemanden, der sowas nicht gebrauchen könnte. Also zeilenweise gebookmarkt, wo du gelesen hast.
Lesezeichen Kupferblech.
Lesezeichen Kupferblech.
Bookdarts. Nicht schlecht.
Schick, ne?
Bookdarts.com.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich zuletzt...
Ja, ich habe auch... ach, das gibt es dann so gleich in so einem kompletten Döschen. Ist ja auch
genau.
Pfiffig. 8 Euro. No. Gut. Da fällt mir auch ein... Ich habe ja auch so, habe ich das nicht, ich glaube, ich habe das über Twitter so ein bisschen herausgetragen, diese Sache mit den Schreibwaren und so und ob denn da nicht jemand einen guten Tipp hat.
Was, für was? Was?
Na, so, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, oder? Soll ich nachschauen, wie ich es formuliert habe? Das ist nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kam da tatsächlich was zurück. Ich dachte, ich sterbe. Ja. Also wirklich.
Himmel!
Abteilung,
woran denn?
Abteilung Dinge, die so naheliegend sind, dass man sich an den Kopf fasst. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, eigentlich hätte es dir schon längst auffallen müssen, es befindet sich nämlich direkt vor dir. Hier.
Mit den Klappklammern Kabel festmachen.
Genau. Foldback.
Foldback heißen die, genau.
Foldback-Klammern,
ja.
Die eigentlich dazu da sind, so größere Pakete Papier mal ja. eben so zusammenzutackern. Die sind ja super effizient.
Kann man natürlich auch, wenn man die großen nimmt, an eine Tischkante klemmen.
Genau, und dann kann man mit diesen Klammern, die da dran sind, die eigentlich nur dafür da sind, dass man die Dinger wieder aufkriegt, ja. kann man da Kabel durchführen und wunderbar so als Kabelhalter am Rande des Tisches machen, was
sehr
ich
schön.
Hier gerade für meine Ethernet-Kabel verwende.
Ja,
und
super.
Ich muss sagen, das ist einfach mal der Rock. Also erstmal sieht es super geil aus und zweitens, das ist genau die Lösung, die ich die ganze Zeit gesucht habe.
Ja.
Und das Witzige ist, die Dinger lagen die ganze Zeit sowieso schon da in der Nähe der Tischkante und ich wusste bloß immer nicht so richtig, wie ich sie zum Einsatz bringen sollte. Hm. Jetzt habe ich mir erstmal wieder ein ganzes Paket bestellt, weil das ist natürlich jetzt mal die Lösung TM.
Also, sehr schick.
Ja, man muss sich nur quasi die richtigen kaufen. Das ist nämlich das sogenannte Klemmvolumen.
Ja.
Was man berechnen muss. Ja, es gibt die Breite, die steht immer so primär drin, also Foldback-Klammern, dann hast du irgendwie eine Breite, also wie breit das ist. Aber wichtig ist das Klemmvolumen.
Stimmt, sehr schön.
Ich sag's nochmal. Klemmvolumen. Stimmt da auch das Klemmvolumen? Ach doch.
Sehr schön. Nein, wirklich schön. Also ich habe halt keinen Schreibtisch.
Hält auch gut und kriegt man aber auch schnell ab und kann man mal eben mal durch Zusammendrücken auch wieder verschieben und so. Mhm. Das ist echt top.
Das ist echt gut.
Herrlich. Harlisch. Das sind die richtigen Lösungen. Ich wollte auch jetzt irgendjemanden mich bedanken für die Zusendung dieses Bildes, aber es ist jetzt ein bisschen im Urlaub, so ein bisschen aus meinem, ne? Also, wenn man sich mal alles so gut notieren würde.
Ich pack mal Geschenke aus, dachte ich gerade. Ne?
Das ist eine gute Idee.
Ist hier nur Knackfolie drin in dem Brief.
Wirklich?
Ja. War wieder was zu essen und du hast es dir unter den Nagel gerissen?
Zeig mal.
Ja, hier, Knackfolie. Kessel, nur Knackfolie drin. Tja.
Verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen.
Ja, mich auch. Aber vielleicht ging es auch nur darum. Kann ja sein.
Ich mach doch normalerweise keine auf. Wo NSFW drauf steht.
Ich guck einfach mal hier rein.
Fuck it. Nikolas.
Ja, schick nochmal.
Nee.
Guter Trick eigentlich.
Nee, erinnere mich bitte mal daran. Ich muss es irgendwo hingelegt haben, aber ich weiß nicht wo. Aber jetzt weiß ich auch nicht was. Und das macht es irgendwie dann doch ein bisschen schwierig, wenn ich nicht mal weiß was. Sag mir mal Bescheid. So, das ist aber noch... Das sieht aber wieder nach dem was aus, was wir schon mal hatten. Ist es das?
Nee, das ist was anderes.
Ach so.
Das ist jetzt was, das kommt von Björn aus Dortmund.
Ja, Björn aus Dortmund.
Kommt von Björn aus Dortmund. Das ist ein Geschenk, von dem man nicht sprechen kann. Vielen Dank, Björn.
Ah, so eins.
Danke, Björn.
Sehr unterhaltsam für die Hörer jetzt auch gerade.
Ja, ist irgendwie blöd. Ne? Soll ich jetzt noch mal meinen Lachflash veröffentlichen, den ich nach so einem Geschenk schon mal hatte? Riech mal dran, dann weißt du, was das ist. Und das Tolle ist ja, du kannst, oder willst du hier in der Tüte riechen? Da riecht es ein bisschen intensiver, vielleicht kommst du dann dahinter. In der Tüte, ja gut, also aus dem Brief geht auch hervor, dass da, das ist mit,
ja,
ja, ne?
Das ist gut.
Was ist denn? Was ist das denn? Ih, was ist das denn? Ih!
Nein.
Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht fies aus.
Ich hab so eine Ahnung.
Hallo Tim, hallo Holgi. Ich bin mal wieder in Deutschland. Ah, Fabian. Ich bin mal wieder in Deutschland und habe mal wieder was für euch in Peking gekauft.
Oh.
Keine Angst, diesmal sind es keine, Achtung, Anführungszeichen, leckeren Snacks oder Süßigkeiten.
Gott sei Dank, ich dachte schon.
Da in China Tissueboxen überall zu finden sind, gibt es auch einen Markt für Verzierungen dafür. Tissueboxen, Kleenex-Pakete,
ja.
Nicht? Einen kleinen Eindruck davon bekommt ihr, wenn ihr das beigelegte Mitbringsel auspackt. Am besten besorgt ihr euch schon mal so eine Tissuebox.
Habe ich. Ich hole mal eine.
Hol mal eine. Ich pack dann der. Das sieht so schlimm aus. Ist das fies? Bäh.
furchtbar. Ich will das nicht. Bah.
Warte mal. Das ist so ein bisschen so ein Muppets.
Das denn da drüber?
Na, so rüber.
Nee,
spannend.
Das sieht aus. So. Das, ja, ich finde es total fies, weil das sieht so aus, als würde es sagen, küss mich. Ach, ja.
Du musst es jetzt schon mal etwas plastischer beschreiben.
Ich twitter da gleich ein Foto von.
Also es handelt sich um so eine Art Plüsch-Überzug für Tissue-Boxen und wenn man dann, da die ja dann sozusagen, um noch funktional zu sein, auch einen Eingriff braucht, gibt es da so eine
eklige, fiese rosa Lippen.
Da kann man sich das dann so rausbringen.
Ist das eklig!
Also das könnte man jetzt so schön an die Wand hängen. Hängst mal da an die Wand und da.
Meinst du hier an die Pappe? Müsste sogar. So? Obwohl, warte mal.
Nee, da so an die, in den Schrank da. Links.
Links? Wie?
Naja, hinhalten, nicht hängen.
Ach so,
jetzt.
Hinhalten.
Also, ja, man kann sich das dann ja auch immer noch irgendwie überlegen, wie man das macht. Einfach mal so an den Dings.
Mal anhalten, meinst du so?
Ja, einfach mal so ranhalten.
Ist eigentlich ganz hübsch, ne? Kann man mal.
Erinnert mich so ein bisschen hier an so eine Muppet. Wie ist hier nochmal gleich dieses Mädel, was in dieser Band, wo dieser verrückte Drummer drin war? Ich weiß nicht mehr, wie sie sowas.
Ja, aber ich weiß,
die immer so dicke Kusslippen hatte.
Die fand ich aber auch fies. Weil da war ich fies vor gewesen. So.
Oh Mann. China ist doch eigentlich so der Ort der Hochkultur und all dem und so weiter. Ja, da ist auch nicht mehr viel übrig, oder? Hast du diesen Artikel gesehen, der davon berichtet hat, dass die Chinesen jetzt am Strand sitzen mit irgendwie so Sturmhauben, also mit so Strumpfmasken, als würden sie gerade eine Bank überfallen?
Warum?
Keine Ahnung. Irgendwie. Also ich meine, warum sollte man sich am Strand eine Maske überziehen? Aber die sitzen da alle und haben welche auf. Vielleicht ist das auch nur so ein Prank und irgendjemand, so ein westlichen Reporter, der irgendwie vergeblich versucht hat, irgendwelche Fabriken zu besuchen oder sonst irgendeinen Scoop zu landen, haben sie gesagt, ja, hier, geh doch da an den Strand, da haben sie alle irgendwie Masken auf, hast du was zu berichten? Und dann haben sie da irgendwie da so eine Horde abkommandiert, die da irgendwie hinsetzt und dann grinsend sich diese Masken aufsetzt und er hat es geglaubt und als er dann weggefahren ist, haben sie sich irgendwie einen halben Tag totgelacht. Oder so.
Habe ich aber nicht gesehen. Also warum, also da muss aber doch dann auch dabei stehen, warum man sowas macht.
Ja, aber ich habe es nicht ganz gelesen in dem Moment.
Ich hatte, also ich habe das jetzt mal vertwittert, damit auch jeder weiß, was hier fies ist. Hast das fies? Ich finde das total fies, weil das ist nämlich auch noch aus Plüsch. Ja? Und es gibt Sachen, die finde ich fies. So. So eklig. Man hat auch immer das Gefühl, als wäre das Tuch, was man da so rauszieht, ein bisschen komisch.
Hast du schon getwittert?
Wenn du das Ding erstmal 4 Wochen in der Bude stehen lässt und das einstaubt.
Ja.
Das ist ekelhaft. Ich finde das total ekelhaft. Boah.
Achso, übrigens, der Hinweis mit den Masken ist, dass sie die Masken tragen, um im Gesicht nicht braun zu werden, warum auch immer.
Können wir mit Sonnendings versuchen.
Retweete das mal hier kurz. Dass auch mal Leute sehen hier, ne? Dein Account.
So, der Christian, ja? Guck mal. Der Christian hat. Guck mal, kann man eigentlich auch nicht von sprechen. Der Christian hat einen diskreten Umschlag geschickt, von dessen Inhalt man nicht sprechen kann.
Mhm.
Ja.
Sehr diskret. Aber ihr solltet euch mehr über das Entertainment der Hörer Gedanken machen.
Genau. Die diskreten Umschläge, über deren Inhalt man nicht sprechen kann, könnt ihr an unsere Privatadressen schicken.
Ey.
So, dann gucken wir mal, was hier drin ist.
Apple, ey.
Aber von dem Dope kriegt die Hälfte ab, ne?
Apple, ey.
Was ist denn mit Apple?
Ja, mein Computer kaputt gemacht.
Arschkrampen. So, was ist das denn hier?
Scheißladen-Wichser.
Apple-Scheißladen-Arschkrampen-Wichser?
Ja, aber echt. Penner.
Wow. Geil.
Unten.
Hallo Tim, hallo Holgi. Danke für die vielen Podcast-Stunden. 2 Präsente für euch. Für Holgi. Neverwhere. Das gibt's als Serie.
Was ist denn das?
Das ist von hier Niemalsland von
BBC.
Das ist eine BBC-Serie von, wie heißt denn der Autor? Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Komm schon. Tell me, Neil Gaiman. Und das war ein total geiles Buch, was ich von dem mal gelesen hatte und was mich sehr, sehr, also es hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich, das, ja, cool.
In einer Lateline über Bücher sprach Holger über Niemalsland. Das Buch ist genial und ich musste sofort an die BBC-Serie denken. Das Buch beruht auf der Serie und ist wunderbar britisch. Wenn du das Buch mochtest, wirst du die Serie lieben. Geil. Für Tim, wenn du denkst.
Super.
Wenn
Power to the people!
Sehr gut. Wenn du denkst, dass 2001 der beste Sci-Fi-Film aller Zeiten ist, dann schau dir dringend den Krieg der Eispiraten an. Keine Angst, die DVD ist zwar auf Holländisch, hat aber eine englische Tonspur. Hast du den Film schon mal gesehen?
Ja, den ich.
Ach, schade.
Eispiraten?
Ja. Ah,
alle macht dem Volke!
Aber habe ich seit Ewigkeiten das nicht.
Super Film.
100.000 Jahre, das ist auch so, eine, das ist so ein totaler verlorener Trash.
Ja.
Trash-Kunst.
Ich bin ein Möter. Halb Mensch, mal, halb Kult.
Holger, man kann nicht alle Filme auswendig kennen.
Es gibt aber so Filme, die muss man auswendig kennen.
Der gehört dazu?
Ja.
Mehr.
Ice Pirates.
Ja, ja. Das ist doch hier, wer ist denn, das sind dieser das Hauptdarsteller so und hier auch dies.
Bill Bixby oder sowas?
Das Mädel.
Boah, Neverwhere. Jetzt bin ich heute Abend zum Essen verabredet.
Mary Crosby.
So ein Mist.
Und Robert Urich, genau.
Genau, Robert Urich. Ganz schön Urich. Das ist hier in dem Beutel, ist das auch
Angelica
für uns?
Angelica Houston ist eigentlich voll mit Stars, die damals aber alle, glaube ich, noch keine waren.
Was?
Mary Crosby, wo hat die denn noch mitgespielt? Warte mal, die ist doch irgendwie nochmal darüber hinaus.
Ich wollte nur mal.
Achso, ja, das ist, genau.
Das gehört auch dazu?
Das ist ein Geschenk des Göttinger Podcast-Clusters, der nämlich hier hochamtlich zu Besuch war.
Oh, das kommt aus Göttingen.
Genau.
Tiefensalz aus Göttingen, ohne chemische Zusätze.
Von Ralf und Claudia, die haben das nämlich hier
mitgebracht. Einbecker Senf. Einbeck ist in der Nähe von Göttingen, gehört zu Göttingen. Nochmal, noch ein Glas Einbecker-Senf.
Ja, es ist ja sozusagen, teilen uns das. Ne? Also es sind sozusagen die kulinarischen Spezialitäten.
Echter deutscher Honig.
Deutscher Honig.
Echter deutscher Honig. Ich habe gerade Honig geschenkt gekriegt. Habe ich direkt eine Sendung mit dem Imker gemacht.
Habe ich gehört.
War echt spannend.
Dann hast du auch
gehört, dass ein Glas eigentlich für dich gewesen wäre.
Ja, das wärst du wahrscheinlich das.
Habe ich aber gesagt, nee, der kann mich mal, habe ich gesagt.
Ja, dafür kriege ich jetzt das Göttinger.
Okay, du kriegst das Göttinger Honigglas. Das dritte Glas Honig war übrigens für den feinen Herrn Seemack.
Guck an.
Ja, da habe ich auch gesagt, der kann mich mal. Also, eigentlich habe ich gesagt, die können mich mal.
Und?
Also um das Ganze so.
Sollen wir auch mal?
Was? Mal können? Also wollt ihr mal?
Naja, also ich
möchtest
meine,
du, welchen Senf möchtest du denn? Möchtest du den Bockbier-Senf oder möchtest du Hinrichs Echter? Bockbier-Senf. Scheißegal, wir probieren das jetzt mal, oder?
Was?
Den Senf. Nicht?
Jetzt? Einfach so? Ohne Alter, Wurst?
Ja, ohne Wurst.
Du kannst ja gerne. Nee,
lass mal. Ohne Wurst? Holgi! Man kann das doch nicht einfach. Du musst erstmal. Guck mal, ein Nerd liest erstmal das Manual. Was ist denn da überhaupt drin?
Das ist Senf.
Schwarzer, brauner und gelber Senf. Apfelsaft, Apfelessig. Salz und Gewürze.
Ja. Hier auch.
Und bei dir?
Gelber und brauner Senf, Bockbierwürz-Sud, weiß Andreas davon. Darin ist Bockbierwürz-Sud. Das ist doch. So, mal gucken hier.
Sehr gut, dann nehme ich den.
Nee, der schmeckt scheiße. Ja, wirklich sehr lecker.
Ja?
Einbecker Bockbier-Senf. Okay, sehr lecker. Hol dir mal ein Löffelchen.
Löffelchen.
Und das Beste ist, dass ich neulich noch dachte, ach Mann, ich brauche auch noch Salz.
Wirklich?
Ja, weil ich habe so, also, das ist halt so Normalsalz, ne?
Was heißt denn überhaupt Tiefensalz? Achso, das kommt von, verstehe. Aus der Tiefe.
Das kommt.
Da lag da mal so ein Meer rum.
Achtung, es ist Tiefensalz aus Natursohle, die aus 460 Metern Tiefe gefördert wird. Vor 250 Millionen Jahren entstand die Natursohle aus Ablagerungen von Meerwasser. Hieraus wird nach einem aufwendigen 24-stündigen Pfannensiedeverfahren unser Tiefensalz geerntet.
Das war jetzt aber nicht so toll.
Nicht?
Nee.
Hätte ich das eher mit dieser Doku-Stimme machen sollen? Vor 250 Millionen Jahren entstand die Natursohle aus Ablagerungen von Meerwasser.
Wie wär's mit? Salzkristalle räkeln sich tief unter dir jetzt hier auf der Leine.
Das ist alles nur, weil du mal für Beate Use gearbeitet hast, du Drecksau. Gib das mal her da. Der hier ist wirklich lecker.
Der ist schön würzig. Kann man also sich auch, hat einen schönen Nachgang. Würde ich sagen.
Der Göttinger Podcast Cluster. Ich finde ja immer noch, wir brauchen einen Cottbusser Podcaster.
Stimmt, gibt es eigentlich einen Cottbus-Podcaster?
Cottbuser Podcaster.
Der Cottbuser Podcast-Cluster.
Ja.
Hm. Clustert den.
Oh, geil. Hm. Das, die sind beide lecker, die will ich beide haben.
Na, dann behalte ich den mit dem Bier.
Hm. Na, dann behalte ich den mit dem Bier.
Mhm. Das ist mehr so mein Ding.
Nicht ganz so heftig, ne? Mhm. Ich glaube, da mache ich ein Risotto mit.
Kontrolliert biologisches mit Erzeugnis.
Hm. Ist echt lecker, der Senf.
Tja, kannst du mal sehen. Die meinen es gut mit uns.
Ja, ich meine, ist ja auch wirklich kulinarische Diaspora hier in Berlin, nach wie vor.
Aus Europas also man einziger muss ja Pfannensalin, ne?
Man muss ja immer noch wirklich maximal fonsen, um hier was Ordentliches zu essen zu kriegen.
Hm. Fonsen? Mhm.
Fonsen. Ist ein Adjektiv, das ich mal erfunden hatte.
Ah, fonsen. Klingt aber immer nach einem Verb.
Was? Stimmt. Das meine ich auch. Ein Tu-Wort. Nee. Ist ein Tu-Wort, das ich mal erfunden hatte. Stimmt, ich weiß, wie komme ich jetzt auf. Egal. Jedenfalls ist Fonsen ist ein Verb,
ist das
ich mal.
Ist das Kindersprache oder ist das irgendwie offizieller? Fonsen? Nein, Tu-Wort.
Tu-Wort, so lernt man das, glaube ich, in der Grundschule, oder? Verb ist ein Tu-Wort.
Ja, aber denken die sich das in der Grundschule nur aus, damit sie ein Wort haben, was nicht nach Latein klingt? Oder ist das wirklich
das,
in irgendeiner Grammatik mal nennenswert irgendwie zur Sprache gekommen?
Das weiß ich. Ich finde das total eklig, diesen Spenden. Naja, jedenfalls habe ich mir dieses Verb mal ausgedacht. Und zwar.
Was gibt es noch für Worte?
In Anlehnung Wie-Worte. Tu-Worte und Wie-Worte. Tu-Worte, Wie-Worte und Hauptworte.
Und Wiederworte gibt es.
Und Wiederworte. Jetzt keine Wiederworte. Fonsen bedeutet.
Keine Tu-Worte, bitte.
Fonsen bedeutet.
Jetzt keine Tu-Worte. Und schon gar keine Wie-Worte.
Einer Sache unangemessen hohen Aufwand zu treiben, um eben dieser Sache habhaft zu werden. Sprich.
Kann man auch rumfonsen?
Ja, kann man auch. Mhm. Das ist dann eher so ziellos, aber mit Sachen. Das im konkreten Voll Fall. Im konkreten Fall ist das gewesen, dass ich 12 Kilometer gefahren bin, um ein Stück Kuchen zu essen. Das ist Fonsen, also der Sache nicht angemessener Aufwand, den ich da getrieben habe. Was war nämlich tagsüber quer durch die Stadt? Das ist abgeleitet selbstverständlich von Don Alfonso, der sowas ständig macht und darüber bloggt. Ah. Der fährt ja immer dann irgendwie über die Alpen nach Sterzing, um einen Apfelstrudel zu kaufen.
Und sich dann darüber aufzuregen, dass hier alle mit weniger Geld auskommen. Na toll. Alter Fons.
Ja, das ist Fonsen. Habe ich gedacht, kann man vielleicht mal irgendwie, also mache ich ja manchmal auch, dass ich irgendwie weit fahre. Aber wo bleibt der Cottbuser Podcaster?
Der Cottbuser Podcast-Cluster. Wie geht das nochmal ganz?
Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten.
Der Cottbuser Podcaster
putzt den Cottbuser Podcast-Kasten. Podcast-Klassen. Gab es auch mal natürlich, wie so oft, es gab längst ein Fritz-Jingle, das mal gemacht hat vor vielen Jahren. Also der Cottbuser Podcaster. Ja. Kann mir der Chat rausholen, spielen wir mal Jingles aus dem Radio. Ja. Machen wir mal ein bisschen historische.
So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal rauskriegen, wo Mary Crosby noch mitgespielt hat, weil.
Mary
ist das
Crosby.
Eigentlich die Tochter von Bing?
Bing Crosby? Nee, das ist Denise Crosby.
Der, die,
ne?
ist ja,
die Tochter von Bing Crosby war, glaube ich, die Denise Crosby, die dann im.
Ach Gott, ist die hübsch.
Wer?
Mary Crosby.
War die hübsch oder ist die hübsch? Also weil Ice Pirates ist ja nun auch schon 30 Jahre alt.
Naja. Ach,
damals war Robert Urich
wahre
nicht Urich.
Schönheit vergeht nie.
Wahre Schönheit kommt von innen.
Auch.
Ach, ist das ein tolles Geschenk. Ich bin so glücklich. Ist das ein tolles Geschenk.
Also die Fotos sind sicherlich nicht ganz aktuell.
Ach, was für ein tolles Geschenk. Letztes Mal hatten wir ja schon mal so ein ähnliches Geschenk wie dieses tolle Geschenk, von dem man nicht sprechen kann. Aber das war mit einer Substanz versetzt, die ich nicht zu mir nehmen kann. Du erinnerst dich, die war mit Tabak, das war mit Tabak versetzt und ich kann ja keinen Tabak zu nehmen.
Plauderst noch aus, was es ist.
Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht irre. Nachher gibt's Ärger.
Sag mal, irgendwie.
Ist die Tochter von Bing Crosby übrigens. Ah, ich habe Scheiße erzählt, wie so oft.
Ist sie?
Ja, also ist Denise Crosby vielleicht auch die Tochter von Bing Crosby? Hm? Kann das mal jemand recherchieren? Ja, der Chat recherchiert.
Echt?
Ja, der Podcaster. Chatbot. Podcast-Chat. Caster den
Cottbuser
Podcast blank putzt. Den Cluster.
Warte mal, wo sind denn hier die Pirates?
Deine Mutter clustert.
Nein, nicht.
Nicht? Keine deine Mutter-Witze?
Nee.
Findest du blöd?
Finde ich furchtbar.
Deine Mutter findet deine Mutter-Witze furchtbar.
Ich finde das wirklich grauenhaft.
Ja, deine Mutter findet das auch grauenhaft.
Arsch. Arsch.
Ja, deine Mutter ist ein Arsch.
Arsch. Ich sag nur Arsch.
Ich höre wirklich letztens einen im Radio. Ich weiß, Thema der Sendung war Dinge, die ich nicht kapiere. Und der rief dann, meinte, ich kapiere deine Mutterwitze nicht. Und dann habe ich versucht, ihm deine Mutterwitze zu erklären und alles, was mir eingefallen ist, war, ja, deine Mutter kapiert deine Mutterwitze nicht. Das kann man noch nicht mal erklären. Ich habe es nicht geschafft, das zu erklären. Was denn?
Dallas.
Mary Crosby ist die Tante von Denise Crosby.
Sie hat bei Dallas mitgespielt.
Ja, das ist gut. Wer? Denise Crosby. Bing Crosby.
Mary Crosby.
Mary Crosby.
Hat bei Dallas, deswegen kenne ich sie.
Mary Christmas.
Kristen Shepard, was war denn das nochmal für eine Rolle? Verdammt.
Keine Ahnung, ich habe Dallas nicht so intensiv verfolgt.
Das war ja, glaube ich, so ziemlich die einzige Fernsehserie, die ich mir damals auch wirklich irgendwie magnetisch
echt, das hat funktioniert bei dir, cool.
Ja. Und zwar war ich echt ein großer Freund von der Serie, weil die einfach so wunderbar
Was denn?
Was machst du da?
Teilen. Teile und herrsche.
Na toll.
So, guck mal, ich teile.
Ich würde sagen, so. Du teilst.
Genau.
Und ich herrsche.
So.
Da läuft doch was schief.
Warte mal, ich muss mal
die passen.
Hast du eine Präzisionswaage?
Nein.
Nicht?
Nee. Aber nicht. Ich habe die passenden.
Du hast szenetypische Päckchen. Das ist aber nett.
Naja, irgendwo muss ich doch hier meine Widerstände drin lagern.
Ja, natürlich die Widerstände.
Genau, die gehen doch sonst verloren.
Man trifft ja so oft auf Widerstände.
Das ist überall. Oh. Ja. So, wie klein soll denn Tütchen denn sein?
Ich guck gerade, dass das hier einigermaßen... Eine Waage hast du nicht?
Wozu eine Waage? Gucke mal hier. Das ist doch.
Das. Oh, Ziplock.
Ne? Ist doch schon mal genau das Richtige.
So. Dann zeig mal auf eine Seite, die du haben möchtest. Oder ist das einigermaßen.
Du machst das einfach mal ordentlich. Oh ja. Ne? Bum, bum, bum. Gut, dass uns keiner zuhört.
Das wäre ja noch schöner, wenn wir hinterher noch in die Bredouille kommen.
Oder sonst irgendwo hin.
Dans la Bredouille.
Da fällt mir übrigens ein, totally unrelated. Wusstest du, dass sie in Portugal...
Mann! Jetzt hast du das Ganze... Oh. Das ist deins übrigens, das du mir über den Tisch verteilt hast.
Ja.
Da kann ich dir auch noch eine sehr schöne Geschichte erzählen. Die auch mit...
Nein.
Nee, die ist mit was anderem. Ja.
Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich vorher noch ein Bier getrunken.
Apropos...
Das ist gut, ne?
Das ist ein lecker Bier, ja. Das ist echt ein... Gestern schrieb einer auf Twitter, hier Holgi, pack doch mal 20 Flaschen Tegernseher auf deinen Wunschzettel bei Amazon, dann schenke ich dir das.
Tegernseher
ist so ein Bier, das ich ganz gerne trinke. Mein Freund von mir wohnt da unten.
Mhm.
Und ich freue mich immer, wenn ich da zu Besuch bin, dass es da Tegernseher gibt, weil das ist ein echt leckeres Bier. Gibt es angeblich überall in Berlin, aber nicht da, wo ich wohne, weil ich wohne ja woanders.
Mhm.
Also ich wohne ja im falschen Berlin.
Genau.
Was jedenfalls
du da auch?
Wenn es um Tegernseher geht. Das ist die einzige Wohnung, die ich mir leisten konnte.
Seufz.
So, und jedenfalls dachte ich so, was redet denn der für ein Quatsch? Und hab dann mal geguckt bei Amazon, da gibt es tatsächlich Bier zu kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Die verkaufen echt alles.
Ja.
So, und da gibt's da Bier zu kaufen. Dann habe ich das auf meine Wunschliste getan, habe gedacht, so Moment mal, wie ist denn das eigentlich mit Porto, wenn ich einen Kasten Bier kommen lässt? Hab dann nachgeguckt, der hätte dann irgendwie 17 Euro Porto oder sowas gekostet. Und dann wollte ich das runterlöschen, meinte er, ja, ich hab's dir dann mal bestellt. Jetzt, ich weiß nicht, ob der mich nur verarscht hat, vielleicht habe ich ja schnell genug gelöscht. Aber jedenfalls kann es jetzt sein, dass ich einen Kasten Bier per Amazon kriege.
Warum nicht per Nachname?
Meinst du, das geht? Nee, das geht nicht. Och, jetzt habe ich ja gerade einen Schreck gekriegt. Och, habe ich einen Schreck gekriegt.
Mhm.
So. Bier bei Amazon, ey, das musst du dir mal vorstellen.
Tja, es gibt, ich wundere mich bei Amazon über gar nichts mehr.
So unglaublich. So, Tim. Hast du mal einen Fünfer?
Die haben jetzt wirklich bei IMDb auch wirklich für jeden Charakter.
Oh, ich bin ja jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ah, das ist die Schwester von Sue Ellen gewesen.
Verstehe. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt
Dennis,
hast.
Ich meine, hast du das mal gesehen?
Ja.
Das dürfte doch auch noch so ein bisschen deinen Zeitraum.
Natürlich, aber das ist jetzt nichts, was mich...
Fandst du das nicht cool?
Nee, das hat mich nicht geflasht.
Also unter Garantie, wenn ich mir das heute nochmal anschaue, dann würde ich mir wahrscheinlich denken so...
Aber ich glaube, heute würde das mich mitnehmen. Heute würde ich das gut finden, glaube ich. Also heute würde mir das gefallen. Ich habe damals überhaupt keinen Sinn für sowas gehabt.
Ich fand ja diese ganze Intrigenkonstruktion, die sie da immer wieder gefahren haben und dieses unzerstörbare J.R. Männchen.
Was ich so nach...
Und Cliff Barnes natürlich, ja.
Was ich so rückblickend geil fand, ist, die haben den ganzen Tag gesoffen. Den ganzen Tag gesoffen. Immer wenn einer dann irgendwie da auf diese Ponderosa da, auf dieses Herrenhaus kam.
Brandy.
Hat sich erstmal einen Whisky eingeschüttet. Ja. Oder irgendjemand stand schon da und hatte einen Whisky in der Hand. So ein bisschen wie der dünne Mann. Hast du doch auch, gab's nicht den dünnen Mann als Geschenk mal für dich?
Der dünne Mann?
Der dünne Mann?
Dünne Mann?
Dünne Mann? Nicht? Gab's nicht als Geschenk für dich. Es gibt so eine Der dünne Mann-Box, die will der Tim gerne als Geschenk haben. Was? Der dünne Mann ist auch so eine sehr schöne Krimiserie, also Kriminalspielfilme aus den, ich glaube, 30er Jahren sind die, 30er oder 40er Jahren. Mit William Powell und Myrna Loy, die so ein Detektivpaar spielen. Und die sind, also da haben wir mal versucht, ein Saufspiel zu machen drauf. Und zwar immer dann zu trinken, wenn die auch trinken. Und das geht nicht. Das geht nicht. Mhm. Du bist so Hacke irgendwann, dass du den Film nicht zu Ende gucken kannst. Das ist echt super. Was machst du denn da, Tim?
Immer diese Bierspiele.
Was machst du da?
Ich such was.
Suchst du ein Versteck? Ist keins, weil ich sehe dich.
Ich bin ein großer Freund angemessener Verpackung.
Angemessene Verpackung. Mhm.
Und, ne?
So. Das machst du szenetypisch. Halt.
No. Szenetypische Verpackung.
Das geht doch alles nicht.
Knister, Knister.
So, Knister. Das ist halt so, ne, das torpediert halt auch so eine ganze Sendung. Ich nehme noch einen Löffel Senf, glaube ich. Und
so. Jetzt schnell noch einen Löffel Senf.
Ja, wer weiß, wie lange wir...
So hätte man mal die Senfwerbung dabei aufziehen sollen, ne? So wie Klosterfrau Melissengeist und so weiter. Hm. So, oh, bist du so ein bisschen derangiert und so? Ja. Dann hier, sauft doch noch einen. Das könnte man einfach mal mit Senf durchziehen und so.
Stell noch einen Löffel Senf.
Ja, stell noch einen Löffel Senf. Oh, jetzt geht's mir gleich viel besser.
Ah, dieses Gefühl, wenn das so in der Nase so zieht, ne?
Du sollst es ja auch nicht in die Nase machen, sondern im Mund essen.
Ah! Aha. Steg drauf. So.
Ja.
Ja, dann,
ja.
Ne? Ha.
So, haben wir noch Themen?
Ich schau mal nach. Hast du einen Fünfer? 5 Euro?
Dann?
Ja, gib mal.
Ja, du bist gut.
Ne, hier ist doch noch.
Ach so, ja, nee, so. Nee.
Lass Soll mal. Ich behalten, meinst du?
Naja.
Ach, das ist ja. Darf ich deinen Senf noch mal kurz haben?
Nee.
Schade, den kann man nämlich mit großen Löffeln essen. Ich guck mal, ob ich noch ein Thema mitgebracht habe. Ich glaube ja nicht.
Ich habe bestimmt noch.
Ah, ja, doch! Ich hab. Wir sind ja Freunde des Pizzabringdienstes, nicht?
Warte mal, stopp.
Ja.
Wir waren ja eigentlich bei Olympia.
Oh, stimmt.
Ja. Und ich habe mich ja gefragt, irgendwie, ist da jetzt diese Story mit dieser Nazi-Braut?
Nazi-Liebchen.
Was hat die gemacht? Rudern, ne?
Die ist Ruderachter, deutscher Damenruderachter.
Aha.
Und ist ein Nazi-Liebchen, ja.
Also ich frage ja mich ja irgendwie, geht das jetzt irgendwie... eigentlich als Unterstützung der Nazi-Szene durch, wenn man da so einen Liebhaber hat?
Es ist Salonfähigmachung, ne? Es ist halt immer so ein bisschen, naja, so schlimm kann er ja nicht sein.
Es kann
sogar
ja auch sein, dass die dann vielleicht, ich meine, vielleicht sind die ja auch alle einfach so ein bisschen ungefickt. Und das, wenn du da so ein bisschen für...
Ja, natürlich sind die ungefickt.
Naja, aber wenn du dann sozusagen auch dafür sorgst, dass dann wieder ein bisschen Entspannung einkehrt, vielleicht ist das ja dann schon fast Antifa.
Nee. Das ist ungefähr so, wie zu glauben, dass man mit Nazis reden könnte. Oder sollte. Braucht man ja auch nicht.
Hm. Man kann mit Nazis nicht...
Wozu? Also über was willst du mit denen diskutieren?
Nee, ich meinte jetzt...
Also, meinst du?
Mhm.
Meinst du, ist so wie so ein, wie Walter Mörs Weiland schrieb, wie ein sizilianischer Zementmischer würde er sie rannehmen. Und ja. Naja, nee. Ja, ist halt eine Nazi-Braut. Und ich würde mir eine Welt wünschen, in der Nazis gesellschaftlich so inakzeptabel sind, dass auch Leute, die mit denen irgendwie zu tun haben, ne, ohne direkt selber in so einer Parteistruktur, Fleischmützen auf dem Land, Ausländerklatschenstruktur hängen, dass solche Leute gesellschaftlich genauso inakzeptabel werden. Nicht deren Angehörige, es sei denn, es sind angeheiratet, aber deren Kinder, deren Eltern, du kannst halt nichts für deine Familie. Ne? Aber so Freundinnen von Nazis, finde ich, sollten auch nicht eingeladen werden und sollten auch niemanden irgendwie repräsentieren dürfen. Und das fände ich total klasse. Also in einer Welt, wo die gesellschaftliche Ächtung so gut funktioniert, dass sie sagt, wir wollen sowas von nichts mit dieser Ideologie zu tun haben, dass wir auch nichts mit jemandem zu tun haben, der so tut, als hätte er mit der Ideologie nichts zu tun, sondern würde nur mit einem Ideologen ins Bett steigen. Was ich wiederum auch bestreite, dass das möglich ist. Ja, denn ich bin der festen Überzeugung, nur Nazis können Nazis lieben.
Das hast du schön gesagt.
Außer, dann nehme ich die Eltern raus, weil, ne, das ist halt wieder nochmal ein anderes Ding. Also so eine Eltern-Kind-Beziehung ist eine ganz andere Beziehung. Ja, ja. Aber wenn du hingehst und sagst so, nein, der ist ja, ich bin zwar nicht damit einverstanden, dass der eine Partei unterstützt, die dafür eintritt, dass alles, was fremd ist, aus dem Land gejagt wird und auch nicht dagegen eintritt, dass alles, was fremd ist, angezündet wird und erschlagen wird. Damit bin ich nicht einverstanden. Da diskutieren wir auch immer drüber. Ja, geh kacken, Mädchen. Ehrlich, an der Stelle, wirklich, das ist, und ich finde das so toll. Also, und ich finde es ein bisschen schade eigentlich sogar, dass die nicht in hohem Bogen aus diesem Team rausgeflogen ist.
Ja, vor allem, also, weil das ja schon deutlich
so, dann dieser, war. Dann dieser unangenehme Michael Vesper da, der vom DOSB, dieser, ja, ich habe da mit ihr gesprochen und ich kann eine Haltung kann ich bei ihr überhaupt nicht feststellen. Was redet der Typ für einen Scheiß? Was will der mich veralt? Der mich für blöd? Die ist mit einem Nazi zusammen. Ja, natürlich hat die so eine Haltung. Wie kann man das denn aushalten? Wie kann man das? Ich red mich in Rage. Hör mal auf damit. Nur Nazis lieben Nazis. Und ich möchte bitte in einer Gesellschaft leben, in der solche Leute so inakzeptabel sind, dass niemand mit ihnen zu tun haben will und auch nicht mit ihren Freunden und Freundinnen.
Natürlich knifflig wird es natürlich an der Stelle, wo du das Ganze irgendwie auf rechtliche Beine stellen musst. Ne? Wenn man jetzt irgendwie so jemanden aus so einem Prozess ausschließt, so, dann musst du das natürlich auch irgendwie
rechtlich begründen können, klar.
Begründen können.
Im Zweifelsfall zumindest. Ne? Und darum wäre es halt schön, wenn das ein gesellschaftliches Ding wäre. Also wenn solche Leute wie dieses Nazi-Liebchen sich überhaupt nicht trauen würde, in so eine Sportmannschaft einzutreten, weil der Sportverein von Anfang an sagt, wir wollen mit solchen Leuten wie dir nichts zu tun haben. Sie egal ist ja wie schnell aus
dem Polizeidienst raus. Ne?
Da ist sie angeblich freiwillig rausgegangen. Ja, aber sie ist ja kein. Ja,
so wie sie jetzt freiwillig nach Hause gegangen ist.
Ja.
Ne? Wahrscheinlich genauso freiwillig.
Das finde ich. Ich fände es halt schön, wenn tatsächlich so ein Sportverein sagen würde, nee, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, bitte geh.
Ja.
Und wenn du schneller läufst als Usain Bolt. Scheißegal. Scheißegal. Genau. Wir scheißen auf die Medaille. Bitte geh.
Können ja auch ihr eigenes,
also diesen Schneid,
Olympia starten, wenn sie das nicht sowieso schon vorhaben.
Diesen Schneid, diesen Mut würde ich gerne mal sehen. Vor allen Dingen bei diesen ganzen vollgefressenen, durchkorrumpierten Sportfunktionären, denen das Schmiergeld aus dem Arsch wieder rauskommt. Bei denen würde ich gerne mal sowas wie Haltung sehen und nicht so ein komisches armseliges Lavieren wie bei Michael Vesper. Bah. Ehrlich, anstatt er den Mut hat, sich einfach hinzustellen und zu sagen, und ich habe sie aufgefordert, dass sie das olympische Dorf verlässt, weil mit solchen Leuten will der DOSB nichts zu tun haben. Unsere eigene braune Vergangenheit ist schlimm genug, da brauchen wir nicht nur eine braune Gegenwart. Das wäre ein Satz.
Na, aber er wusste das ja auch schon vor Jahren. Ach,
natürlich. Also das sind halt alles.
Das ist ja der Zeitpunkt schon längst vorbei. Ne?
Das sind halt alles irgendwie, ich meine, guck dir doch mal diese Sportfunktionäre an. Die einzige Haltung, die kennen, ist eine positive Haltung zu ihrer eigenen Brieftasche, habe ich oft den Eindruck. Ekelhaft. Ja. Interessant übrigens, was gar nicht so. Ich empfehle übrigens jedem, Jens Weinreich zu lesen. Twittert auch, Jens Weinreich, ist ein Sportreporter oder ein Sportjournalist, vermutlich, also wenn wir Pech haben, der einzige Sportjournalist. Die anderen, die da irgendwie Berichterstattung machen, sind ja in der Regel nur so Sportreporter, die sich dann so ranwanzen an die Sportler, die immer alles ganz toll finden, kennst du ja. Und der Weinreich, der berichtet sehr, sehr kritisch über den Sport. Und
Hat er deswegen auch Blatter als Hintergrund auf seiner Twitter-Seite?
Hat er? Sehr gut. Also Weinreich kann man wirklich, Weinreich ist echt super, den kann man super lesen und der geht denen auch auf den Sack und der bohrt auch nach. Und der war auch, glaube ich, einer der ersten, die Doping geschrien haben bei dieser litauische Schwimmerin, die 15-Jährige, die eine Bahn schneller geschwommen ist als der schnellste Mann.
Chinesin.
Chinesin war das? Nee, das war keine Chinesin. Nee, das war keine Chinesin.
Doch, es war eine Chinesin. Chat.
Chat, bitte mal.
Wer hat recht?
Geheimredaktion. Ich meine, das war keine Chinesin. Naja, da hat Weinreich eben auch geschrieben, Entschuldigung, wie soll das denn gehen? Also.
Ich guck gerade auf seinen Blog, sehr lustig.
Ja, der ist super. Jens Weinreich ist toll.
Wer soll im DSV-Bundestrainer schwimmen werden?
Ja.
Macht er. Michael Phelps, weil er jetzt so viel Zeit hat. Josef Blatter, weil er weiß, wie man nicht absäuft. Lothar Matthäus, super, weil er als Kandidat so für jeden Trainerjob
genannt wird. Also sobald Olympia vorbei ist, werde ich den fragen, ob er nicht Lust hat, sich von mir mal interviewen zu lassen. Ich finde den echt toll.
Super.
Also mit dem würde ich echt gerne mal reden.
Okay.
Eine Chinesin war es. Ah ja, also doch. Ich dachte, das wäre so eine litauische...
Nee. Deswegen war das Geschrei wahrscheinlich auch irgendwie gleich so groß.
Der Chineser.
Ja.
Ja, die sind biochemisch sind die uns voraus um Nasenlängen. Ne? Wir rennen ja alle, bei uns rennen sie ja alle zum Heilpraktiker und hier in Hogwarts an der Oder kannst du Master in Wünschelruten gehen machen. Und die Chinesen machen halt richtige medizinische Forschung. Ja? Und darum können die den 15-Jährigen Hände wachsen lassen, die so groß sind, dass die schneller schwimmen als der schnellste Typ. Das ist schon echt krass. Ne?
Ja. Also ich finde ja wirklich... Eigentlich.
Aber ich gucke übrigens gerne Rudern, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich finde ja Olympia furchtbar langweilig.
Eigentlich schon, ja.
Furchtbar langweilig finde ich das alles total.
Eigentlich ist es das auch. Es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich gerne. Also ich mag dieses Wildwasserfahren ganz gerne, weil ich das irgendwie.
Wildwasserfahren?
Das ist halt, da spritzt Wasser hoch und ich finde irgendwie Sport an, bei denen, also ich mag halt Wasser sehr gerne. Ich bin gerne am Wasser, im Wasser und wenn dann so Wasser hoch spritzt und so, ich finde das einfach schön. Das gucke ich halt ganz gerne so nebenbei, aber auch nur. Also aktiv zugucken würde ich da auch nicht. Und ich gucke es auch nur, wenn ich im Büro sitze, weil das da eh läuft, weil wir eine Sportredaktion sind.
Ah, oder im Wesentlichen eine Sportredaktion. Mail geschrieben, sehe ich gerade.
Ich habe dir noch eine Mail geschrieben, genau.
Ja.
Es gibt nämlich von der
ESA.
Von der ESA, von der Landung des Dingens, ne? Curiosity-Landung. Ein Audio, das ganz furchtbar klingt. Aber jemand hat sich die Mühe gemacht, also sie hatten offensichtlich auch Mikrofone an Bord.
Ja.
Jemand hat sich die Mühe gemacht, das mal ein bisschen umzusetzen, so dass es für Menschen hörbar ist, was da gelandet ist. Ja, Olympia. Das Schlimmste finde ich dann...
Kann mal kurz versuchen, das abzuspielen.
Fußball als olympische Disziplin. Hast du das mal gesehen? Das
20 ist so, Minuten Abstieg in 19 Sekunden.
Ja.
Wieso?
Ja, zusammengefasst. Keine Ahnung, warum.
Moment.
Es ist ein unangenehmes Geräusch. Kannst du ja gleich mal machen.
Ach so, oh Gott, das bespielen wir...
Du spielst es gerade übrigens nicht in der Sendung, sondern
ich
auf
weiß,
deinem Laptop.
Absichtlich.
Ach so, okay.
Weil es klang gerade so, als könnte es irgendwie mehrere Hörer kosten.
Ach Gott, ja. Mehrere Hörerohren, meinst du?
Ja, die also sozusagen einfach umfallen jetzt.
Ja.
Soll ich?
Egal.
Kann ich.
Wie du willst.
Ich kann auch.
Hast du die Fußballspiele gesehen zu Olympia?
Ich kann, wenn
du magst doch Fußball.
Ich trau's mir auch.
Nee, du magst Fußball gar nicht, ne? Du magst internationale Wettbewerbe. Genau.
Warte mal, kommt das jetzt?
Weiß ich nicht.
Ah. Wow. Wow. Ha.
Ja.
Naja.
Siehst du?
Fand ich jetzt nicht so.
Ja, eben.
Oder?
Habe ich ja gesagt.
Ja.
Da kannst du auch Olympia gucken.
Ja.
Na, jedenfalls hast du Fußballspiele gesehen? Fußball ist ja olympische Disziplin. Nö. Es gibt ja so allen möglichen Unfug, der olympische Disziplin ist.
Völlig albern.
Und es ist halt Fußball olympische Disziplin und das war wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesehen habe.
Fußball olympische Disziplin, was für ein Blödsinn.
Na, vor allen Dingen, das ist eben auch auf so wie Frauenfußballniveau. Also so Drittliganiveau, sportlich jetzt.
Heißen.
Naja, sportliches, also das ist halt eine internationale Veranstaltung und da wird aber gekickt auf Drittliganiveau.
Ja, aber Frauenfußball ist doch nicht Drittliganiveau.
Na, aber.
Ich bitte dich.
Doch.
Na, hast du aber die WM nicht gesehen.
Ja, doch. Ja, und ich fand, fandst du das nicht? Fandst du, das war Erstliga? Nee. Zweitliga? Nee. Zweite Liganiveau? Fandst du? Fand ich nicht.
Nee, das ist das Niveau von dem Sport.
Ja.
Ja.
Ja, gut, so kann man
das. Das ist das Beste, was es da gibt. Also,
ja, gut, das ist das Beste, was es da gibt.
Aber was soll denn das heißen?
Naja,
Arsch.
Och Gottchen, machst du jetzt, ja.
Ja.
Entschuldige, wirst du jetzt Krawallfeminist?
Ich fand das gut, ich fand das wirklich super. So.
Ich fand das eben total langweilig. Also ich bin halt erste Bundesliga gewohnt, beziehungsweise Herren-WM.
Ja.
Und das finde ich halt spannend. Und ich fand die Frauenfußball ja total langweilig. Ich fand das total langweilig. Echt. Ich fand, das war so.
Na egal.
Ich kann es natürlich
aber
nicht besser.
Aber Olympia-Fußball ist bestimmt kein
Deutsch besser. Und Olympia-Fußball, sag ich ja, ist halt auf demselben sportlichen Niveau. Und das war so schlimm. Also ich habe so ein Spiel geguckt, auch neben der Arbeit, und dachte, oh Gott, ich muss sterben. Holt mich hier raus. Das war echt nicht schön. Was aber übrigens ganz cool ist zu Olympia, ist zumindest so aus technischer Sicht ganz cool. Die ARD und ZDF haben über diesen HBBTV-Standard, schicken die verschiedene Livestreams. Das finde ich geil. Du kannst halt eben zu Hause auf deiner Glotze, bist nicht da gezwungen, diesen Zusammenschnitt zu gucken, den sie dir da präsentieren,
ja,
sondern kannst dir eine Sportart ganz angucken. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Kann bloß keiner empfangen.
Doch. Alle, die Fernsehen und Satellit haben. Satellitenfernsehen und Internet haben, können das empfangen.
Mit dem
das sind ziemlich viele
TV
Leute.
Support.
Genau.
Der vielleicht auch irgendwo funktioniert.
Hm?
Der vielleicht auch irgendwo funktioniert.
Wie der vielleicht auch irgendwo funktioniert, habe ich nicht verstanden, die Frage.
Na, wo funktioniert der denn?
In Fernsehern, die das haben.
Ja, aber wo?
Also, wie wo?
Na, welche haben denn das? Welche Fernseher haben das?
Zumindest von den namhaften Herstellern, ich glaube mittlerweile alle, die auf dem Markt sind.
Also bei neuen Geräten,
ja,
die jetzt neu verkauft werden sozusagen.
Ja, und die werden ja im Zwei-Jahres-Rhythmus mittlerweile neu verkauft. Ich glaube, es ist ein Zwei-Jahres-Rhythmus, wo die Leute ihre Fernsehgeräte austauschen. Also nicht mehr wie früher, wo das irgendwie 8 Jahre waren oder so, sondern zu diesen großen Sportereignissen kaufen sich die Leute angeblich neue Fernseher, sagen die Händler. Das heißt, da ist sehr schnell so eine Marktdurchdringung dann auch erreicht. Und ich finde das halt ganz angenehm, weil so konnte ich dann halt immer Wildwasserfahren gucken.
Ja, das ist eigentlich alles, was wir zu Olympia sagen können, oder?
Ja.
Weil
mehr. Bin mal gespannt, wie die Schlussveranstaltung wird.
Ja.
Das könnte ja nochmal doppelt schön werden, weil die war, glaube ich, in Sydney auch noch geiler, ne? Ich erinnere mich jetzt nur an die in Sydney. Und die war auch wunderschön. Da hat dann allerdings auch wieder so ein Sportreporter drüber gesabbelt die ganze Zeit.
Quatsche.
Ja, das ist halt auch so unangenehmes Gequatsche.
Vielleicht sollte man sich ja auch mal so einen Sportreporter zulegen, der unsere herausragenden sportlichen Leistungen im Moderationsbereich moderiert.
Ist das Sport?
Hier?
Naja gut, auf Pferden sitzen, also naja, auf Pferden sitzen ist ja auch Sport.
Schach ist auch,
das ist
auch Sport.
So, hast du mal gesehen? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Nazi-mäßig, ne? Wie die ihre Pferde an der Kandare haben. So, ja, jetzt hier rechts lang. Du hast irgendwie bei diesem Dressurreiten, hast du immer das Gefühl, als würden die im Training tasern oder irgendwie sowas Übles machen.
Nazi-mäßig.
Ja, irgendwie. Ich
gehe aber die Vergleiche ein bisschen mit dir durch.
Findest du?
Ja, ich finde das. Nazi-Vergleich gemacht.
Stimmt, macht man nicht. Aber ich finde das, also gerade so dieses, also das finde ich so.
Was?
So, wo die Pferde, dann ist das Pferd ist auf einmal nur noch so ein Sportgerät, hat man das Gefühl. Dann, das sieht ganz, ganz eklig aus, finde ich. Das interessiert dich sogar so wenig, dass du noch nicht mehr in der Lage bist, dich darüber zu echauffieren, wie.
Also Pferde.
Cool. Ja, riechen halt komisch.
Ja. Also Pferde. Meine einzige nennenswerte Erfahrung, die ich mit Pferden hatte, war, dass mich mal eins gebissen hat.
Ja.
Ja.
Kennt ihr den Tim?
Ja, der ist vom Pferd unsere gebissen. Klassenzeitung berichtete, Wallach bis Computerfachmann.
Wallach heißt übrigens auch der Professor, der in Hogwarts an der Oder das Fernheilen lehrt.
Machen die das jetzt noch lange?
Ich weiß
da nicht, irgendwie einen Riesenaufruhr?
Ja, dieser Wissenschaftsrat, dieser
die wollen das
Wissenschaftsrat
doch jetzt
hat
doch
der
mal
Universität dringend empfohlen, das einzustellen, dieses Institut. Also sie meinten, das kann man auch nicht mal als An-Institut weiterführen. Das ist also so far out und so jenseits von Gut und Böse, dass als In-Institut, also in die Universität eingegliedert, ist das nicht denkbar. An die Universität angegliedert ist es auch nicht denkbar.
Wird der Laden eigentlich noch von dieser Ulknudel da gefahren? Von dieser,
von
die SPD mal Bundespräsidentin war?
Die ist, glaube ich, weg. Aber die war die eine Ulknudel? Nur weil sie aussah wie Helga Feddersen, heißt
sie nicht. Sie aus wie eine, ja. Wie hieß diese? Viadrina.
Viadrina, genau. Ja. Hogwarts an der Oder.
Kann man das auch schon so?
Ich weiß nicht, kannst du mal gucken.
Also nachschlagen? Hogwarts zumindest an der Oder.
Gucken wir, ob was kommt.
Nicht in Wikipedia, aber man kann ja mal.
Da schreibt ja keiner mehr.
Nee, ist nur Harry Potter dann. Oh Quatsch. Das ist immer Wikipedia. Entschuldigung. Leitung Gunther Pleuger. Ah nee, das ist es nicht mehr. Tja. Naja. Seufz.
Wie dem auch sei, ja? Ich habe neulich versucht, mir eine Pizza zu bestellen, weil ich recht hungrig war. Und ich bestelle ja schon nicht mehr bei Hallo Pizza und ich bestelle nicht bei Joey's, weil ich mit deren Service bisher immer unzufrieden war. Also das einzige Mal, wo das hier funktioniert, ist dann, wenn du mir hier einen Salat hinstellst.
Das funktioniert immer.
Ja, was irgendwie ganz witzig ist. Also bei mir jetzt, naja, bei denen bestelle ich ja schon nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, denen mein Geld in den Rachen zu schmeißen, weil das immer ich mittlerweile gelernt, dass das ein Glücksspiel ist. Ja. Und da habe ich keine Lust zu. Und hatte bei mir um die Ecke gibt es einen Pizzaladen, einen Bringdienst, Domino's heißt der. Bei dem ich eigentlich immer ganz zufrieden war. Die waren zügig, das Essen schmeckte gut. Habe ich mir eine Pizza bestellt, online auch. Die zeigen dann auch online an, wie lange das dauert, bis man seine Pizza kriegt. Und haben dann auch so ein Tracking-System. So wird gerade zubereitet, wird gerade verpackt, ist wirklich? Beim Fahrer. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass das natürlich Voodoo ist. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass es Voodoo ist.
Weil
ich habe da
da stand ein bisschen der Auslieferung und keiner war da.
Genau, ich weiß es nicht mehr genau. Also die Zeiten sind jetzt ein wenig ungenau. Ich glaube, ich habe gegen 10:30 mir eine Pizza bestellt. 11:30 habe ich angerufen. Gesagt, sag mal, also da stand 24 Minuten auf dem Ding. Ja? Und das Tracking-System hat gesagt, du hast ja, Pizza ist da, Pizza ist auf dem Weg. So. Hab dann eine Stunde danach angerufen, was ich schon unverschämt finde. Ich finde es tatsächlich unverschämt, eine Stunde die Kunden warten zu lassen, ohne nochmal zwischendurch anzurufen, zu sagen, hier, es dauert. Hatte dann irgendwie einen Typen dran, der mir in gebrochenem Deutsch klar machte, ja, nee, die ist schon seit einer Viertelstunde beim Fahrer, der müsste jeden Moment bei Ihnen in der Tür sein. Woraufhin ich dann sagte, das heißt, ich kriege jetzt eine kalte Pizza. Und der, ja, der ist jeden Moment da, ne? Ja, tschüss, ne? So, jeden Moment, 11:30. Dann war es 15:45, dachte ich mir so, jetzt rufe ich da an, ich bin nämlich müde, ich will jetzt ins Bett. Wenn ich 10:30 eine Pizza bestelle, gehe ich davon aus, dass ich die 11 essen kann. Ich bin jetzt müde, weil ich auch Hunger hatte, ich gehe jetzt ins Bett, wollte da anrufen und sagen, so, weißt du was, schieb dir deine Pizza in den Hintern. So, also ich storniere jetzt. Die AGB sagen zwar, hey, man darf erst nach 2 Stunden stornieren, aber dann soll er mich halt verklagen, habe ich mir gedacht. Weil, ne, so, da ist der nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich habe da angerufen, da ist keiner ans Telefon gegangen, obwohl die Öffnungszeiten hatten. Ich habe, weißt du, so durchklingeln lassen, bis Anschluss zugeht und dachte mir, jetzt hackt's doch wohl. Dachte mir, könnt ihr mich jetzt mal alle kreuzweise. Bin ins Bett gegangen, so 11:45 ungefähr. Ich habe 11:50 klingelt's an der Tür. Habe ich gedacht, bin liegen geblieben. Na, jetzt bestelle ich bei Domino's auch nicht mehr.
Drama.
Unglaublich, oder? Ich verstehe überhaupt nicht, warum die sich das erlauben. Also vor allen Dingen verstehe ich die Franchise-Geber nicht, dass die nicht die Franchise-Nehmer sowas von an die Hodenpresse legen, dass sowas nicht passiert. Also die haben doch, ich meine, wenn das irgendwo ist, wo du eine Monopolstellung hast oder so, da kann ich das ja nachvollziehen, dass du da denkst, ja, leck mich, Kunde. Aber in so einer Stadt wie Berlin?
Ja, naja, die Welt ist halt einfach nicht so schön.
Unglaublich. Naja.
Funktioniert halt nicht immer alles.
Kriegen die Bringdienste halt mein Geld nicht mehr, ist ja auch okay.
Genau, ich denke, das wird sie auch mittelfristig in den Ruin treiben.
Ich hoffe, dass sich sowas, dass sich sowas rumspricht, aber es funktioniert natürlich auch leider nicht.
Tihi.
Ja. Schade. Man müsste halt so richtig Impact haben, ne?
Haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht. Impact haben wir nicht.
Nee. Hauptsache Senf. Ja, naja, jedenfalls war das Erlebnis mit dem Bringdienst. Jetzt gibt es noch einen einzigen Bringdienst bei mir in der Gegend, bei dem das Essen auch hinreichend schmackhaft ist und bei dem ich bestelle. Und mal gucken, was der dann demnächst mit mir macht, wenn ich da anrufe. Das ist vielleicht auch alles irgendwie von außen gesteuertes Diätprogramm.
Tja, mit diesen Bring-Sachen ist es immer so eine Sache. Ja. Ich überlege ja ernsthaft, ob ich nicht mehr mal, also was heißt ich überlege ernsthaft? Wie soll ich das formulieren?
Ich spiele mit dem Gedanken.
Ich habe darüber nachgedacht, ob es nicht eine gute Idee sei, sich bei Amazon diese Prime-Auktionen zu klicken, weil dann kriegt man die Scheiße ja immer schneller und ohne Versandgebühren.
Wie viel kostet das? 25, oder?
So viel? Im Monat?
Nee, im Jahr. Irgendwie, oder? Ich weiß es auch nicht.
Gute Frage, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Ich gucke einfach mal. Amazon Prime. Boah. Deutschland. Schauen wir mal.
Was sagt's denn?
Teilnahmebedingungen. Und naja, ich habe auf jeden Fall überlegt, ob man dann nicht dazu verführt wird,
zu bestellen,
genau.
Na, was es halt macht, ist, du bestellst dann mehr Kleinkram.
Naja,
bei dem du jetzt so denkst, ach nee, komm, ey, also ich bräuchte zwar diesen Adapter, hätte ich zwar gerne für 3,95, aber 3 Euro Versandkosten ist mir dann doch zu viel, das lasse ich.
29 Euro im Jahr.
Und bezieht sich auf alles, was von Amazon versandt wird?
Das ist eigentlich eine Information von 2007. Wieso finde ich diese Information nicht bei Amazon einfach mal? FAQ. Da müsste auch was mit Preisen.
Mann, du bist aber schlecht vorbereitet.
Ja, ich das kam da also jetzt gerade so drauf. Chat weiß es wahrscheinlich schon wieder. 30 im Jahr, sagen sie. Also wahrscheinlich liege ich irgendwie ganz richtig. Aber irgendwie beantworten sie diese
bezieht
Frage
sich das
auch
denn
nicht
auf, bezieht sich das denn nur auf
29 Euro im Jahr, genau.
Bezieht sich das nur auf, das bezieht sich auf alles, was von Amazon verschickt wird?
Ja.
Also auch die Sachen, die andere Händler über Amazon verschicken?
Das bezweifle ich.
Also nur das? Hä?
Nur das, was sozusagen Amazon selber aus seinem Lager liefert, ja. Nicht was Amazon für andere über ihre Webseite mitvertickert.
Okay.
Und was die dann selbst verschicken. Und dann kam ich so ein bisschen ins Grübeln auf jeden Fall, so mit diesem ganzen Versenden, und mir fiel irgendwie auf, dass ja das ohnehin ja so ein Trend ist, dass diese ganzen Mittelsmänner verschwinden. So auf allen Ebenen. Und fragte mich, ob das eigentlich gut ist, weil man natürlich hat man jetzt erstmal gleich wieder so dieses Schreckensszenario im Kopf mit irgendwie, ja, und jetzt kaufen wir alle nur noch online und alle nur noch bei Amazon und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch alles schon gesagt, was man da alles mal wieder scheiße finden kann. Ich frage mich bloß, ob es nicht irgendwie am Ende sogar noch eine ökologischere Herangehensweise ist mit diesem Direktversand und diesen Zustelloptimierungen, wenn es denn halt wirklich mal so läuft. Weil, was die Alternative? Die Alternative ist, dass du viel Platz dafür verschwendest in der Stadt. Na gut, mit dem Platz ist vielleicht jetzt nicht so das Argument. Auf jeden Fall, du hast so deine Orte in der Stadt, wo du dann so Kaufhäuser hast, die das, von dem sie glauben, dass du sie innerhalb einer bestimmten Zeit wohl vielleicht haben wollen, würdest so vorrätig halten, damit du dann da hingehen kannst und so Instant Gratification hast.
Naja, das und
musst aber hingehen und es dir selber holen.
Na, und vor allen Dingen, sie gehen ja noch nicht mal davon aus, dass du es irgendwann brauchen könntest, sondern in der Regel ist es ja so, dass sie es da hinlegen und dann Werbung machen, um bei dir ein Bedürfnis zu erzeugen, das du eigentlich gar nicht hast. So dass du dir dann einbildest, du bräuchtest es und dann ins Kaufhaus gehen kannst und das da kriegst.
Na gut, aber das ist online dann, glaube ich, auch nicht so sehr viel anders.
Doch, das kannst du online, zumindest kannst du es online aus dir ausblenden. Also es gibt Leute, die finden Werbung toll. Neulich auch irgendwer, ich glaube, Mario war es, Sixtus, der auch geschrieben hat, er fände das total klasse, Werbung zu kriegen für Dinge, die ihn interessieren.
Wenn er sie mal kriegen würde.
Wo ich dann sehr lachen musste, weil du bekommst natürlich keine Werbung für Dinge, die dich interessieren, weil wenn die dich interessieren würden, dann würdest du dir die Produktinformationen schon holen, sondern du bekommst Werbung, die es leichter hat, bei dir ein Bedürfnis zu wecken, das du vorher noch nicht hattest. Das ist eben aber das Problem des Kaufhauses. Darum hast du ja ständig diese Prospekte auch im Briefkasten. Die können ja gar nicht antizipieren, was du brauchen könntest. Das heißt, sie kaufen irgendwas und sagen dann, hier kriegst du billig. Und du denkst, oh,
ich hab billig. Naja, na klar können die das. Ich meine, ob sie das können oder nicht, davon hängt dann im Wesentlichen ihr Erfolg ab. Wenn sie natürlich die ganze Zeit Dinge einlagern, die dann keiner kauft, dann läuft der Laden natürlich nicht. Und sie wissen natürlich an dem, was schon gekauft wird, in etwa, was auch nachgefragt wird. Trotzdem ist für mich dieser ganze Aufwand zu groß. Und auch wenn ich irgendwie so Kaufhäuser nicht generell ablehne, so richtig wohl, fühle ich mich da eigentlich selten.
Weil es eben auch keine wirklichen, das ist ja das nächste Problem bei Kaufhäusern. Also wenn wir jetzt mal vom Lebensmittelmarkt absehen, sondern sowas wie Karstadt, Kaufhof und so. Das Problem ist, da sitzt ja nicht eine Einkaufsabteilung, die das beste Produkt findet. Und das da hinstellt und sagt so, wir gehen davon aus, dass der Tim irgendwann mal Glühlampen braucht. Wir stellen jetzt die besten Glühlampen hin, sondern der Einkauf stellt die Glühlampen dahin, deren Hersteller, also deren Vertrieb, das meiste Schmiergeld gezahlt hat. So, das heißt dann nicht Schmiergeld, sondern das heißt Werbekostenzuschuss.
Du mal mit deiner Verschwörungstheorie.
Das ist keine Verschwörungstheorie. Kannst du dir ja mal zusammen googeln, wenn du es mir nicht glaubst. Das, der Werbekostenzuschuss ist, ist eine Zahlung oder eine Leistung. Manchmal wird das dann auch über Prospektdrucken verrechnet und sowas. Der Werbekostenzuschuss ist eine Leistung, die der Hersteller eines Produkts oder der Vertrieb eines für ein Produkt dem Händler rüberschiebt, eben um also um das Ganze rechtlich auf saubere oder in trockene Tücher zu wickeln, eben, die beteiligen sich halt daran, dass der Verkäufer, also der Einzelhandel, ein Kosten hat, um dieses Produkt an den Mann zu bringen. Daran wird sich beteiligt. Das ist der Werbekostenzuschuss. Das ist so wie der Amazon Affiliate Link. Das ist auch ein Werbekostenzuschuss.
Ja, okay, verstehe.
So, und das gibt's auch beim ganz normalen Handel. Das heißt, du gehst in ein Kaufhaus, brauchst eine Glühlampe und bekommst nicht die beste, sondern du bekommst eben die Glühlampe, deren Vertrieb den besten Werbekostenzuschuss geliefert hat. Das heißt, der Einkauf im Kaufhaus ist nicht mehr dazu da, gute Produkte zu finden, sondern der ist dazu da, der hängt in diesem ganzen, letztendlich irgendwie in diesem Cashflow mit drin. Am Ende wird eben geguckt, wie viel Geld ist in der Kasse geblieben, und je mehr Geld in der Kasse geblieben ist, desto besser. Und darum kann der Einkauf nicht mehr sagen, wir kaufen aber ein Produkt ein, das ein bisschen teurer ist, damit die Kunden das ein bisschen lieber haben. Und in die Nische können dann solche Sachen wie Manufaktum zum Beispiel rein. Wobei ich da nicht weiß, ob die nicht auch mit WKZ arbeiten.
Naja,
aber der WKZ ist echt ein böses Ding für Kaufhäuser. Und darum fühlst du dich in Kaufhäusern auch nicht wohl, weil du gehst da rein und denkst, ich brauche eine Glühlampe und findest nur die drittbeste. Und denkst dir, warum? Es weiß doch jeder, dass Firma A viel bessere baut und hier liegen überall nur Firma C Lampen rum. Und schon bist du unzufrieden und gehst da nicht mehr hin.
Ja, kann sein, kann nicht sein. Ist auch jetzt nicht so ganz mein... nicht so ganz der Punkt, worum ich jetzt Gedanken kreise, weil es geht mir schon so ein bisschen um die Faulheit. Also dieses direkt zustellen lassen, das Produkt wird gar nicht mehr zwischengelagert. Ich meine, auch bei Amazon hast du natürlich eine Zwischenlagerung, weil der Idealzustand wäre natürlich wie in der Automobilindustrie, dass du so ein Just-in-Time-Ding hast. So, ja? Du willst irgendwie ein Fahrrad und in dem Moment wird es dann gebaut. Das ist, glaube ich, etwas, was man...
Hast du bei der Automobilindustrie auch nur, wo es um Produktion geht, aber nicht um Vertrieb. Ne? Das im Vertrieb kannst du das zumindest momentan noch nicht bringen. Also Just-in-Time funktioniert nur im Backend sozusagen, wo das Auto zusammengebaut wird.
Ja gut, aber es ist ja nach vorne durchaus vorstellbar für hochmodularisierte und schnell zu produzierende Produkte, die aber teuer werden, wenn man sie irgendwie lagert etc. Also ich könnte auf diesem Weg auf jeden Fall eine Menge Optimierung.
Ja, es passiert halt dasselbe wie beim Automobilkauf. Du hast Wartezeiten, dann musst du halt einfach mit Wartezeiten kalkulieren. Beim Automobil hast du dann, was weiß ich, 6 Wochen, sagen wir mal, bis das Auto ausgeliefert werden kann. Bei kleineren Produkten, was weiß ich, Adapter oder so, weiß der Geier was, hast du dann vielleicht 2 Tage.
Nee, die willst du natürlich nicht haben, sondern
das ist das Problem.
So schnell wie möglich haben.
Genau.
Nee, ich meine, wenn es da eine Grund... Ich meine, heute wird es ja erst fertig produziert und dann liegt es rum und dann kannst du es kaufen. Das kann man ja schon beschleunigen, indem man sagt, okay, wir wissen in etwa, was so die Abnahme ist, aber so den letzten Schritt, wir drosseln das sozusagen, unsere Produktion in Realtime so nach der Bestellgeschwindigkeit.
Das ist halt heikel, ne?
Wie auch immer. Darauf wollte ich auch letztlich nicht so hinaus, sind alles nur so Ideen, die mir gerade so kommen. Aber letztlich geht das Ding ja bei mir in den Briefkasten rein. Und was ist so das große Problem am Ende?
Der Briefkastenschlitz.
Der Briefkastenschlitz. Beziehungsweise das Annehmen von Paketen als Erdgeschossbewohner. Ich bin ja mit dieser Problematik fast täglich betraut, nicht unbedingt nur mit meinen eigenen Paketen.
Sondern mit allen anderen auch.
Sondern mit allen anderen auch. Ja. Sodass ich dann irgendwie immer wieder diese Sachen. Und dann gibt es sowas wie Packstationen. Und Packstationen sind ja eigentlich eine geniale Idee.
Aber die Dichte, in der die stehen, das Netz ist nicht dicht genug.
Genau.
Packstationen sind immer ein Tick zu weit entfernt gewesen bisher. Egal, wo ich gewohnt habe, sie waren immer ein Tick zu weit entfernt, als dass ich mal schnell noch eben da hätte vorbeilaufen können.
Und dann dachte ich mir so, Tim, was würdest du tun? Und ich fragte
mich, what would Tim Pritlove do? Ja. Ich brauche ein WWTPD. T-Shirt.
Jetzt zeige ich dir, was Tim Pritlove tun würde. Tim Pritlove würde Häuser bauen mit eingebauten Packstationen. Ich meine, es gibt Briefkastenschlitze. Warum gibt es nicht Paketslots? Wenn man nach draußen zur Straße hin genau dasselbe Frontend hätte, sozusagen, sagen wir mal hier, du hast ein Haus mit 16 Teilnehmern und du hast so eine Average Parcel Turnover von vielleicht 2 oder 3 Pakete, vielleicht sind es auch 5, die da eingeliefert werden. Du hast da irgendwie so eine Matrix von 3x3 mit so verschiedenen Paketgrößen und dann kommt so der Paketlieferant an, drückt auf eine Taste, sagt, ich habe hier ein Paket für Heinzelmann. Und dann sagt er noch Größe XL und dann macht es Katsching und dann geht irgendwie so diese Klappe auf, schiebt das Paket rein, Katsching, zugestellt. Ja, und bei ihm macht es irgendwie piep piep auf dem Smartphone und steht, Paket wurde für dich eingeliefert. Und wenn er nach Hause kommt mit seinem
Wenn der 14 Tage im Urlaub ist, ja, und währenddessen ganz viele Geschenke von seiner Wunschliste ankommen,
ja,
und die anderen Hausbewohner deswegen ihre Pakete in die Packstation, wieder, die da hinten ist, zugestellt kriegen, wird der Typ an seinem eigenen Türgriff erhängt, wenn er wieder nach Hause kommt. Ich weiß nicht, ob das nicht eher so, also, hui, ich weiß nicht.
Ja, ist ein interessanter Grenzfall, da müsste also man halt sich überlegen. Ich meine, man könnte dann immer noch die Pakete sozusagen automatisch irgendwie entleeren in einen Sammeltrichter, wo halt sozusagen, beziehungsweise er könnte vorher sagen, dass er 14 Tage nicht da ist.
Gut, das könnte man machen.
Und das System nimmt dann das Paket für ihn gar nicht erst an. Und wenn er es trotzdem macht und so weiter und dieser Fall tritt häufig auf, dann kriegt er halt Ärger oder muss was dafür bezahlen oder keine Ahnung. Also da kann man sich dann schon entsprechende Methoden überlegen. Ja, oder so ein durchrotierendes Teil, was einfach... Aber grundsätzlich die Idee einer Packstation im Haus, finde ich, passt gut zu dieser Zukunft des Direktversands. Und würde dann auch vor allem den kritischen Teil der Zustellung viel einfacher machen.
Wobei das würde...
Und wie du ja gerade sagtest, der nächste interessante Schritt ist einfach mehr Packstationen, so wie du halt jetzt hier auch noch so einen Kasten hast, wo dein DSL-Modem drin steckt.
Ja.
Könnte man halt auch genauso so Packstationen to go irgendwie Pack-Slam. so überall halt irgendwie bauen. Ja,
schwierig. Also ich stelle es mir sehr schwierig, weil ich würde es dann gerne mal kalkuliert sehen. Ne? Weil das muss ja dann auch irgendwie, da ist ja auch, das muss ja auch gebaut werden. Also ich wüsste gerne mal, was so ein Kasten kosten würde. Aber gut.
Ich meine, wenn du jetzt so ein neues Haus baust, ist es jetzt nicht so knifflige Elektronik. Ich meine, im Wesentlichen ist das erfunden. Das gibt's schon in Form dieser Packstation. Ich meine, da geht Tür auf, Tür zu, ein bisschen Logik drumherum.
Wenn du das neu Ganze, baust,
ja, und vor allem, wenn du das standardisierst. Ich meine, du willst ja jetzt nicht 1000 verschiedene User Interfaces haben, sondern da gibt's halt genau ein System, mit dem man das irgendwie so macht, mit der sich der Zusteller auch gegebenenfalls autorisiert, damit dir dann jetzt nicht unbedingt jeder was reinlegen kann oder du zumindest definieren kannst, wer dir was reinlegen darf. Ja, du könntest ja auch sagen, ich muss dem Holgi seine Flasche Wein irgendwie noch spendieren und dann kannst du mir ja auch erlauben, dass ich bei dir in diese Packstation im Haus was ablegen darf, etc. pp. Also ich finde den Gedanken...
Der ist prinzipiell nicht übel, aber es ja geht halt nicht. Ist halt ein Platzproblem. Also das kannst du in Neubau kannst du das gut.
Wieso ist das ein Platzproblem?
Wo sollst du denn hin? Ich kenne deinen Hausflur nicht. In meinem Hausflur wäre für sowas kein Platz. Ist faktisch kein Platz.
Na, so eine Eingangsfront halt.
Meinst du, in den Vorgarten vorne stellen?
Na, neben der Tür halt.
Es gibt keinen neben der Tür, wo du einfach auch mal größere Pakete vor allen Dingen. Klar, wenn es so ein Buch ist oder sowas, das könnte man geregelt kriegen, aber nee.
Wieso? Du machst da einfach so Paternoster-Style, einfach so ein... wie so ein Paternoster seine Teile.
Ja, aber das baue ich dann in Wohnungen ein von Leuten, die da wohnen. Also so
nein, nicht
Platz
in die Wohnung,
nicht.
In den Eingang
ja,
unten
da, nee,
an der Straße.
Ist halt kein Platz.
Wieso ist da kein Platz? Den Platz, den legst du halt frei, weil den Platz...
Da ist kein Platz. Also da ist ein Hausflur, der ist 1,50 Meter breit.
Und ist das kein war's. Platz. Wenn du das haben willst, ist der Platz da.
Nee, ist da
ein
nicht.
Feature. Also, wenn du Garagen haben willst, hast du den Platz dafür auch. Garagen kosten Geld und werden dann bezahlt. Und Packstation kostet auch Geld, wird auch bezahlt.
Ja, aber ich könnte auch keine Garage dahin bauen, wo mein Haus steht, weil da steht ja schon ein Haus. Und genauso kann ich hier nicht so ein Packstationsding...
Ich rede jetzt nicht von Nachrüstung, ich rede von Bauen.
Ja, ich sag ja, Neubau geht, habe ich ja gesagt. Neubau ist kein Problem.
Nachrüstung ist schwierig. Ja, dafür machst du es dann halt in der Straße. Also
ja,
so Packstation Light sozusagen.
Hast halt das Problem da noch, vielleicht müsste man da sogar hingehen und sagen, nur die Leute, die da wohnen, dürfen diese Packstation benutzen.
Na klar.
Also man müsste wahrscheinlich das System ändern, weil im Moment kann ich mir jedes Paket an jede Packstation, beliebig jede Packstation schicken lassen.
Ja, es geht jetzt so wirklich so um die Zustellung
vor
deiner Hausadresse. Das ist das Problem, was ich lösen will, weil da geht es ja in den allermeisten Fällen hin. Und wenn ich jetzt, ich meine, im Prinzip, ich habe hier so einen Reinigungsladen, das ist auch so ein Hermes-Shop.
Ja.
Ja, und der agiert schon so ein bisschen so als Puffer, zumindest eben für Hermes-Kram. Und wenn hier die bekloppten DPD-Leute kommen, die immer nichts finden, die legen dann ihre Pakete da auch noch mit hin.
DPD findet immer nichts?
Ja, ist also
auch interessant.
wie auch immer. Naja, also, oder meinen nichts zu finden oder meinen nichts.
Ja.
Wäre keiner da gewesen. Ja. Und so. Ja. Egal, ich will jetzt da nicht drauf rumraten. Ich sag nur, es gibt hier sozusagen mit diesen lokalen Stationchen in anderen Gewerben, wie zum Beispiel solchen Reinigungsläden, das ist ja auch schon so ein sanfter Schritt dahin. Ne? Ist bloß noch so human-powered und die verdienen da nicht viel mit. Für die ist es aber so eine Mischkalkulation, man zahlt den Strom und bringt die Leute. Ne? Ne?
Also das ist, glaube ich, auch noch ein Ding, was man dann in einer hausbezogenen Packstation auch noch klären müsste, regeln müsste, ab wann ist es zugestellt?
Zugestellt ist in dem Moment, wo du auf die Taste drückst und dir die Klappe öffnen lässt.
Ach so, ich kann mir dann auch nur die Klappe.
Ja, du sagst, das ist halt okay, eine Lampe.
Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Vorne ist eine Klappe, da tut man was rein und es fällt hinten im Haus raus und jeder nimmt sich das, was er haben will.
Nein,
das,
okay, wie eine Packstation.
Okay.
Ja, also stell dir einfach ein falsches Bild.
Hab schon.
Okay,
danke.
Ne? Und ja. Pater Noster wäre nochmal so eine besonders platzsparende Geschichte, weil das könntest du so in diese Erde reinfahren lassen. Das ist natürlich schwierig, weil Mechanik kann kaputt gehen, lalala. Da bist du mit so stationären Dingern irgendwie besser. Aber wenn du sagst, die Kapazität soll erhöht werden, das wäre eine Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen. Und da hast du dann sozusagen so einen Slot, da passt so ein maximales XL-Paket rein, also was jetzt hier auch bei der Packstation so der größte Slot ist. Die haben, glaube ich, so drei verschiedene, ne? So ganz schlitzig, so
schmale,
mittlerer und großer irgendwie sowas.
Also die haben richtig groß, haben sie auch. Also mein.
Na gut, aber du nimmst halt sowas und dann fährt da halt so ein leerer Paternoster-Slot da irgendwie hin, Paket rein, Klappe zu und der Slot gehört dir. Und wenn du dann nach Hause kommst, drückst du auf die Holgi hat ein Paket-Taste und dann brumm, bing, Tür auf, du machst es auf, in dem Moment ist es received. Du musst es halt, dann hast du es halt auch angenommen und dann, naja, dann hast du es halt. Ist doch cool,
oder nicht? Ja.
Ich finde es cool.
Wäre schön. Schön wert. Und das dann, wie der Chat gerade schreibt, ich weiß gar nicht, ob er das, worum es da geht, da schreibt gerade einer, ich will bitte neutrale. Das wäre dann auch noch wichtig, ne? Aber das sagtest du ja schon, man müsste halt regeln, wer da was reintun kann, weil es müsste ja für alle Paketdienste gelten. Wie viele gibt es denn? Gibt es viele? Weiß ich gar nicht.
Naja, die nächste Frage, die sich damit natürlich sozusagen aufmacht, ist natürlich die Sicherheitsfrage. Also die Diskussion wirst du auf jeden Fall in die Backe kriegen, wenn mir da jetzt jeder irgendwie eine Bombe reinlegen kann. Ich meine, die könnte auch vors Haus legen, ist von daher kein großer Unterschied. Ja, andererseits hast du natürlich auch so Briefbombenmäßig.
Ich weiß nicht,
also bei Bewegung in dem Moment, wo der Richtige das Ding aufmacht und so weiter, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit.
Ja, das ist ja auch jetzt also nicht unbedingt so, dass das ständig passieren würde. Ne? Also es ist, das jetzt, da beschreibst du jetzt eine Welt, in der unser Innenminister höchstwahrscheinlich
zu leben glaubt. Ich sage nur, solche Diskussionen glaubt, aber, ja, wird es geben. Ja. So, egal, ob die so sinnvoll sind oder nicht, geben wird es diese Diskussion. Dann kann man natürlich auch noch immer noch das Ganze in der Hochsicherheitsvariante mit eingebauten Scanner und Sprengstoffdetektor bauen für die besonders Paranoiden. Ja, du kannst auch gleich eine Kamera mit einbauen. Das Ding könnt ihr dann auch gleich ein Foto von dem Paket schicken.
Von dem Paketboten.
Ja, und was den Zugang betrifft, du kannst halt sagen, von wem du überhaupt Paket annehmen willst. Von jedem, ja, von jedem irgendwie zertifizierten Zusteller eines irgendwie zertifizierten Zustellsystems oder eines speziellen. Oder halt jemand, der eine PIN hat, eine richtige. So, dass du mir eine Nummer sagen kannst und dann darf ich dir da irgendwie ein Paketchen
rein. Was ja, glaube ich, sich schon als schlechte Idee rausgestellt hat. Das gab es ja vorher, konntest du ja bei der Packstation auch ohne Identifikationskärtchen, also weil du sagst, die richtige PIN hat.
Ja.
Du konntest dich früher auch mit deiner, du hast ja so eine Nummer, die Postnummer.
Bei der Packstation. Wenn man was abholt.
Genau, wenn du was abholst, konntest du eben ohne das Kärtchen dahin gehen, sondern konntest die Postnummer und deine PIN eingeben, hast dann dein Paket gekriegt.
Die Postnummer. Das ist,
ja, du hast eine Nummer. Hast du eine Packstation? Bist du Kunde da?
Nee.
Achso, du hast eine, glaube ich, eine achtstellige Identifikationsnummer.
Ach, man gibt nur die Nummer ein.
Nee, es ist dann Holger Klein, Postnummer 27 11 0815.
Also wie Kreditkarte.
Packstation 103 oder Packstation 124 in 12103 Berlin. So. Sondern einfach nochmal eine Identifikationsnummer, damit die sagen können, okay, ich habe es jetzt für diese Nummer eingelegt, weil du kriegst dann ja hinterher noch eine Nachricht auf dein Handy. Also kriegst du ja noch eine Kurznachricht, das, was in der Packstation liegt. Und anhand dieser Nummer identifizieren sie dich halt. Weil kann ja jeder Holger Klein heißen und da irgendwie was einliefern lassen.
Ja.
Du hast halt ein Plastikkärtchen, mit dem du an die Packstation gehst, ziehst du durch ein Lesegerät, gibst deine PIN ein, holst das Ding ab. Und früher ging es so, dass du, wenn du deine Postnummer auswendig wusstest, die du weißt, weil du sie in deinen Adressen gespeichert hast wahrscheinlich, konntest du eben hingehen, wenn du ein Kärtchen vergessen hast, was total komfortabel war, weil ich hatte oft das Kärtchen zu Hause und war unterwegs. Konntest hingehen, hast deine Postnummer eingegeben, hast deine PIN eingegeben, konntest dein Paket rausholen. Das geht mittlerweile nicht mehr. Dann hatte ich die mal gefragt, warum, ob das kaputt wäre. Und die sagten, nee, das hat einfach irgendwie per Phishing, haben sie es wohl mal wieder hingekriegt, so viele von diesen Postidentitätsnummern und PINs abzugreifen.
Dass sie dann einfach die Pakete rausgeholt haben.
Genau, dass die Leute reihenweise die Pakete rausgeholt haben, beziehungsweise andere Leute dann auch so dumm waren, zu sagen, ja, bring mir mal ein Paket mit. Und in dem Moment, wo du jemand anderen dann diese Kombination aus Nummer und PIN sagst, ist das Ding halt auch in der Welt. Ist halt ungefähr so, als würde sagen, hier ist, hol mir mal Geld ab.
Ne? Ja.
So. Und dann musst du dann nicht nur mit deiner Freundin streiten oder sowas und dann steht deine PIN im Internet. Das ist
halt geil.
Ja, das geht leider nicht mehr.
Ja,
was übrigens schwierig. Ich toll finde an der Packstation ist, ich habe ja, seit ich diese Doku über die Hermes Auslieferatoren gesehen habe und die Bedingungen zu denen, die da diesen Job machen müssen, versuche ich ja zu vermeiden, dass ich mit Hermes, dass mir Leute mit Hermes Sachen schicken. Und wenn du an die Packstation schickst, verschickt zumindest Amazon immer mit DHL. Weil nur die DHL die Packstation beliefert. Die anderen Dienste beliefern die Packstationen nicht.
Ah, verstehe. Mhm. Na, siehst du mal, aber das ist halt so ein Problem, ne? DHL hat jetzt angefangen mit diesen Packstationen, die haben da jetzt da so eine Domäne, nehmen auch den Raum weg. Aber eigentlich wäre es schöner, wenn so eine Packstation mehr so einen Kommunencharakter hätte. Ja, so wie halt auch Postfächer in der Post, von denen es halt eigentlich auch immer zu wenig gibt.
Ja.
Ich meine, eigentlich, das ist ja dann eben mit Schlüssel schon so ein ähnliches Konzept, aber dann ist das halt eben auch fest dein Fach und kann nicht dynamisch für irgendwas anderes benutzt werden. Ne?
Es wäre sowieso toll, also sowas als Kommunending zu verwalten, dass man sagt, ja, hier steht jetzt so ein Ding und jeder, der ein Paket reinliefern will, der kann da ein Paket reinliefern. Das wäre natürlich perfekt.
Ja, aber dann hast du natürlich schnell wieder.
Aber ist halt nicht kapitalistisch.
Auch Vandalen, Problematik,
Bezahlen,
Wartungs.
Ja, gut, muss man dann halt, ist dann so wie so eine Immobilieneigentümergemeinschaft, könnte man das dann ja auch noch.
Ja, die Kommune könnte vor allem von den Paketdiensten Geld nehmen, quasi dafür, dass sie das Zulieferungsproblem gelöst haben. Naja, also auf jeden Fall, denke ich, kann da noch eine ganze Menge passieren.
Ich habe ja irgendwie so ein Flash gehabt und habe mir jede Menge Solarzeugs gekauft, ne, zum Strom machen.
Mhm. Und könnte
da gut mal einen Zwischenstand abliefern gerade, weil ich habe jetzt einfach so testreihenartig, also ich habe einfach hinten, ein Teil meiner Wohnung geht ja nach Süden, habe einfach da in die Fenster mal zwei unterschiedliche Solarpanels gehängt und geguckt, was da passiert und stellt sich, also ich habe zwei Stück da hängen, das eine ist eine Kombination aus einem Nomad 7 heißt das Ding, das ist so ein zwei monokristalline Zellen, die in so einer, was weiß ich, so mit Klettverschluss zusammengemacht werden können und da ist auch so ein Täschchen dran und ein Laderegler und daran anschließend kann man ein sehr schönes Ding, hatte ich glaube ich schon erzählt, das ist ein Ladegerät, das Solarstrom versteht, was ja glaube ich ein bisschen komplizierter ist, weil da so viele Spannungsschwankungen sind, das Solarstrom versteht, aber damit AA- und AAA-Batterien auflädt. Also stinknormale Akkus, was ich eigentlich viel schöner finde. Also normalerweise hast du dann ja immer noch mal so ein USB-Akku-Klotz daneben. Für iPhone und so ist das toll, aber eben nicht mehr, wenn du Batterien haben willst, um sie in irgendeine Fernbedienung zu tun. Also.
Ja.
Und das habe ich mir in so einem Set gekauft, weil dieses Ladegerät passt dann genau ins Täschchen dieser Solarzellen und so. Das habe ich hingehängt. Und du erinnerst dich, als wir auf dem Flatter-Meetup waren, war doch so dieses Mädel, das dieses Solarpanel gepitcht hatte da. Mhm. So ein Ding habe ich mir auch bestellt. Changers hießen die.
Echt?
Ja, ich stehe halt auf sowas. Und das habe ich auch hinten hingehängt. Und stellt sich raus, dieses Changers-Ding ist komfortabler, sagen wir mal so. Also ich habe, es hat diesen Akku, der dabei war, diesen USB-Akku, der dabei war, tatsächlich besser oder zumindest benutzbarer aufgeladen als dieses Nomads, tralala, ich bin hier ein tolles Ding aus Amerika, diese AAA-Akkus aufgeladen oder die AA-Akkus aufgeladen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das ist jetzt so, dass dieses Teil von den Changers in einer Woche ungefähr, sagen wir so bei dem Wetter, was wir jetzt so haben, dauert es ungefähr eine Woche, bis ich so knapp zwei iPhone-Ladungen damit voll habe. Und das hat das andere Ding nicht geschafft. Was ich ein bisschen seltsam finde. Weil das macht einen viel professionelleren Eindruck.
Zwei iPhone-Ladungen in einer Woche.
Ja. Ich weiß, das ist nicht viel.
Ja.
Das ist, geht auch eher, ne? Also wie gesagt, das, es geht ums Prinzip. Das ist halt auch nichts, womit man seine Stromversorgung ersetzt, weil der Rotz kostet eben 130 Euro oder 120 Euro oder sowas. Und wenn ich mir überlege, wie viele Kilowattstunden ich für 120 Euro an Ökostrom aus der Steckdose ziehen kann, wird mir schwarz vor Augen. Aber ist halt Early Adapters Punishment Fee.
Ja.
So.
Wäre natürlich und, eigentlich auch sinnvoller, man würde einfach seine eigenen Solarpaneele an die Steckdose anschließen und es einfach direkt wieder zurückpumpen.
Ja. Ja.
Und kriegt es einfach verrechnet.
Ja, klar. Aber dann
ist immer dieses ganze
dann auch nochmal wieder so ein Gewerbeding und so, weil dann fällt das ja unter erneuerbare Energiengesetz und sowas alles.
Ja, aber das wäre, sagen wir mal, das
Konsequenteste. Ja, natürlich, wäre absolut toll, klar. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, also diese Kombi aus der Zelle und dem normalen Ladegerät war auch was teurer. Also sie hat halt, ich glaube, 170 oder so gekostet. Hm. Kann man eben auch nicht immer bringen. Aber ich teste weiter. Also sie hängen jetzt einfach hinten bei mir im Fenster und pumpen da so langsam aber sicher Strom rein. Und mein Campstove ist angekommen.
Mhm.
Das war dieser, du erinnerst dich vielleicht, dieser Ofen, dieser kleine Campingofen, mit dem man auch Strom machen kann. Den habe ich aber noch nicht in Betrieb nehmen können, hatte ich noch keine Zeit zu. Das als Teaser sozusagen. Oh, und ich habe mir noch was Tolles. Das sind auch so Sachen, die man sein Leben lang sieht, die man sein Leben lang sieht, aber dann irgendwie trotzdem ignoriert, gibt's ja immer mal. Bei mir waren das diese Ortlieb-Taschen, die man hinten einfach an Gepäckträger macht. Weißt du? Fahrradtaschen.
Mhm. Die guten.
Das hat mich jetzt irgendwie völlig geflasht neuerdings. Also ich habe immer gedacht, man bräuchte für die Dinger eine spezielle Halterung und müsste dann noch irgendwie irgendeinen speziellen Spezialclipper und Tralala kaufen, damit man das Ding überhaupt in sein Fahrrad machen kann. Stellt sich raus, ne? Habe ich einen Typen gefragt, vor der Packstation übrigens, und mir das dann nochmal bestätigen lassen von einer Bekannten, das kannst du an jeden beliebigen Gepäckträger einfach dranhängen, die Taschen. Ich bin so begeistert davon. Hast du die? Benutzt du die?
Nee.
Also du hast ja sowieso einen Gepäckträger am Fahrrad. So. Und der Gepäckträger hat Längsstreben, ne? Ganz normal. Längsstreben, Querstreben und diese Klammer. Und diese Taschen haben einfach so ein Hakensystem. Damit hängst du die einfach oben in die Längsstrebe deines Gepäckträgers ein. Klick, fertig.
Mhm.
Und sonst nichts. Und hast unten gibt's dann noch so eine Befestigung, weil die Gepäckträger unterschiedliche Streben haben, die dann runter zur Radnabe führen. Gibt's dann nochmal so ein Befestigungsding, damit das Ding nicht rumschlackert. Und das kannst du verstellen. Unten an der Tasche, wenn so die Tasche ist, hast du hier oben zwei Haken, die sich an jeden Gepäckträger dran klicken. Und hier unten einfach nochmal so ein Näschen irgendwie, dass du verschieben kannst, so dass es dann eben an die Strebe, die nach unten geht, perfekt dran passt, dass du einfach nur Klick machst. Und das hängt dann hinten an deinem Hinterrad und hängt dann da. Also ohne Spezialhalterung, finde ich total geil. Also, weil ich habe irgendwie immer das Problem, wenn ich mal einkaufen gehe mit dem Fahrrad, dann irgendwie so Umhängetasche ist immer scheiß. Ja. Und ich habe zwar so ein Körbchen, aber das ist halt auch irgendwie doof, weil dann hüpfen da die Sachen raus, wenn du mal einen Bordstein runterfährst und so. Und habe mir jetzt so eine Tasche geholt. Die sind scheiß teuer. Also die kosten wirklich richtig 100 Euro und mehr. Und ich habe eine gefunden von so einem Outdoor-Laden. Da ist halt, also erstens ist sie in Orange. Ich mag ja Orange. Und zweitens ist da ist halt so ein, da steht der Name von diesem Outdoor-Laden drauf.
Ja. Ja.
Und die hat halt nur 48 gekostet, statt normalerweise würde sie halt irgendwie 98 kosten. Da habe ich auch gedacht, ja, dann fahre ich auch gerne Werbung für irgendeinen so dämlichen Outdoor-Shop. Ist mir dann auch egal. Und ist toll. Also, hui. Ich war selten so begeistert von irgendwie einem Zubehörteil fürs Rad.
Sorry, ich muss gerade mal Support machen. Ja, mein...
Es ist wirklich anstrengend, Tim.
Aber
was machst du denn da?
Mein Podcast-Server ist down.
Dein Podcast-Server ist down?
Der ist nicht reachable.
Kannst du das denn nicht nach der Aufzeichnung des Podcasts regeln? Das
ist ganz dringend.
Es ist ganz dringend?
Ja.
Warum?
Ja, weil der nicht erreichbar ist.
Naja, aber es passiert halt auch manchmal, dass Server nicht erreichbar sind.
Nee. Ich muss ja sicherstellen, dass es nicht mein Rechner ist.
Wie dein Rechner?
Ja, dass der Rechner ist.
Ja, aber doch nicht während der laufenden Sendung.
Das ist so wichtig gewesen.
Nee, das ist eben nicht. Die laufende Sendung ist wichtig.
Gerade verdammt.
Kannst du das denn dann hinterher vielleicht wenigstens rausschneiden, diese peinliche Pause?
Nö.
Quatsch.
Schlimm. So, Holgi.
Naja. Ja, jedenfalls kann ich das nur empfehlen. Ich weiß nicht, du hast immer noch einen Kindersitz hinten auf dem Fahrrad, ne?
Ja.
Kann sein, dass damit dann diese Querstrebe oder die Längsstrebe, an die du so eine Tasche hängen würdest, dass die damit blockiert ist. Das kann gut sein.
Ja, kann man ja auch vorne ran machen.
Aber da brauchst du dann tatsächlich eine Spezialhalterung für.
Ich stehe auf Spezialhalterung.
Also für vorne gibt es dann nochmal einen Gepäckträger? was ja, ich hätte ja auch gerne noch ein Körbchen vorne. Ich finde Körbchen ja sogar.
Dieses Ortlieb-Zeug ist sowieso
sehr cooler Kram. Ja. Da bräuchtest du dann vorne noch einfach so eine Gepäckträgerhalterung und dann kannst du eben diese Taschen nach vorne dran machen.
Ich bin gerade so angekotzt, ey.
Ja, ich merke das. Wollen wir aufhören?
Ich habe
das.
Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein Betriebssystem aktualisiert.
Ja, während der laufenden Sendung?
Nein, vorher.
Achso. Und jetzt geht's nicht mehr?
Das ist noch schlimmer als vorher. Das geht echt nicht.
Ja, aber was ist denn das Problem? Also, weil ich habe mein Betriebssystem auch aktualisiert. Natürlich nicht, auf meinem Produktionsrechner. Hab ich es nicht aktualisiert, weil ich dachte mir, uiuiuiui, ja, wenn das schief geht, dann hast du gar nichts Vernünftiges. Und habe das nur auf meinem Laptop gemacht. Und ich finde, das ich komme damit besser klar. Also ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen schmoover läuft jetzt bei mir.
Hm? Schön.
Und bei dir geht gar nichts, oder?
Och, ja, nur der Kernel, der auf 250% CPU rumreitet, sonst nichts.
Die ganze Zeit macht er das bei dir?
Nö, nur alle 30 Sekunden. Das ist furchtbar. Aber ich spare mir das für Mittwoch auf. Entschuldigung, ich werde dich nicht damit weiter.
Nö, wenn du mir erklären kannst, was das Problem ist, dann Problem bin ich auch gerne bereit,
sowas
wie Mitgefühl zu entwickeln.
Ich weiß nicht, was das Problem ist. Das ist einfach so seit einem Jahr alles schlechter.
Ja.
So, das ist einfach
Peak Apple. Ja,
das ist einfach schlecht.
Aber was ich ja nicht verstehe, ist, wie kommt das? Haben die Kaufleute da wieder die Macht übernommen?
Nee,
also normalerweise ist es ja so, dass die Kaufleute sagen, es muss dann und dann fertig sein, egal ob es funktioniert
oder nicht. Die verrennen sich da irgendwie im Wolkenkuckucksheim, habe ich gerade so den Eindruck.
Kannst du das so eher so erzählen, dass ich verstehe, was du meinst?
Ja, die haben einfach keine Konkurrenz. Das ist ja das Problem. Die anderen sind ja alle noch beschissener. Also es ist ja einfach mal, guck dir doch mal die Elektronik-Computer-Landschaft an.
Mhm.
Das ist alles Loser.
Mhm.
Das ist einfach alles ist schlecht.
Ja.
Es gibt nichts, wo man sagen könnte, ja, aber die, weißt du, irgendein Kombatant, der da mal ins Feld zieht und stimmt, irgendwie sagt, hier, wir machen jetzt auch mal was Geiles.
Ja.
Ja, sondern alle produzieren nur Quatsch und Dreck.
Ja.
So, und Apple wird einfach ziehen gelassen. So, und jetzt haben wir den Salat. Ja, jetzt können sie machen, was sie wollen. Und irgendwie, es gibt irgendwie keine nennenswerte Konkurrenz mehr. Und jetzt, ja.
Ja.
Jetzt gibt es noch nicht, das heißt, mal mehr.
Irgendwann werden wir da sitzen.
So schöne Werbespots wie hier mit diesem PC und dem Mac.
Irgendwann werden wir also da sitzen.
Nur noch so
unsere
Quatsch.
Apple-Geräte und sind scheiße. Aber die anderen sind noch beschissener. Das heißt, man geht dann trotzdem nicht woanders hin, weil es dann noch schlimmer ist, aber es ist trotzdem schlimmer. Das ist dann so wie Ende der 90er, als ich Windows benutzt habe. Hm?
Das ist the end of the world, ist das. The end is near.
Genau, wo dann irgendwann der Preis dann doch drüber entscheidet, was man kauft, weil es egal ist.
Ja, das wäre schön. Das wäre schön, wenn man danach gehen könnte.
Ja, schade, aber waren dann halt 10 schöne Jahre. Muss man auch mal so sagen.
Es läuft, ich bin jetzt frustriert.
Ja, Tim ist frustriert, wir hören auf, wir gehen nach Hause. Es war heute sowieso nicht zum Lachen.
Nee.
Außer dieses hässliche Ding, ist das so hässlich?
Das ist hübsch, oder?
Kleenex, Tim.
Ja.
Küss dir mal. Genau, so ein Kleenex raus. Ja, nee, Tim ist frustriert, wir gehen nach Hause. Danke für die Aufmerksamkeit.
Genau. Wollen wir noch ein Lied spielen?
Ja, hast du eins?
Weiß nicht. Eines mehr.
Nicht mal das Ortlieb-Worshipping hat richtig funktioniert hier.
Nee, ist schwierig. Wobei, ich habe mir auch ein Work. Ortlieb. Was wollte ich gerade sagen? Ein Ortlieb-Teil gekauft. Ich guck gerade mal, ob ich hier noch was Schönes.
Hast du noch was Schönes für uns?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, ist alles.
Der Chat fragt, wie es Spucki geht. Das ist eigentlich auch mal eine gute Frage. Wie geht's denn eigentlich Spucki? Du warst im Urlaub, ne?
Ich war im Urlaub. Es gibt hier keine nennenswerten Bewegungen. Spucki glaubt man nicht, dass irgendwas Wichtiges passiert ist.
Spucki ist noch in der Mob-Pension. Der muss erst mal abgeholt werden.
Genau. Spucki bleibt im Heim.
Hast du denn so ein Liedchen?
Nee,
nicht mal mehr ein Liedchen fürs
Ende. Ich kriege ja keine lustigen Sachen mehr geschickt. Ich kriege ja nur noch.
Das ist doch
Quatsch.
Scheiße. Ja, komm, dann hören wir mit der Sendung auf, oder?
Ja, du meinst, wir stellen das Programm einfach ein?
Ja.
Ja?
Obwohl, Mist, wir leben davon. Ich wusste, dass diese ganze Scheiße irgendeinen Haken hat.
Ja, ist immer nicht ganz so einfach, ne? Naja, aber wir bedanken uns auf jeden Fall für jegliche Unterstützung, die uns widerfahren ist, für jedes Geschenk, was uns gekommen ist. Der Nikolas sollte nochmal sich melden und mir mal sagen, was in dem Paket drin war.
Knackfolie war da.
Nee, da war irgendwas war da drin und es hat auch bestimmt irgendeinen Grund, warum ich es rausgenommen habe.
Achso, um hier irgendwie sowas wie ein
Super-Effekt. Aber ich weiß halt nicht mehr, welchen, ja. Da ist auch nichts in der Kiste drin, nee, oder? Nee,
in der Kiste ist auch nichts mehr drin. Also nur der Honig. Der Honig.
Wir kriegen jetzt den Honig.
Du.
Ich. Hammer.
Hammer.
Und das Bockbiersenf.
Bockbiersenf-Honig. Oh, da, da kannst du direkt ein Söschen draus machen.
Ja, ja. Ich muss ja sowieso erstmal das scheiß Studio aufräumen. Das ist alles.
Wir hätten heute wir hätten nicht senden dürfen.
Das war ein Fehler.
Ja.
Oh Gott.
Naja.
Oh Gott. Nee, geht schon.
Geht schon.
Geht schon. Aber ich habe jetzt wirklich nichts Lustiges.
Das ist aber echt schlimm.
Ja.
Ich habe hier noch eine Urheberrechtsverletzung. Wollen wir die spielen?
Urheberrechtsverletzung.
Ja, Paul Kalkbrenner krank. Kennst du?
Nö.
Nach dem Gedicht von Erich Fried. Mhm. Vielleicht so. Dann haben wir noch ein bisschen Moral hinten raus. Du musst mir jetzt nur mal was geben, wo ich hier Audio dir... Ach, selbst das ist nicht... Komm, scheiß drauf. Kannst du den ganzen Scheiß... Dann können wir doch lassen.
Wir lassen jetzt den Scheiß.
Ja, komm.
Tschüss, Leute.
Oh Mann, ey.
Das war's. Bis bald.
Oder wir reden jetzt einfach immer so weiter. So,
nee.
Ziehen die alle runter?
Ja? So was würden wir nicht
tun. Nicht, keinen runterziehen. Na gut.
Tschüss.